Hallo, hier ist Andreas Fröhlich. Und wenn ich Freizeit hätte, würde ich wahrscheinlich, unter gewissen Umständen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, die Zentrale mit Thomas, Benjamin und Olli hören. Aber jetzt mal so ganz unter uns, warum sollte ich bei diesem unbekannten Podcast irgendwas einsprechen? Es hört doch eh kein Mensch. Euer Andreas.
Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.
Das Mädchen Bianca wurde entführt. Am helllichten Tag, direkt vor einem Fitnessstudio. Eine Botschaft, offenbar in Panik auf einem alten Walkman hinterlassen, ist der einzige Hinweis. Die drei Fragezeichen verfolgen die Spur der Entführer bis zu einer verlassenen Hütte in Mexiko und bringen sich dabei selbst in Gefahr.
Hallo Falk, ich habe eine Frage.
Ja?
Warum ist bei euch hier in eurem Büro auf der Toilette eine Polaroid-Kamera an der Wand, die auch noch so gerichtet ist, dass wenn man als männlicher Toilettenbesucher sein Geschäft verrichten würde, dass es genau im Fokus ist?
Das hat tatsächlich schon richtig viel irritiert. Das war immer irgendjemand hat das bei uns bei Amazon gesehen, dass es dort so Toilettenrollenhalter ja. In Polaroid-Kamera-Form gab und fand es total gut, aber uns sprechen viele Leute
drauf an. Ich habe gedacht, was ist das hier? Macht ihr Fotos von euren Toilettenbesuchern? Also das fand ich ein bisschen merkwürdig.
Ausschließlich von ihren Penissen.
Ja, genau. Das finde ich gut. Ja, also dass da nicht die Frauen benachteiligt sind, sondern eher die Männer.
Da muss man bei Thomas viel zoomen in der Nacharbeit des Bildes dann nachher. Ja.
Und das war Oliver Hecke. Hallo. Heute links gegenüber von mir und rechts von mir. Ganz dicht an Olli heute dran, weil sie sich ein Mikrofon teilen. Der Lutz McKenzie, der Podcast-Geschichte, Benjamin Kasper.
Schönen guten Abend. Guten Abend, hallo Benjamin. Wir haben ja heute einen ganz besonderen Podcast, weil wir beide sind heute so nah, waren wir uns, glaube ich, schon lange nicht. Hast du mal ein Bild gemacht, Thomas?
Ich habe ein Bild gemacht. Okay. Das Schlimme ist auch, dass wir beide ganz oft beim Sprechen sabbern.
Ja, also, ich bin ja für meine feuchte Aussprache wirklich bekannt. Aber ich glaube, heute rieche ich auch ganz schön, weil ich schwitze wirklich unter der Jacke extrem. Also ich möchte nicht in deine Haut stecken.
Ja, ich bestätige das.
Das ist mir vorhin aufgefallen. Wir haben ja heute auch privat was gemacht. Ja, wir sind ja heute in Hamburg. Ja. Wir sind ja on the road. Und wir waren heute auch im Dungeon. Und jetzt ist mir auch aufgefallen, es roch so muffig. Und ich dachte, das war diese Dungeon-Area, bis ich gemerkt habe, das bist du.
Das ist geil. Die haben sich alle haben sich gefreut, was für ein Flair heute in dem Dungeon ist von den Geruchen. Diesmal passt ja alles. Es ist ja, alle Sinne werden ja diesmal bespielt. Ja. Aber es war nur ich.
Und das Witzige ist, er hat ja heute auch zugegeben, er hat ja seit 20 Jahren die gleiche Jacke. Vielleicht
ja, tatsächlich. Aber die hat tatsächlich zwischendurch mal Wasser gesehen.
Ah ja, gut. Benjamin, möchtest du sagen, warum wir in Hamburg sind?
Wir sind in Hamburg. Wir haben ja gestern schon eine Aufnahme gemacht mit unserer Off-Sprecherin Leonie.
Da konnte ich nicht dabei sein. Hättet ihr gestern nicht mit diesem Falk aufnehmen können und heute mit Leonie? Falk, nichts für ungut. Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Olli ist ein bisschen verliebt in diese Leonie.
Also wirklich, dass wir sowas Wertvolles in unserem Podcast haben. Und wehe, ihr habt sie geärgert. Wehe, sie sagt irgendwann, ich habe keine Lust mehr, für diese Leute hier eine Stimme aufzunehmen. Falk, wenn du lachst, darfst du ruhig laut lachen. Das freut uns immer. Dann wissen wir, dass unsere Witze irgendwo ankommen. Ja, danke. Nee, Falk befeigt sich hier nämlich gerade. Ich verstehe zwar noch nicht, warum, aber er ist auf jeden Fall amüsiert. Falk, wie kam es eigentlich dazu? Ich habe gehört, Thomas meinte zu mir, du hast mal Lust, mit uns aufzunehmen, weil du auch ein Benjamin-Fan bist, absolut. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie kam es dazu? Wie bist du eigentlich auf uns aufmerksam geworden und warum sitzt du jetzt hier?
Also die ganze Origin-Story kann ich jetzt nicht mehr wieder runterbeten, aber irgendwann bin ich auf euren Podcast aufmerksam geworden. Und witzigerweise ist dann auch Thomas mit der lieben Anna und ihrem TKKG-Podcast auf uns aufmerksam geworden, als wir so im Netz so ein bisschen nebulös damals verlauten ließen, dass wir da vielleicht ein TKKG-Projekt haben könnten. Und so hat sich alles gefügt. Außerdem habe ich mal mit euch tatsächlich so eine Woche Krankheit verbracht. Da habe ich alles nachgehört, was es von euch gab und von daher seid ihr mir vertrauter, als ich euch
Okay, das finde ich auch immer interessant, wenn Leute sagen, sie haben so wirklich ganz viel von uns gehört, wo ich immer denke, waren diejenigen dann schon krank oder wurden sie krank?
Nee, oder wollen die schnell gesund werden?
Die gehen dann lieber wieder arbeiten.
Ja, dass man sich einfach mal komplett zentral eine Woche gibt, das ist immer für mich unglaublich, diese Vorstellung.
Ja, aber es hat Spaß gemacht. Und das hat auch tatsächlich so ein bisschen mein Podcast-Liebe geweckt. Ich habe davor das immer nur sporadisch irgendwie gemacht und jetzt bin ich irgendwie, habe ich so meine regelmäßigen Podcast-Playlists, die ich durcharbeite, und die Zentrale ist natürlich eine davon.
Das ist wunderbar.
Also, ja, ihr habt ja dann gut Werbung gemacht. Wir haben ja gemerkt, euch findet man irgendwie so auf, ich glaube, auf Instagram hat man Werbung gesehen. Und von uns, so, wenn man so guckt, findet man nie Werbung. Also es ist trotzdem interessant, wie du auf uns gekommen bist.
Ja, aber hat er ja gerade gesagt.
Also ja, aber wie findet man uns?
Ich glaube, wenn man irgendwie 3 Fragezeichen-Podcast suchen würde, würde man uns auch finden. Oder
wenn man den Hashtag Jammerlappen bei Instagram eingibt, dann kriegt man immer so Videos irgendwie so, wir haben kein Geld, wir haben keine Zeit.
Das stimmt, so kann man uns finden.
So kommt man als 3-Fragezeichen-Fan zu uns.
Es war tatsächlich so, dass ich einen 3-Fragezeichen-Podcast gesucht hatte, aber, also eigentlich habe ich ihn gefunden, weil bei dem 3-Fragezeichen-Podcast Mathildas Kirschkuchen, da gibt es einen, der genauso heißt wie ein Freund von mir. Und ich dachte so, okay, krass, macht der jetzt einen 3-Fragezeichen-Podcast? Ja, und so kam das dann. Also wie habe ich mich überhaupt in die Welt der 3-Fragezeichen-Podcasts...
Wie heißt denn der Podcast-Protagonist dann nochmal?
Das muss Bamy wissen, weil der wird ja jetzt bei Mathildas Kirschkuchen Gast gewesen sein, werden, wollen, dürfen.
Ne, da war er ja schon, ne? War eine tolle Folge. Die habe ich sogar gehört. Die
war super. Ja. Du hast meinen Podcast gehört?
Aber wir besprechen nicht die 3 Fragezeichen, sondern die 3 Ausrufezeichen.
Aha. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gemerkt beim Hören.
Und der gute Mensch heißt Björn.
Ja. Björn, jetzt gibt es einen, also wenn ich jetzt jemanden sehe, wo ich sage, zum Beispiel ich suche einen Film, ich will einen neuen James-Bond-Film, gibt es jetzt schon einen neuen James-Bond-Film, und ich sehe, da steht Benjamin, macht da irgendwas für den Film, würde ich nicht sofort denken, Mensch, Benjamin Kasper macht der jetzt was für James-Bond-Filme. Du hast aber gleich, du hast was gesucht, hast den Namen Björn gesehen und hast gleich assoziiert, Mensch, macht mein Freund jetzt Podcast?
Nein, ich habe natürlich nicht den Namen Björn gesehen, sondern auch den Vornamen. Ich weiß nicht mehr, wie der Nachname war, aber ich hatte mit dem gerade witzigerweise was zu tun gehabt. Das ist natürlich eine völlig andere Person gewesen, aber...
Also Falk weiß, dass es 2, 3 Björns
gibt. Okay, das darauf wollte ich hinaus.
Ja. Gut. Also du hattest ja ein TKKG-Projekt, hat der Thomas schon gerade gesagt. Yeah. So ein bisschen. Wie ist es denn dazu gekommen? Also das finden wir so ganz interessant und spannend. Wie kommt man dazu?
Ich weiß es auch nicht. Vor allen Dingen, weil das ja dann auch ein richtig großes Projekt war. Und ich kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, es gibt 2 RegisseurInnen, die TKKG-Hörspiele gemacht haben. Das ist in 235 Fällen Heike-Dine Körting und in einem ich. Irgendwie ganz witzig. Wir haben das Projekt bei Sony gepitcht und haben das denen vorgeschlagen. Also Kaltakquise, würde man sagen. Einfach angerufen und gesagt, hier, habt ihr Bock drauf? Und die hatten Bock drauf. Und irgendwann hat es dann Fahrt aufgenommen. Und dann war das ja wirklich ein Riesending. Und irgendwann haben wir dann auch mit dem lieben Thomas zusammen kollaboriert. Jeden Tag mit Interviews, mit extra, mit exklusiv, nachts aufgenommen, mit Anna und
mit Zeitverschiebung. Mit Anna in Los Angeles, genau, mit 9 Stunden Zeitunterschied. Und,
das war ein internationales Projekt.
War die beste Zeit meines Lebens, so was Schlaf angeht. Ja. Aber ich kann es noch mal aus meiner Sicht kurz schildern, weil Anna liebt ja wirklich TKKG. Also sie liebt diese Hörspielserie und sie verfolgt auch immer auf Instagram die Hashtags. Da hat sie das gesehen, hier, wie du schon gesagt hast, Surprise, Surprise, bald kommt irgendwas, ne? Und dann hat sie geguckt, da kommt ein Osterspecial, aber das ist nicht offiziell, was könnte das sein? Und dann irgendwie, ich glaube, das sind doch nicht die Macher von Europa, die das machen. Da habe ich irgendwann gesagt, so, ne, schreib die doch mal an, ja? Und dann, ja, hier ist einer. Und dann habe ich gesagt, so irgendwie, schreib doch und frag mal nach, vielleicht können wir ja denjenigen interviewen und so alles, ne? Jetzt muss man ja auch sagen, Falk, du bist ja auch jemand, der gerne Nägel mit Köpfen macht. Ne? Du bist Besitzer einer Werbefirma.
Ich wollte gerade sagen, ich habe noch gar nicht gesagt, was
das eigentlich war. Das erarbeiten wir uns jetzt. Wir können ja nur so ein bisschen...
Lustig wäre, wenn man gesagt, ach übrigens, sonst ist er arbeitslos.
Genau. Falk ruft einfach an hier, ja, genau. Hier, TKKG, ja, mach.
Jetzt lüften wir das Rätsel. Ne? Ja. Wir arbeiten uns wie die 3 Fragezeichen das Rätsel, wer dieser Falk
eigentlich ist. Wenn wir das Tempo weiter so machen, dann sind wir hier, dann verpassen wir Sonntag unseren Zug.
Aber das machen die 3 Fragezeichen auch nicht. Die machen irgendwas, also vor allen Dingen in diesem Fall, und am Schluss macht Justus einen riesen Monolog.
Und den mache ich jetzt. Ja?
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Dann nehmen wir das vorweg.
Justus, genau. Freitag.
Ja. Und wie gesagt, du bist ja ein Mann, der gerne Nägel mit Köpfen macht, und irgendwie dann ging das so ein bisschen hin und her mit Schreiben. Da hast du irgendwann gesagt, So, pass mal auf, wir telefonieren einfach, dann erkläre ich euch alles, geht schneller. In deiner Branche ist das bestimmt so üblich. Bei uns ist es immer erst, wir schreiben immer so stundenlang WhatsApp, ja, so bis wir in Fahrt aufkommen. Ja, und dann hast du uns gesagt, pass auf, ich mache da ein Oster-Special in Kooperation mit Sony zusammen. Wie du hast schon gesagt, Heike-Dine Körting hat es nicht produziert, ja. Die Idee ist ja auch durch Corona entstanden. Wer da Näheres wissen möchte, wir haben ja auch ein Interview damals mit dir gemacht, Anna und ich. Das gibt's auch noch online unter die rasende Hängematte. Kann man sich gerne anhören. Und das ist ja quasi das Vorgängerformat von dem Podcast, den ich jetzt mit Anna mache, die Tosen Hollywood Schaukel. Und da kann man das hören. Ansonsten Kurzfassung ist halt, dass dieses Hörspiel, was ihr produziert habt, ja nicht nur ein reines Hörspiel war, sondern auch noch ein großes Mitmach, ja, Gewinnspiel, Schrägstrich, Event, ne? Weil ihr habt da ja irgendwie noch mit den Hörern mit involviert, dass man über WhatsApp mit TKKG einen Fall lösen konnte über diese schon besagten 10 Tage. Und Anna und ich haben jeden Tag ein Recap gemacht.
Das habt ihr. Und das war toll. Danke. Vor allen Dingen, als wir dann technische Probleme hatten, hattet ihr uns auch 2-3 Mal echt den Arsch gerettet. Also nochmal vielen Dank dafür.
Nach dem 7. Tag bin ich aus diesem Oster-Special-Programm rausgeflogen. Da gab es technische Probleme. Da habe ich gefragt, kann ich wieder rein? Geht nicht. Ja. Ich konnte einfach nicht mehr mitmachen.
Ja, aber das kann, ich kann dich beruhigen, ich bin auch rausgeflogen und ich konnte auch nicht mehr rein.
Wirklich?
Ja. Aber wir haben es ja dann erfolgreich über die Bühne gebracht und jetzt ist es so, und da, ihr habt es ja gesehen, da stehen unsere Preise und ungefähr 90% davon kommen für das Oster-Special. Und das bedeutet, es sind auch ein bisschen eure Preise.
Oh, dann darf ich mir da jetzt gleich einen wegnehmen, wenn wir nach Hause fahren.
Die Taschen voll machen.
Die hast du doch extra darauf dekoriert, weil du wusstest, heute kommen wir, ne? Ja, na, Motti, hier, schaut mal. Ja. Nicht schlecht.
Aber wie lange ist dieses Projekt jetzt her?
1,5 Jahre.
Müssten die Preise nicht schon längst bei den Fans sein?
Warum? Schweigen.
Ja. Das ist normal, wenn Olli redet.
Ja, das kommt manchmal komisches raus. Ja.
Na, Moment mal, haben die das nicht gewonnen?
Das hat die Produktionsfirma hier gewonnen für ihre Arbeit.
Ach so.
Ja, das sind nicht die Preise des Gewinnspiels, sondern das sind die Auszeichnungen für das Projekt. Gott,
das ist dumm. Genau. Ganz ehrlich, ich habe mich hier über den Tisch gelehnt. Wenn ich von hier darüber gucke, sieht es aus, als wenn da Parfümflaschen und irgendwelche Shampoos und Ding. Jetzt sehe ich erst, dass es eine große Champagnerflasche, die ist mir natürlich gleich ins Auge gestiegen. Ja. Und der Rest, ja, jetzt sehe ich, dass es irgendwie...
Das ist einfach eine ganze Menge Schrott. Also der ideelle Wert zählt hier.
Ja. So, ich distanziere mich von Ollis Mikrofon.
Du distanzierst dich von meinem Mikrofon? Ja,
ich hab,
was ist das Mikrofon dafür?
Jungs, hört mal zu, ich habe 2 Fragen. Erstens, dieses WhatsApp-Ding war ja, glaube ich, relativ neu. Das gab es ja vorher so noch nicht, so ein Mitmach-Hörspiel. Man konnte ja auch jeden Tag neue Hörspiel-Snippets hören, ja. Und die 2. Frage ist, durch dieses ganze Chaos, Benjamin hat schon gesagt, man ist ja irgendwann so aus diesem WhatsApp-Gewinnspiel leider durch technische Gegebenheiten rausgeflogen. Wie viel Schlaf hattest du in dieser Zeit?
Boah, ich hatte überhaupt nicht viel Schlaf und vor allen Dingen habe ich mich gefragt, warum hast du das 10 Tage lang gemacht? 3 Tage hätten noch völlig gereicht, aber wir wollten eine geile Geschichte erzählen und die Leute, die es durchmachen konnten, das waren ja wirklich dann auch einige, die finden es halt total geil. Es tut mir bis heute leid, dass einfach viele es nicht ganz erleben konnten. Die meisten konnten es teilweise erleben, aber es gab eine ganze Reihe an Alternativangeboten. Wir haben das dann online gestellt über Nacht, sodass man es erleben konnte. Ihr habt quasi jeden Tag nochmal ein Recap gemacht, habt auch die Hörspiel-Snippets gezeigt. Also selbst für Leute, die nicht aktiv mitmachen konnten, so wie es ursprünglich geplant war, war es ein ziemlich großes Abenteuer und tatsächlich auch das größte Abenteuer, das man bisher mit TKKG erleben konnte. Und das war ein Experiment. Das war allen klar. Am Schluss überwiegt mit Abstand das Positive. Also gerade mit dem Twitch Live Escape Room
Hörspiel-Game, das war toll, das haben wir auch
das wir am Schluss noch gemacht haben, haben wir nochmal gezeigt, was wir da eigentlich auf die Beine stellen konnten.
Aber nochmal final für Olli. Viel Hörer zu gewinnen gab es nichts.
Doch. Oh, ja, am Schluss gab es ein Gewinnspiel und da konnte man Preise gewinnen, von denen ich jetzt nicht weiß, was es
war. Aber nochmal, Olli, das sind nicht die Sachen, die da stehen.
Also, der Hörer bekommt dann kein Hörerproduktions-Award, ja?
Award.
Nee, gut, dann haben wir das auch geklärt.
Ist auch viel besser so, weil dann gab es vielleicht was zu gewinnen, mit dem man wirklich was anfangen konnte. Das hat hier nur einen Wert, wenn man sich in dieser Branche
bewegt. Aber es steht wirklich so da, du wertschätzt es schon, wenn man dir sowas gibt. Also das ist da so, sieht man mal,
oder was steht da so? Wir werden ein Foto davon machen, wir werden es bei Instagram auf unserem Kanal stehen, damit ihr jetzt nicht das radebrechende Kauderwelsch von Olli hier deuten müsst. Ja, so, also das ist ja unglaublich.
Ja, dann machen wir, was machen wir denn heute Schönes, Thomas?
Ja, sind wir schon soweit? Ich wollte noch eine Sache sagen, weil Falk hat es ja auch vorhin gesagt, irgendwie, du kommst jetzt langsam auf den Podcast-Geschmack, ne? Und da kann ich, diesen Gag lasse ich mir nicht nehmen. Ich kann mit Fug und Recht sagen, Anna und ich haben Falk entjungfert, jedenfalls was das Podcasten angeht.
Das habt ihr und es tut noch bis heute ein bisschen weh.
Das, ja, das, beim ersten Mal tut es immer weh. Ja. Aber man wird es nicht vergessen. Das ist nämlich das Schöne. So, Olli, was wir heute machen, kann ich dir auch beantworten.
Danke.
Ja, weil Falk so ein großer Benjamin-Fan ist.
Bin ich, habe ich noch gar nichts zu gesagt.
Nee,
ich bin ich tatsächlich, rein aus zweierlei Gründen. Ja. Erstens, hast du eine super geile Sprechstimme. Zweitens, finde ich es total geil, dass du am Anfang dieses Projekt, also so wie ich dich ja in dieser Woche kennengelernt habe, als ich krank war, weil, dass du halt einfach diese ganzen Sachen noch nicht kanntest. Und es war so interessant, auf der einen Seite jemanden wie Thomas zu haben, der so voll der Fan seit ewigen Jahren ist, und dann jemanden dazu haben, der sagt so, ja, ich habe das eigentlich, ich höre das alles irgendwie manchmal auch zum ersten Mal. Mhm. Und das fand ich einfach, gerade diese Mischung fand ich total gut.
Falk, sollen wir die Plätze tauschen? Du kannst heute wirklich deine absolute Benjamin-Experience haben, wenn du möchtest.
Aber deswegen wird der Podcast auch immer schlechter. Nee, ernsthaft, der Podcast wird immer schlechter, weil ich mich immer besser auskenne. Dadurch wird der Podcast langweilig.
Das stimmt wirklich. Es gibt Leute, die schreiben irgendwie, ja, ich finde die neuen Folgen zentral nicht mehr so gut, weil Benjamin sich inzwischen besser auskennt.
Also mich hat er auf jeden Fall schon überholt.
Bei Olli hat sich wirklich gar nicht weiterentwickelt und er kennt schon drei Fahrzeuge seit 30 Jahren.
Thomas hat leider ganz schnell rausgefunden, dass ich ein Blender bin, so nach den ersten paar Folgen.
Gut, das habe ich schon 2004 rausgefunden.
Also. Dann müsst ihr euch einfach jetzt irgendwie darauf einigen, wer von euch jetzt immer sich künstlich doof stellen muss. So meinst du, so immer die
Frage stellt,
wie war das jetzt so gemeint?
Gut, das hast du ja gerade gemerkt, als Olli meinte, die Preise da, die konnten die Hörer gewinnen.
Dafür opfer ich mich immer, ja? Das ist ja nicht so, dass es so ist. Natürlich wusste ich Bescheid, ja.
Nee, sehr schön. Genau, also Falk ist großer Benjamin-Fan und
wenn du das noch ein paar Mal sagst.
Ja, wenn du mich mal unterbrichst, wäre ich auch
immer wieder. Ja, aber wieso immer wieder?
Nein, das ist so geil, so auch in unseren Telefonkonferenzen, die wir hatten, wo du so meinst, so, ey, der Benjamin, der ist so geil, ich höre die Zentrale und der klingt wie ein junger Lutz McKenzie.
Das stimmt auch.
Wer Lutz McKenzie jetzt nicht der Name was sagt, es ist unter anderem der Fünf-Freunde-Erzähler, er ist ein Urgestein im Europastudio, er war hier zum Beispiel bei Stub langsam 1, wie heißt der Bösewicht?
Kaufmann. Nee, Gruber.
Gruber, ja, aber wie heißt der Schauspieler?
Ach, das ist
der schon ist schon tot.
Ja,
wenn egal. Ich mich selber höre, ist das so eine Mischung aus Schlumpfine und Schlaubi-Schlumpf.
Du klingst wie so eine quakige Ente.
Das sage ich ja. Also was ist mit euren Ohren hier? Und, der eine sagt hier wie hier
McKenzie. Du bist der junge Lutz McKenzie. Ja?
Und der hat geklungen wie Schlumpfine und Schlaubi.
Das ist ja deine Eigenwahrnehmung.
Das hast du doch eben bestätigt.
Bis jetzt war ich ja der größte Benjamin-Fan. Aber was hier gerade abgeht, finde ich gerade sogar extrem eklig.
Ja. Ja, also, komm.
Wir lassen Benjamin gerne über Nacht hier, wenn du möchtest.
Ja, stimmt. Benjamin.
Mann, ein Man-Crush. Ja, komm mal her.
Prost und weg damit. Nee, auf jeden Fall war einfach, ja, du kannst so sagen, dein Wunsch, deine Idole kennenzulernen, einfach mal in diesem Podcast mitzumachen.
Unbedingt. Deswegen bedanke ich mich auch jetzt schon ganz herzlich für diese Ehre.
Genau. Ja. Also Leute,
das meine ich so, wie ich sage.
Es gibt wirklich Leute, auch wenn die Hörer das nicht glauben, dass es wirklich Leute gibt, die darauf brennen, hier mal mitzumachen.
Ich glaube es auch immer noch. Ich bin gerade echt gruselig, sehr gruselig.
Das unterscheidet dich, Olli und Falk, weil du willst hier nie mitmachen.
Nein, wirklich, ich wollte hier nie mitmachen eigentlich, ja, und sitze trotzdem hier.
Genau, richtig. Und deswegen habe ich es endlich geschafft. Wir sind ja so, wir mögen ja auch das Haptische, wir sitzen gerne alle zusammen, weil dadurch lebt das Ganze. Wir sind nach Hamburg gekommen.
Also ich hasse andere Menschen.
Ja, genau. Hat Thomas eigentlich gerade schön beschrieben, wir könnten es natürlich auch online machen, aber ich mag es, mich an Benjamin zu reiben und ihn zu spüren.
Hör auf, sonst wird Falk eifersüchtig. Nee, und deswegen, wir haben ja, Benjamin hat schon gesagt, mit Leonie, unserer Aufsprecherin, gestern schon eine Folge aufgenommen. Und,
da waren wir nur so 80% peinlich.
Genau. Also. Heute wird es richtig. Ja. Und deswegen sind wir heute hier. Und du durftest dir auch, ähnlich wie Leonie, die Folge wünschen. Ja, und wie heißt sie denn?
Die drei Fragezeichen, die flüsternden Puppen.
Ich dachte,
oder wie ich sie nenne, die drei Fragezeichen und die roten Heringe.
Ihr beiden, die ja sich sehr gut mit Film und so auskennen.
Natürlich.
Ja, so, so mit Dramaturgie und so, so mit so Begriffen. Ja, Wahnsinn, was ist denn ein roter Hering in einem Film oder in einer Geschichte?
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Na, denkt man Jurassic Park.
Ja, erzähl weiter.
Na, der Fisch da im Wasser. Nee, ich weiß es wirklich nicht.
Falk, vielleicht kannst du erklären, was ein roter Hering ist.
Immer wenn ZuschauerInnen auf eine falsche Fährte geschickt werden, wenn man irgendwie irgendeinen Teil, einen Geschichts, Element mit einbaut, das am Schluss eigentlich überhaupt nichts bringt, aber so ein bisschen einen Umweg macht, auf eine falsche Fährte lockt. Nebelkerzen werfen, könnte man auch sagen. Mhm. Das nennt man einen roten Hering.
Wieder was gelernt.
Genau. Und davon gibt es drei, oder was? Nee, was, nee, wie heißt die Folge?
Die drei Fragezeichen.
Achso, die drei Fragezeichen.
Drei roten Heringe.
Ja, das sind die drei roten Heringe und das Fragezeichen.
Achso, jetzt habe ich es auch verstanden.
Oh, nee, es gibt einige rote Heringe. Ja. Eigentlich ist diese ganze Folge irgendwie ganz interessant erzählt. Deswegen habe ich sie mir auch ausgesucht. Es ist, wie ich eben erst nachgeschaut habe, eine André Mininger-Folge. Den riecht ihr ja auch sehr, ne?
Ja, wenn wir so weitermachen, haben wir bald alle Mininger-Folgen durch, ist mir aufgefallen. Das geht jetzt relativ schnell. Ja, wir hatten Mininger ja schon, wir werden nicht müde, das zu erwähnen, auch bei uns schon im Interview. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast.
Nein, aber ich habe gehört, er war auf seinem Klo, auf Benjamins Klo, das nicht funktioniert hat.
Der war zum Glück nicht
auf. Achso, er war nicht auf.
Nee, da hatten wir Angst, dass er raufgeht.
Du, Benjamin, das war deine Angst. Ich wundere nicht. Ne? Mir war das egal.
Ja? Man kann auch sagen, dass an diesem Tag dann auch noch nachmittags die Toilette verstopft war, wegen einem bestimmten Menschen.
Nein, das war beim 24-Stunden-Podcast.
Also, André Mininger hat da eine Toilette verstopft.
Nein, da wäre er stolz drauf. Die hätte er nie wieder gereinigt, die Toilette, die wir heute noch verstopfen, in dem so wäre. Ja?
Warum ist es auch deine Lieblingsfolge,
die du jetzt ausgesucht hast? Es ist von den modernen Folgen eine meiner Lieblingsfolgen. Ich weiß nicht, ob ich sie aus den gleichen Gründen liebe, aus denen André Mininger sie geschrieben hat. Da ist schon auch ein schräges Element dabei. Aber ich finde sie super und ich finde sie tatsächlich eine der Folgen, die, wenn man sie häufiger hört, man echt richtig viel geilen Kram entdeckt. Und ich weiß nicht, wie viel davon zufällig ist und wie viel davon echt geiles Schreiben ist.
Ah, gut, das ist wieder so eine Sache, weil ich habe mich schon gestern privat mit Benjamin unterhalten, weil ich würde ihn nicht mal als Schriftsteller bezeichnen, sondern er kann gut Jugendkrimis schreiben. Was er hat, macht ja jedes Skript, ne? Für TKKG und für drei Fahrzeichen. Hanni und Nanni schreibt er, glaube ich, sogar immer noch die Fälle und so. Aber ich glaube, der schreibt einfach, worauf er Bock hat. Hat er auch mal gesagt.
Also er kann Jugendbücher schreiben, macht Hanni und Nanni, TKKG macht da auch was und so, aber er ist kein Schriftsteller für Thomas.
Das habe ich auch nicht ganz
verstanden. Das ist ja auch ein großes Wort jetzt.
Das meine ich damit.
Genau das meine ich. Man spricht ja auch nicht von dem neuen Drei-Fragezeichen-Roman. Ja. 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 Aber insgesamt ist das hier schon eine der Sachen, die ich ganz interessant finde, weil sie so, ja, witzig erzählt ist und tatsächlich auch, Achtung, pfiffig erzählt ist. Ja. Ganz vieles davon ist, glaube ich, auch ein bisschen dem Zufall geschuldet. Aber dieser Fall ist tatsächlich einfach echt ein gutes Ding, das der André Mininger hier rausgehauen hat. Und ja, deswegen habe ich ihn mir ausgesucht. Ja,
dieser Fall ist auch kompakt und kurz mit 77 Minuten.
Ja.
Kann man sich ruhig mal öfter anhören.
Man könnte ihn auch wirklich auf drei Zeilen runterbrechen. Das machen wir aber nicht. Wir sind ja bekannt dafür, ja alles auszuschmücken. Und wenn jetzt Vorgeplänkel durch ist, können wir auch gerne schon in die Folgenbesprechung gehen, wenn ihr wollt.
Oder du erzählst noch, wann du denn die drei Fragezeichen das erste Mal gehört hast und so Standardfragen. Ja. Das ist auch immer spannend.
Genau, das finden immer alle gut. So irgendwie so, ja, ich war 12, meine Mutter hat mir eine Kassette geschenkt, ab da war ich Fan.
Ja, die hat geleiert, ist irgendwann kaputt gegangen, genau. Irgendwie sowas.
Und Carsten Bohn ist der Beste. Ja. So eine Sachen.
Ja. Genau das, was wir sagen.
Ja, wirklich, die Antwort habe ich mir gerade gewünscht. Ja.
Sehr gut. Sehr schön. Ne? Okay, ich mache mal wieder schnell die allgemeinen Fakten und danach, Olli, würde ich an dich abgeben, an deine Lieblingsrubrik.
Ja, sehr gerne.
SprecherInnen.
Allgemeines.
Ja, wir haben schon gesagt, die drei Fahrzeuge, die flüsternden Puppen. Buch und Hörspiel Nummer 180, geschrieben von André Mininger. Buch wurde am 5. Februar 2015 veröffentlicht im Kosmos Verlag. Das Hörspiel am 4. März 2016 mit einer Länge, Benjamin hat schon gesagt, von ca. 78 Minuten. Ein kurzer, kompakter Fall. Und ja.
Ich hasse dich, Thomas.
Genau.
Die Sprecherinnen und Sprecher.
Ja, also die Erzähler. Natürlich Thomas Fritsch wieder in einer seiner letzten Auftritte hier, richtig? Wenn es nicht sogar war es der letzte?
Naja, es geht dem Ende zu. Mhm. Also jetzt, was seine Erzähltätigkeit angeht.
Auch allem anderen leider. Es war nicht mit
viel. Na gut, er hat dann noch 5 Jahre gelebt.
Okay, 5 Jahre, das ist schon ein halbes Jahr.
Deswegen. Aber ich fand, ist mir auch aufgefallen, er klingt hier wirklich schon extrem alt.
Ja. Ist mir tatsächlich auch aufgefallen, ich habe irgendwie nicht den Thomas Fritsch wiedererkannt, den ich eigentlich kenne, so richtig.
Der so tanzt bei Der Wichser.
Genau, zum Beispiel. Ja. Das war eigentlich nicht immer, Ska aus König der Löwen. Das ist eigentlich okay. So, wir haben einen Mario Ramos, der mir nicht bekannt ist tatsächlich.
Ja, wem spricht er denn?
Der spricht den, wie heißt der, Michael Romper, das ist der Fitnesstrainer. Ja. Dann haben wir, was in meinen Augen gar nicht funktioniert hat, Skinny Norris in dieser Folge gesprochen von Michael Haag. Hat er den noch ein paar Mal übernommen eigentlich, Thomas?
Ich glaube, definitiv in einer Kurzgeschichte. Ja. Und ich glaube auch noch mal in einem anderen Fall, aber könnte ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, er hat Skinny Norris insgesamt dreimal gesprochen.
Funktioniert für mich gar nicht. Gehen wir mal nachher drauf ein. Julia.
Ja, das hat wahrscheinlich für viele nicht funktioniert. Deswegen, für Michael Haag ist ja auch schon seit 2019 tot.
Mhm. Ja, also. Julia Völster spricht eine kurze, aber nicht unerhebliche Rolle hier in diesem Stück. Und wir haben den großartigen...
Ganz kurz, ja? Kannst du bitte mal den Namen aussprechen, den von der Rolle, die Julia Völster spricht?
Afton.
Ist das ein weiblicher Vorname? Ich habe noch nie gehört.
Benjamin, wollen wir uns ja schon darauf einigen, dass wir einfach After sagen, wenn es drin vorkommt?
Ja, das ist witzig, ne? Die Frau ist After.
Ja. Und der großartige André Minninger hat sich hier wieder ein kleines Denkmal gesetzt. Spricht hier Godwin, hat hier sogar für seine Verhältnisse überdurchschnittlich viele Worte. Ja.
Bei diesem Weltklasse.
Erik Scheffler, den Namen hatten wir doch vor kurzem schon in irgendeiner Folgebesprechung.
Ja, ich habe rausbekommen, wer das ist. Ich hab's gehört, ja,
sag mal.
Ist sofort. Und zwar Titus.
Onkel Titus. Der neue Onkel Titus-Sprecher.
Ja. Stimmt, wir haben ja im Dezember, habt ihr den Adventskalender gehört von uns? Und das stimmt, da war er mit.
Das drin, erkenne ich nur, weil das die Stimme von Commander Shepard ist aus Mass Effect, aus den Computerspielen.
Dann haben wir, jetzt kommt er wieder mit seinem Kommentar. Dann haben wir Ron mit Gordon, Piedesack. Ansage von Joachim Langer, Oma Renate Pichler. Damit sind wir auch schon durch mit den Sprechern. Und ich habe auch zu keinem Sprecher noch
was. Das ist ein bisschen irreführend, finde ich.
Welche Oma kommt denn
da vor? Ja, das ist die Oma aus dem Computerspiel, was...
Ich wusste gleich,
wer Oma. Nee, ich finde, der müsste... Okay, es wäre ein bisschen...
Weil diese Szene ist ein bisschen schon
Spoiler natürlich, wenn man zuerst... Man nimmt das Hörspiel, wo ist denn die Kassette? Da. Und ich habe früher zum Beispiel immer mir zuerst die Sprecherliste angeguckt. Okay,
jetzt bin ich auf den Spoiler gespannt.
Nee, pass auf, dann würde die Eröffnungsszene nicht funktionieren, weil es beginnt ja in der Zentrale, ne? Und man denkt ja erst, da ist wirklich eine tote Frau, so wie sie es darstellen.
Aber wo ist der Spoiler?
Okay, die tote Frau kann keine Oma sein.
Nicht Oma stehen würde, sondern Computerspiel-Oma, dann wäre es ein Spoiler. Dann würde die Eröffnungsszene nicht funktionieren.
Aber warum sollte man das auch machen? Man kommt doch gut damit klar.
Weil Oma nicht die richtige Bezeichnung ist. Benjamin hat es gerade selber bewiesen, indem er sagt, wer ist denn die Oma?
Was sagst du denn als Werbemeister? Kann da Oma stehen, Falk, oder...
Ja, weiß ich nicht, ich würde jetzt nicht erstmal die SprecherInnenliste durchgehen, um dann zu gucken, ob das irgendwie plausibel in der Öffnungsszene ist. Aber die Szene am Anfang funktioniert sowieso nicht, weil man es nicht ausspielt. Also diese Idee, so ein Computerspiel zu machen und dann irgendwie ist das, man denkt so, oh, ist ein Mord passiert und sowas, eine krasse Eröffnungsszene für 3 Fragezeichen und dann bewegt die sich und so. Aber zwischendurch plärt halt Blackie da rein.
Ja, das passt nicht.
Und das passt halt genau nicht.
Das ist nämlich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat die Szene, sorry, dass ich unterbreche, mich hat die Szene aber wirklich ein bisschen gepackt am Anfang.
Ja.
Und dann dachte ich aber so, wieso haben die denn Blackie mit an dem Tatort? Ja. aber wir sind ja schon fast in der Folgebesprechung.
Wir können ja einfach mal einsteigen oder na, kommt na, noch
klar,
was.
Aber das ist voll klar, schon direkt.
Ja, genau.
Klappentext und Cover.
Und Cover.
Ja. Ah, na gut.
Dann gehen wir wieder zurück, ein Schluss.
Ja. Ja, das machen wir gerne. Von dir eigentlich. Aber
eigentlich waren wir schon fast durch.
Ja.
Gut. Ja, okay, dann machen wir das schnell. Klappentext?
Gut, Klappentext.
Der Klappentext.
Und ich muss es öffnen und anfassen,
Thomas. Ja, bitte. Hoffentlich hast du was ganz Fettiges heute gegessen.
Ja, habe ich, einen Burger. Ja. Wir haben so einen widerlichen Burger gegessen.
Das stimmt.
Ja, wir haben einen Burger gegessen. Da war das Fleisch. Eine Zwiebel? Ich weiß nicht, ob eine Zwiebel drauf
ist. Wenn du jetzt von dem Burger erzählst, müssen wir den anfangen. Also wir waren ja heute im Hamburger Dungeon und da gab es ein Kombi-Ticket. Kombi-Ticket war ein Dungeon und danach schön zu...
Wir nennen den Namen nicht.
Das also ist in der Burgerkette schön einen Burger essen, die auch gute, qualitative, hochwertige Burger produzieren, muss man sagen.
Ja, da denkt man, wenn man da hingeht, da gibt's Rockmusik.
Ja. wir waren bei McDonald's. Nein, natürlich auch Burger King.
Der Name reimt sich zum Beispiel auf Bart.
Auf Bart reimt sich?
Hart.
Aber
hart. Mal, welche Musik wird da nochmal gespielt?
Kein Pop.
Kein Pop. Hartschlager? Ich weiß nicht, ich bin komm nicht drauf. Egal, mach weiter.
Ja, auf alle Fälle hatten wir so ein Kombi-Ticket und dann stand da, man kann dann da essen gehen. So, und da gab's dann, haben wir gesehen, haben wir so eine Extrakarte bekommen. Wir durften nicht mehr in die Hauptkarte gucken, sondern so eine Extrakarte. Wieder ein Veggie-Burger. oder normalen Hamburger, aber ohne Käse.
Genau, weil das habe ich vorhin schon gesagt, in dem Wort Hamburger fehlt das Wort Cheese.
Ja. Und jetzt, Falk, was sagst du dazu? Darf man das Hamburger nennen? Ja? Ein Brot, ja, Fleisch, eine Zwiebel, ein Salatblatt, Brot.
Eine Scheibe Tomate. Weil die nur, weil du die nicht magst, darfst du sie jetzt nicht weglassen. Aber keine Soßen.
Nichts.
Kein Käse.
Das war das Trocken. Also das war.
Und das Brot war nicht mal gut.
Also es war traurig. Wir waren echt traurig.
Kann man das Hamburger nennen? Wenn ihr im Hamburger Dungeon wart und danach beim Hardrock-Café-Burger...
Hallo!
Dann habt ihr ja offensichtlich die fette Tourist-Experience gemacht. Und das sollte man noch nie machen. Eigentlich hättet ihr ja noch über die Reeperbahn laufen müssen und danach hättet ihr gesagt, wollt ihr mal hier reinkommen? Komm doch mal rein, Jungs. Hier, so, ja. Und danach sagen müssen, oh, ich war sehr enttäuscht davon, dass dieser Sekt dort so teuer war.
Also ganz ehrlich, wenn ich über die Reeperbahn laufe, dann gibt es immer einen leckeren Hesburger.
Ja, Hesburger, ja, Alter.
Das ist das Widerlichste, was ich je gegessen habe. Da
musst du morgens um 4.30 Uhr, wenn du vom Hamburger Berg kommst, ist es tatsächlich einfach eine lebensverlängernde Maßnahme.
Der Hesburger.
Ja.
Schreib mal, sprich mir das Hes oder Hesburger? Ich weiß es aber nicht.
Hesburger fände ich schon fast ein bisschen gefährlich.
Hesburger ist so. Hess ist schon wieder gefährlich. Ja.
Genau. Also wir haben ja Hamburg schon mal ein bisschen, weil du es gerade sagst, das Touri-Ding schon mal öfter durchgespielt. Ne? Wir haben ja vor vielen, vielen Jahren hatten wir sogar mal so einen Tagesausflug nach Hamburg, ja, bevor es den Podcast gab und so alles. Und da waren wir auch auf der Reeperbahn und so. Und waren wir nicht letztes Jahr waren wir auch in Hamburg, ne? Waren wir denn da gewesen? Waren wir nicht im Grilly Idol mal zusammen? Das war gut.
Das ist ja nice. Ja,
Grilly Idol? Das war ein guter Burger.
Wo wir draußen gesessen haben und es ein bisschen kalt war? Das war aber der war richtig teuer.
Ach nee, warte mal, da warst du gar nicht dabei. Das war, als Benjamin und ich hier beim Gratis-Comic-Tag waren. Da waren wir beim Grilly Idol. Ach,
da waren wir hier in Hamburg? Beim Gratis-Comic-Tag?
Weißt du es nicht mehr?
Wir waren in Hamburg?
Da gibt es bei Rotz und Wasser eine ganz schreckliche Folge. Da ist ein guter Freund von mir beleidigt gewesen. Deswegen reden wir da nicht mehr drüber.
Ah.
Darum reden wir darüber jetzt noch nicht.
Doch. Jetzt erinnere ich mich.
Jetzt weiß es wieder, ne?
Bei welchem Burger? Aber wir waren auch.
Wir waren letztes Jahr mit einem Hörer von uns, waren wir doch auch hier essen, ne? Das war doch auch da an der Reeperbahn. Haben
wir gegessen.
Stimmt, haben wir die Pizza gegessen. Genau,
aber wir haben doch auch in Hamburg letztes Jahr Burger gegessen. Da saßen wir draußen, das war, glaube ich, unser erster Abend hier in Hamburg.
Das weiß ich nicht. War das nicht hier Hess-Burger?
Nee, Hesburger. Aber ich habe auch schon Hesburger durch, also brauche ich nicht mehr. Ja?
Richtig interessant für die Hörer.
Nee, ich finde das schön, so ein bisschen Lokalkolorit, ne?
Klappentext.
Ja, Klappentext.
Nee, warte mal, wir haben aber noch. Waren wir jetzt durch? Ich weiß nicht mehr.
Also der Burger war. Darf man das Hamburger nennen, wenn da keine Soße, kein Senf drauf ist und nichts?
Also ich würde sagen, nein, wie es rechtlich ist, weiß ich nicht.
Siehst du. Ja, gut.
Genau. Und es hat auch gar nichts mehr mit Hard Rock zu tun. Da lief Rihanna, da lief irgendwie...
Nicht ein Rocklied.
Genau, da lief nicht einmal AC/DC oder hier...
Billy Idol hier.
Ja, oder aber diese Erfahrung macht jeder und jede, die mal in so einen Hard Rock-Café gegangen
ist. Aber ein Lifehack für die Hörer. Wenn ihr diesen Burger mal kosten wollt, ja, normalerweise braucht man ja dieses Kombi-Ticket. Aber auf den Mitarbeitern in dem besagten Restaurant hat niemand kontrolliert, ob wir überhaupt im Dungeon waren und überhaupt den gesamten Preis, den Preis bezahlt haben. Wir hätten den auch da umsonst essen können. Also wenn ihr mal in Hamburg seid, in dieses Lokal, was ich jetzt nicht mehr erwähnen möchte eigentlich, dort einfach am Eingang sagen, ja, wir waren im Dungeon, wir haben das Kombi-Ticket, ihr werdet zum Tisch begleitet, bekommt den Fraß und dann...
Ich weiß warum, der Burger, der war so schlecht, der hat in der Herstellung 32 Cent gekostet. Deswegen ist es den scheißegal. Also kommt rein, setzt euch hin.
Wir müssen es loswerden.
Aber ich gebe dir recht, es war eher so dieses Touri-Ding. Ja?
Offensichtlich. Ne?
Aber was sind wir denn? Wir sind doch Touris. Na und? Ist doch in Ordnung. Na
gut, hast du einen Geheimtipp? Wie lange lebst du schon in Hamburg?
24 Jahre.
Wow.
Ein paar Tage, ja.
Also ich habe ein paar Geheimtipps. Die sind auf jeden Fall nicht unten an Landungsbrücken. Nee,
das verstehe ich.
Ja, Thomas und ich haben ja vor ein paar Jahren auch mal gesagt, wir machen jetzt auch mal so ein dummes Berlin-Touri-Ding. Da waren wir zusammen auf der Siegessäule, weil du das als Hausaufgabe...
Weil ich gezwungen wurde. Ja. Das war eine Hausaufgabe von Benjamin. Ich sollte einen Papierflieger von der Siegessäule schmeißen.
War aber das erste, letzte Mal, dass ich auf der Siegessäule war.
Genauso wie bei mir. Mhm. Ja. Naja. Gut, jetzt bitte den Klapptext.
Okay, ich fange jetzt an. Ein Mädchen wurde entführt. Am helllichten Tag, direkt vor einem Fitnessstudio. Der einzige Hinweis, den Bianca in Panik hinterlassen konnte, ist eine Botschaft auf einem alten Walkman. Die drei Fragezeichen verfolgen die Spur der Entführer bis zu einer verlassenen Hütte in Mexiko. Dort stoßen sie auf rätselhafte Dinge und bringen sich dabei selbst in Gefahr.
Hierzu habe ich eine Frage, ob das ein Stilbruch in Sachen Klappentext ist. dürfen die eine Lüge reinschreiben? Weil es wird ja kein Mädchen entführt. Distanziert sich der Klappentext nicht insofern dann davon, dass sie sagen, scheinbar wurde ein Mädchen entführt?
Das hat ja schon ein paar Mal sowas.
Ja, ich weiß nicht, da habe ich jetzt auch nicht aufgepasst.
Außerdem steht da ja scheinbar.
Nein, es ist aber
steht nicht scheinbar.
Nein, die Ausgangssituation ist, dass sie hören das Band ab am Anfang mit dem Walkman und da werden Zeuge, wie ein Mädchen entführt wird. Das ist die Ausgangssituation.
Nein, nicht, es ist ja gespielt. Also, ja, die Ausgangssituation. Ja,
wie langweilig wäre das, wenn da stehen würde, eine fingierte Entführung?
Nein, scheinbar ein Mädchen. Es wurde scheinbar ein Mädchen entführt.
Ja, gut, scheinbar würde ich noch mit reinnehmen. Okay, danke. Da gebe ich den Punkt.
Danke, da fühle ich mich jetzt gleich ein bisschen.
Aber einen Zentimeter gewachsen. Aber das klang gerade so wie irgendwie, ich finde das irreführend, kann ich nicht verklagen.
So nur nicht, genauso wie du die Oma spoilern findest.
Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe gesagt, dass der Name der Begriff Oma ist nicht richtig.
Genau, da hast du gesagt, das ist irreführend, was ich wieder nicht fand.
Gut, wollen wir zum Cover kommen.
Wie findet ihr denn den Klappentext?
Ja, also, langweilig.
Ihn scheiße? Nee, ich finde ihn, ich hatte dazu nur die Frage.
Hm. Was sagst du?
Klappentext ist ein Verkaufstext und von daher klingt spannend und kann man schon machen.
Ob also das ist ja aus der Werbebranche, das ist ja eigentlich auch so ein Fachbereich von dir, da haben wir jetzt ja mal die Expertise. Würdest du es kaufen, wenn du dir das wenn du das lesen würdest?
Naja, jetzt so eine Reise nach Mexiko und so in eine verlassene Hütte, das klingt schon gut.
Eigentlich wegen dem Mexiko-Aspekt würde ich es auch interessant finden. Auch das Cover, auf das wir jetzt zu sprechen kommen.
Ja, aber hier steht die nächste Folge drauf. Ja, finde ich viel spannender hier. Kabinett des Zauberers. Wieso haben wir die nicht besprochen?
Ist mit dem Diakov, ne?
Ja,
der
ist Zauberer.
Der ist der Zauberer. Diakov ist ja der neue Karl.
Ist er.
Ja, genau.
Hast du auch. Ein guter Karl. Sehr viel besserer Karl.
Sag ich auch immer, ohne Witz. So Anna lacht dann immer, aber wenn man nicht sage, irgendwie, nächste Folge besprechen wir wieder mal eine TKG-Folge mit dem besseren Karl.
Oh, dürft ihr sowas sagen? Ja,
natürlich.
Das dürfen wir sagen.
Witzig, okay. Das fragt derjenige, der mit mir einen Podcast zusammen macht. Cool.
Ja? Dieses seltsame bayerische.
Das Problem
war
ich will jetzt nicht gegen Niki Nowotny schießen, weil das ist wirklich unfair und ich weiß, dass ganz viele den immer noch toll finden und auch über die Umbesetzung vom Diakov nicht so ganz zufrieden sind, weil das ja auch nicht so ganz cool abgelaufen ist da im Hintergrund, aber das will ich gar nicht thematisieren. Aber das Problem beim Karl sehe ich, der hat sich schauspielerisch halt nie weiterentwickelt, während sie hier in Dreger und Lubowski einfach super Sprecher geworden sind. Und
Tobias Diakov ist ein Höllensprecher.
Der ist super,
der mag den auch. Der ist
mega gut. Genau, und der hat sich halt nie weiterentwickelt. Ne? Der ist ja auch kein professioneller Schauspieler geworden, sondern der ist ja nur auf dieser Rolle geblieben. Weißt du, und deswegen weiß ich nicht, habe ich immer so ein bisschen mein Problem mit seiner schauspielerischen Leistung.
Also Olli, das müssen wir uns merken, wenn jemand Höllensprecher ist, ist er richtig gut. Wenn wir mal so Kritik lesen von uns, oh Olli, du warst ein Höllensprecher.
Also ich finde ganz ehrlich, dass der Titel Lutz McKenzie bei deiner Sprechleistung überhaupt in Berührung kommt, das ist schon ein Ritterschlag. Das
degradiert ihn aber auch ganz schön, muss ich sagen.
Das macht Lutz McKenzie in seiner Leistung richtig.
Wir kommen auf das Cover zu sprechen. Also gerne. Wir haben hier eine Puppe. Ja, wer möchte es beschreiben?
Das Cover.
Sie sieht ein bisschen aus wie Annabelle eigentlich.
Ja.
Mit einer gebrochenen Wange.
Genau, so ein bisschen zerschunden. Ne? Sie guckt gruselig ins den Betrachter an. Und im Hintergrund so ein bisschen grünlicher Farbe. Und man sieht noch so einen Schatten von einer anderen Puppe. So einer Babypuppe.
Ja, wie findet ihr den Schatten von einer Babypuppe?
Den finde ich billig.
Oder? Der sieht irgendwie... Was hat er da zu suchen?
Ich finde halt, wenn man so die flüsternden Puppen und dann so einen Klappentext hat und sowas, da muss man halt all in gehen und alles auf diese Puppen lenken. Vor allen Dingen, weil man ja denkt, das ist jetzt irgendwie so ein zentrales Element. Klar, wir haben die schon irgendwie was zu tun mit dem Fall. Aber wenn man schon so eine Nebelkerze wirft und so einen Fall voller roter Heringe und Nebelkerzen macht, dann kann man auch beim Cover draufgehen.
Ja, und deswegen finde ich dieses Baby da im Hintergrund so Schatten... Das lenkt noch zu sehr ab. Also wenn dann, wie du schon sagst, komplett die Puppe ist unheimlich, finde ich, die hier im Vordergrund ist, so ein bisschen mehr rangezoomt, vielleicht ein paar mehr Risse so im Gesicht und so alles, so wie Olli schon sagt, so mehr Annabelle. Aber das sieht aus wie so ein Krabbelkind im Hintergrund.
Und noch eine Spinne reinbringen. Hinten
das fände ich gut.
So als Schatten oder so.
Ja, das ist gut. Wie findest du denn das Cover, Benjamin?
Also ich würde es toll finden, jetzt, wo Falk das mit der Spinne gesagt hat, ich würde es richtig gut finden, wenn die Puppe hier so ein Spinnennetz hätte und die Spinne so über die Puppe.
Das übertreibst du ein bisschen.
Und das Europazeichen, wenn das hier so eine grüne Umrandung hätte und so zerfließen würde, so als Special.
Und wenn diese Fragezeichen oben im Titel so mit Blut unterlaufen wären, ne?
Nee, das ist scheiße, Thomas.
So, gib mir bitte alles wieder.
Achso, Entschuldigung, ich mache es wieder in Ordnung.
Danke, dass
es wieder.
Die Folgenbesprechung.
Und jetzt, wir haben schon angeteased, gehen wir in die Folgenbesprechung und wir waren ja schon mittendrin. Wir haben diesen Opener, der eine krasse Stimmung erzeugen soll. Und wie du schon sagst, ich nehme an, es ist der erste rote Hering.
Es ist der erste rote Hering. Da machen sie es schon mal so, dass halt irgendetwas... Benjamin sagt ja immer, er findet es blöd, wenn jedes Element, das irgendwie erwähnt wird, irgendwie am Schluss eine Bedeutung hat. Dass man nicht mal irgendwie beiläufig irgendwas hat, nur etwas wegen der Atmosphäre. Und hier haben wir das ja. Tatsächlich wie in keiner anderen Folge. Und es fängt schon mit dieser Szene an, in der sie da irgendwie diese tote Großmutter finden und die sich dann auch noch bewegt. Und dann irgendwie, dann plärt ja Blackie rein. Sie sagen auch, Blackie, sei mal ruhig. Dann hätte man das ja aufnehmen können. Sagen können, okay, das ist jetzt in der Zentrale. Ja. Ja, aber das hätte man irgendwie machen können.
Was ich aber nicht verstehe, ist, warum sie Blackie damit reinnehmen mussten. Ja, hätten sie dem Hörer nicht die Illusion komplett erstmal lassen
voll müssen? Voll draufgehen. Ja. Wobei, ihr seht es falsch. Ihr müsst euch vorstellen, es ist gewollt, dass wir wissen, wir sind in der Zentrale. Und Bob sagt, Justus, die Frau ist tot. Da sage ich mir doch, warum liegt eine tote Frau im Sessel von der Zentrale? Witzig.
Ich habe anders gedacht. Spannender. Ich frage mich, warum haben die Blackie an einem Tatort mit
rüber? Ja, nein, genau. Aber es kommt nicht rüber. Beide Möglichkeiten sind ja da, ob es in der Zentrale spielt oder woanders. Ist egal. Dieser Effekt ist erstmal da. Zum ersten Mal haben wir es offensichtlich mit einem Mord zu tun. Mhm. Dann beginnt noch die Frau sich irgendwie zu bewegen. Da hätte man noch reingehen können. Da hätte man wirklich jetzt, komm, schlag auf sie drauf oder sowas. Wir rennen weg. Also irgendwas, dass man es noch mehr in diese Welt bringt. Und dann geht die Tür auf und Peter kommt rein. Aber so hat man es tatsächlich nicht geschafft, irgendwie diesen, ich weiß von Anfang an,
ach nee, es irgendwas stimmt ja nicht. Ja, weil die so entspannt sind. Aber das, entspannt sind sie, dann passt es wieder, weil sie ein Computerspiel spielen. Weil ich sitze doch nicht vorm Computer und sage, die Frau ist tot.
Ja, aber der Effekt ist cooler.
Die Pixelbrei-Frau ist tot. Das sage ich ja nicht.
Nein, aber wenn du so voll drin bist in so einem Spiel, das hätte man schon auf eine falsche Fährte,
danke, dass du geschlagen hast, Thomas.
Die Leute auf die falsche Fährte locken können, um es dann aufzulösen. Da waren sie halt voll drin in diesem Computerspiel. Also, das wäre schon gegangen.
Also im Buch ist es besser, weil ich glaube, da stand nicht Blackie blägt, blögt, blägt,
blägt,
blögt. Das macht die da nicht, der Vogel da. Und deswegen ist es im Buch besser. Und auch Justus verhält sich da ein bisschen anders, denn der probiert die ganze Zeit das rational zu lösen. Und dann sagt er so zum Schluss, ein blöder Dämon kommt da nur vor, was ist das für eine Auflösung, blödes Computerspiel. Finde ich im Buch viel besser.
Ja.
Ist leider nicht im Hörspiel, aber trotzdem finde ich diese Einleitung im Hörspiel sehr gut.
Ich finde es auch einer der schönsten Starts einer 3-Fragezeichen-Folge ever.
Weil es startet in der Zentrale und ist trotzdem anders.
Ja,
weil das Schöne ist, ich wünsche mir öfter, dass es... dass man mehr so über die 3 Fragezeichen erfährt, was die so privat machen. Und hier hat man mal so ein Gefühl.
Es gibt eine Folge,
machen mal was zusammen.
Die ja auch mit einem Computerspiel startet. Da spielen sie Autorennen am Anfang der Zentrale. Hier der finstere Rivale, 117. Und da haben sie, glaube ich, aus Need for Speed oder so die... Hier, der früher der siebte Sinn gesprochen hat, der Sprecher. Den hört man, da haben sie einfach diesen Soundstep genommen. So 3, 2, 1 und dann spielen sie den ganzen Abend Computerspiel, also so Autorennen.
Und dann faked er die Ergebnisse, ne?
Genau.
Und sie
genau.
kommen nochmal zurück und man, es ist wirklich ein bisschen so geschrieben, als würden sie ihn gleich beim Wichsen erwischen. Aber dann hat er aber nur die Spielstände manipuliert.
Das würde dir gefallen.
Folge 117 nicht anhören.
Peter und Bob gehen raus, müssen aber dann nochmal zurück aus Gründen und dann erwischen sie ihn dann so, was machst du da? Hose wieder zu. Ist er in das Programm gegangen, um sich auf Platz 1 zu setzen, weil er zu schlecht in dem Computerspiel ist. Würde dir gefallen, das ist mal das was anderes. Gut,
ja, weil die sind ja so zwischen 7 und 21, Tausend. Weiß man ja immer nicht. Und deswegen finde ich das mal toll.
Wenn da kommen wir nachher noch drauf. Viel als in die 3 Fragezeichen, weil da gibt es eine ganz interessante
Stelle. Kann diese Diskussion nicht mehr führen.
Da kommt aber ein Indikator.
Ja. Kleiner Indikator. Das finde ich gut.
Ja. Richtig, und Peter kommt rein, ich übernehme mal kurz, denn Peter hat die Werbung eines Fitnessstudios von Hollywood bekommen, das ein kostenloses Probetraining anbietet und das möchte er gerne austesten, beziehungsweise er hat das sogar schon ausgetestet. Bob fragt dann, und wie war es und so, ne? Und auf dem Heimweg hat er auf dem Parkplatz einen Kassetten-Walkman gefunden, sehr schön, und dafür ist eine Kassette drin und da ist auf der Kassette ist ein Titel eines Stücks, was er gut findet, aber den Namen nicht weiß. Also er hat noch nie was von Shazam gehört. Und stattdessen halt will er sich jetzt von der Kassette den Titel kopieren. Ja, und dann, das muss dir gefallen haben, Benjamin, spielt er das auch so an, wie er sich freut die ganze Zeit. Mit dem Stück, ne? Und Bob so ganz gelangweilt, der Wahnsinn.
Aber wirklich wie Peter Glucks, das ist wirklich irgendwie allerliebst anzuhören. Mir hat, auch das hat mir tatsächlich mal gefallen. Ich hatte keinen Fremdschämen.
Das war mir irgendwann ein Glucksen zu viel. Ne?
Ich denke die ganze Zeit darüber nach, Kassetten Walkman. Ist ein Walkman nicht immer mit Kassette?
Ja, das andere ist ja ein Discman. Ich gebe zu, ich habe den Wikipedia-Artikel gerade zitiert und das steht hier wirklich Kassetten-Walkman. Ja, das habe ich auch noch nie so gehört. Geb ich dir recht. Und dann kommt ja etwas und da könnt ihr jetzt nicht sagen, wir haben uns noch nie darüber unterhalten, weil Peter möchte die B-Seite hören von der Kassette, dreht um und welches Stück kommt?
In the middle of the night.
Oh nein, dieses Stück ist entsetzlich. Hm? Ja, mal ganz abgesehen davon, dass es sich dabei um den Lieblingssong unseres Erzfeindes handelt.
Also, dass Skinny Norris auch auf diese Nummer steht, ist leider nicht zu ändern worden.
Boah, Leute, was ist denn das für ein Sound? Das ist ja grausam. Was ich aber bis dato noch nicht wusste, ist, dass es Skinny Norris' Lieblingssong ist.
Ja, das hatte ich aber damals auch in unserer Besprechung beim Heimlichen Hehler gesagt, dass dann irgendwie dieses Stück immer eingesetzt wird, wenn Skinny Norris in neueren Folgen auftaucht. Da gibt es ja zum Beispiel, glaube ich, bei Folge 157 im Zeichen der Schlangen kommen sie zu ihm in die Wohnung und dann läuft ganz laut und ist im Mittel of the Night. Ich dreh mal die Musik leiser. Ja, mach das, Skinny.
Übrigens, um das mal mit unseren Worten zu sagen, bis hierhin ist Blackie wirklich on fire. Der wiederholt ja wirklich fast alles. Der ist ja so omnipräsent bis jetzt. Fand ich eigentlich auch ganz entzückend. Ja.
Ich find's auf jeden Fall geil und das muss man jetzt wirklich dem André Meininger zugute halten in dieser Eröffnungsszene, dass alles eigentlich von diesem Fall jetzt schon klar ist. Wir wissen eigentlich jetzt schon, wer der Bösewicht ist, wird aber mit der Diskussion über den Kirschkuchen wieder einfach ins Ungefähre verlegt. Zweitens wissen wir, es ist alles voller rote Heringe. Und wir wissen auch schon ein bisschen, dass dieser ganze Plan sehr viele Löcher hat. Das wissen wir so ein bisschen an der Sache, wie Justus das erzählt, nämlich wenn er dann sagt so, warst du bei diesem Probetraining mit dem Flyer, den wir gestern gefunden haben? Und denkst du, okay, alles klar. Aber was wir hier wirklich haben, ist dieses Foreshadowing. Wir könnten jetzt schon wissen, okay, Skinny Norris wird nicht mal ebenso erwähnt.
Genau, das ist
ja immer dieser, ist cool.
Das ist immer dieser Punkt, der ich auch sage, bei der Fahrzeichen wird nichts ohne Grund erwähnt. Und wenn man Skinny Norris erwähnt und sogar in the middle of the night einspielt, dann hat das eine Bedeutung. Ja. Ist richtig. Und so wie du es auch sagst, irgendwie, und wie war das Probetraining? Ja, so, dass man genau weiß, okay, so geht das jetzt vonstatten.
Aber es wäre jetzt auch überhaupt nicht untypisch für die drei Fragezeichen gewesen, wenn kurz vor Schluss Skinny Norris aus dem Hut gezaubert worden wäre. So, ja, in seinem in Justus' Monolog, da ist er. Und von Anfang an ist hier echt alles klar.
Aber ich kann dir jetzt schon sagen, wir haben uns ja ein bisschen im Vorfeld über die Folge unterhalten und Baby grinst mich schon so an, darüber wird zu reden sein, gerade was Skinny Norris angeht.
Der ist der schlauste.
Der absolute schlauste.
Wenn dieser Plan funktioniert hätte, dann ist er der schlauste Mensch der Welt.
Wir haben ja gesagt, wir haben im Vorfeld gesagt, bevor wir Aufnahme gedrückt haben, wir werden hier jetzt spoilern, vielleicht können wir es schon mal vorwegnehmen, was hier alles für Komponenten reinkommen. Ja? Ah ja, okay, Falk zeigt uns gerade seine Notizen.
Ja, unglaublich. Ja, da freue ich mich schon.
Das Skinnys Plan, okay, dann heben wir uns das auf. Ja. Ja.
Das kannst du nachher Skinnys gerne. Skinnys Plan, das ist ja richtig gut.
Da kommen wir dann, okay, dann verschieben wir das.
Ja.
Genau, und während in the Middle of the Night immer noch gespielt wird, bricht die Aufnahme ab und wir werden Zeugen, wie eine junge Frau schreiend von Männern überfallen, attackiert wird und man hört dann noch ein Auto wegfahren und so weiter und sie kombinieren, okay, da muss was passiert sein.
Schön gesagt, Thomas, nur leider werden wir ja nicht Zeugen davon. Der Kassettenrekorder war ja Zeuge davon. Wir hören nur die Aufnahmen.
Aber es ist mega gut gespielt.
Also das fand ich auch überraschend. Ja, bei so Sachen ist ja auch immer die Gefahr, dass man sagt, oh, Fremdschämen, was ist hier passiert und wer hat das gemacht, um Gottes Willen. Generell zu dieser Mädchenstimme, die heute noch öfter vorkommt, muss ich sagen, kann ich jetzt schon sagen, ganz großes Kino für mich.
Absolut. Ja. Und was vor allen Dingen auch noch mal vielleicht zu erwähnen ist, ist, dass tatsächlich Justus hier schon seinen ersten dummen Scheiß labert. Und das wird er in dieser Folge ein paar Mal machen. Wird er so voll auf die falsche Pferde gehen. Peter wird das ganze Ding rocken und dafür hart auf die Schnauze bekommen. Aber Justus kommt so, vielleicht war es ein Hörspiel.
Oh Gott, ja. Steht es im Buch auch?
Ja.
Ja, aber okay, das ist doch schon so ein augenzwinkender Verweis in dem Metier, wo André Meininger sich selber aufhält, also oder? Also
diese Metaebene so ein bisschen dadurch sprechen, richtig, zu sagen, Mensch, vielleicht befinden wir uns ja hier gerade in einem Hörspiel.
Genau.
Ja, aber dass es von Justus kommt, finde ich, in den falschen Mund gelegt. Und
da möchte ich nochmal darauf hinweisen, in USA, es spielt ja immer noch in USA, da kennt man keine Hörspiele mehr. Ja, die hören sowas dann nicht. Da gibt es nicht so produzierte Audiodramas, wie man es nennt, ja. Wobei, das stimmt nicht. Ich habe sogar, als ich in Santa Monica war, gesehen, dass Audible, ist doch eigentlich, ist es eine deutsche Firma?
Glaube ich nicht, aber haben ja früher mit Hörbüchern vor allen Dingen gemacht.
Genau.
Das ist natürlich ein Ding in Amerika auch. Und diese
Fiction-Podcasts,
also Hörspiele selbst, gab es früher in Amerika viel. Natürlich haben die jetzt nicht solche Serien, wie wir das haben bei Jugendhörspielen. Aber Hörspiele gab es halt natürlich schon, aber das waren jetzt keine Megaseller, so wie bei uns. Aber Fiction-Podcasts, also das wären tatsächlich Hörspiele, sind tatsächlich ein großes Ding, gerade jetzt in Amerika.
Aber ich habe dann Santa Monica eine Audible-Werbung gesehen für ein, ich sag jetzt mal, Mischung Hörbuch und Hörspiel, also auch mit Sprechern. Anscheinend probieren die das da gerade auch mal so ein bisschen zu etablieren. Und du hast es schon gesagt, gerade so in den 30er, 40er Jahren gab es ja diese Radiohörspiele. Wir hatten es ja auch beim seltsamen Wecker von 3 Fragezeichen. Da geht es ja auch noch um diese alten hier. Hörspiele.
Findet ihr denn generell, dass diese, also wenn man 3 Fragezeichen hört, dass das jetzt die Folge ist aus dem Jahr 2016, dass das in dieser Zeit spielt? Bei mir ist es immer so 2000 oder so. Also so vom Gefühl her. So 2002, 2000.
Ja, weiß ich, auch der, nur ein Handy dabei haben.
Ja, so mit den einen Balken, so da keine Akkuanzeige, also mit Prozent.
Moment,
sondern
da möchte ich keine Ladekabel dabei im Auto.
Was ja, das ist, also ich habe nie das Gefühl bei einer neuen Folge, dass es aus dem Jahr 2020 ist oder so.
Ich kenne es eigentlich so, mein gesamtes Umfeld und so ist immer besonnen, sein Handy aufzuladen und so. Und Benjamin ist so einer.
Wirklich,
es ist ohne Witz.
Egal wann.
Man schreibt ihm um 13 Uhr, man schreibt um 15 Uhr, schreibt um 17 Uhr, er schreibt immer, mach schnell, ich habe nur noch 1%. Wo ich so denke, was ist denn so schwer daran, abends sein scheiß Handy an die Ladestation zu packen?
Will ich meine Ruhe haben.
Achso, du hast ja nicht deine Ruhe, wenn dein Handy in der Ladestation ist.
Dann bist du ja hier ist. Bob, weil Bob ja auch später rumplärt, irgendwie, jetzt ist das Handy aus, jetzt habe ich eigentlich empfangen.
Ist so.
Ja.
Also wieso muss man immer sein Handy aufgeladen haben?
Ja, damit sowas nicht passiert.
Ja, aber das ist doch meine Freude.
Ja, aber so als Detektiv sollte man das vielleicht schon machen. Aber hier ist es ja so, dass die 3 Fragezeichen ja immer im Ungefähren bleiben, wann das irgendwie spielt. Die versuchen eben nicht klarzumachen, das spielt jetzt 2016, so wie es bei TKKG der Fall ist. Gibt es irgendwie neuen Kram? Gibt es jetzt irgendwie Tablets? Dann haben die Tablets. Haben die irgendwie Smartphones? Dann erwähnen sie auch 1000 Mal, dass es Smartphones sind. Die bleiben tatsächlich immer irgendwie so ein bisschen im Ungefähren, um eben das auch zeitlos zu halten. Das finde ich jetzt auch nicht so richtig schlimm.
Ich finde es nicht schlimm.
Wenn sie es dann aber machen und tatsächlich jedes Mal irgendwie nur ein Handy dabei haben, das Handy vergessen haben, der Akku ist leer, das ist ja schon fast irgendwie ein Trope bei denen.
Das ist gewollt.
Ja.
Weil das hat auch, glaube ich, mal an André Marx in einem Interview gesagt oder auch andere, weil es wäre so langweilig, wie es ja hier auch in dem Hörspiel am Ende ist, dass Peter Cotter anrufen kann, weißt du? Und so immer so, ah, da drin sind Gangster, gelöst. Deswegen ist es gewollt, dass die Handys, sie müssen sie einbringen, weil sonst ist es unrealistisch, ne? Weil es spielt ja halt auch in der Neuzeit. Aber sie machen es halt immer so, zum Beispiel, ah, jetzt ist der Balken weg, ah, jetzt bin ich im Funkloch. Das ist gewollt, aber das geht einem irgendwann so ein bisschen auf den Nerv, weil es immer das Gleiche ist.
Obwohl sie es hier nicht mehr hätten machen müssen, denn ist mal ganz ehrlich, Peter ist ja total aufgeregt. Der ist ja total, die Frau, was ist da passiert? Wir müssen da schon gleich Cotta anrufen. Mhm. Was heißt gleich? Würden wir wahrscheinlich auch machen, wenn wir das finden würden. Keine Ahnung.
Aber nicht Justus.
Wir würden ja merken...
Es und hier ist, hätte der Plan schon scheitern können. Ja,
das, genau.
Schon früher.
Skinny, also wir haben ja gesagt, wir spoilern. Ja, ja, der hat ja diesen Plan, dass alles umzusetzen. Und der wusste also, es wird die ganze Zeit in dieser Folge nicht die Polizei gerufen.
Ich stell mir gerade so vor, wie Michael Romper ihn jetzt angerufen hätte, wo so Cotta kontaktieren und sagen, Skinny, ich weiß, du hast viel vorbereitet, flipp jetzt bitte nicht aus, ja? Wir haben ein kleines Problem. Ja.
aber ich finde es hier schon extrem hart in der Folge, dass Justus einfach nicht die Polizei anrufen will. Wenn man sich überlegt, was da im Hintergrund...
Aber das Thema haben wir ja auch öfter, dass sie wirklich die Polizei einschalten müssten, weil auch deren Leben in Gefahr ist,
ganz aber das oft. Aber das ist eine Spur zu viel.
Hier ist eine Frau
entführt. Genau, ja. Da müsste auch in Justus Jonas sagen, okay, das ist zu krass für uns. Mhm. Ja, aber Skinny hat das vorher gesehen. Er wusste, Nein,
der Justus fährt erst nach Mexiko.
Oder witzig, wäre Kommissar Reynolds noch da, der hätte ja auch gesagt, hier ist also die Kassette. Ja. Na, wichtig wird sie nicht sein. Ja. Guten Tag. Ja.
Außerdem ist Justus immer noch ein bisschen angefasst, weil er irgendwie Peter diesen Kirschkuchen-Vergleich gemacht hat. Und dann hat er gesagt, Kirschkuchen ist nicht gleich Kirschkuchen.
Naja, die Tante wurde gerade beleidigt.
Ja, eben. Deswegen ist er komplett nur fett. Ja.
Deswegen ruft man nicht die Polizei. Deswegen lassen wir das Mädchen verrecken, mal auf eigene Faust
ermitteln. Okay, wir wissen, der Plan von Skinny wird später sehr fragwürdig erscheinen, aber wir geben jetzt mal Skinny einen Punkt. Er wusste, Justus Jonas wird sich das nicht nehmen lassen, den Fall anzunehmen.
Also tatsächlich bis hierhin gar nicht so unrealistisch oder nicht so unvorhersehbar, dass Justus sagt, na lass uns selber erstmal gucken.
Genau, für Justus, ja. Also für 3-Fragezeichen-Verhältnisse. Nachvollziehbar.
Ich sag mal so, wir können ja tatsächlich, weil wir ja Gast haben, heute mal ein bisschen special, wir können ja wirklich mal ein paar Sprünge machen, aber spätestens so bei der Mexiko-Reise, wo sie sagen, anstatt die Polizei einzuschalten, steigen wir jetzt noch abends in der Dämmerung schnell ins Auto und fahren rüber nach Mexiko, hätte man vielleicht dann doch ein bisschen mehr Professionalität
erwartet. Auch da, dass er sagt, nein, wir rufen nicht die Polizei. Mhm.
Ist der weigert sich krass, ne?
Ich hoffe, dein Auto ist vollgetankt, Peter, weil wir fahren jetzt los. So ungefähr, ne? Ja. Du sagst es ja. Wir können es ja kurz überspringen. Es geht jetzt erstmal ins Fitnessstudio. Besagter Michael Romper, mit dem spricht er jetzt, hey Peter, hast du es dir nochmal überlegt und so? Und er
erkennt auch den Walkman gleich.
Genau.
Ja, der gehört einem Mädel, in die er sich da tatsächlich auch ein bisschen verguckt hat. Erzählt er natürlich zumindest, wie wir im Nachhinein erfahren, ist ja alles Quatsch, was er da erzählt.
Im Buch aber echt peinlich
übrigens. Weil im Hörspiel fand ich es auch nicht so
doof. Im Buch ist es noch peinlicher. Da geht so Peter hin, hey, alles fit im Schritt und die reden so richtig cool und so ein Bob schämt sich richtig.
Aber
und
du hast sagst ja gerade gesagt, dass du es cool denn? Findest.
Ich finde das richtig cool.
Ja, ja. Also dann mecker doch auch bitte nicht rum, wenn die mal im Buch so schreiben, wie du sprichst.
Ja, Entschuldigung.
Denn, ja, danke. Denn ergibt er denen auch ihre Handynummer, ihre vermeintliche Handynummer. Und da rufen sie auch an. Erst geht lange. Hier finde ich endlich mal gut, lassen sie es mal realistisch lange klingeln. Auch wenn Bob zwischendurch dann, da warte doch noch ein bisschen. Ja, haben sie auch am Anfang, bis Bob das sagt, finde ich, ist es eine fast realistische Zeit, dass jemand
ran. Und warum? Weil, jetzt spoilern wir wieder, Michael Romper ist ja jetzt derjenige, der
rangeht. Er muss ja erstmal schnell rausrücken.
Ja, genau. Er muss erstmal ins Lager und das Handy reingehen. Deswegen,
das ist eigentlich realistisch. Und das macht ja total geil. Was ist der Michael Romper ist wirklich eine ganz klug geschriebene Figur. Auch wieder hier, André Mininger, not bad. Weil er halt tatsächlich auch dieses erzählt, das Mädchen mit den blonden Zöpfen, der pflanzt dieses Bild in die ein, dass er später ehrlich, wieder aufgreift.
Hätte ich von Skinny Norris, ich wäre Michael Romper und ich höre von Skinny Norris diesen Plan, wäre meine erste Reaktion, was soll ich machen? ich soll denen meine Handynummer geben, dann soll ich schnell mich verstecken und ich soll hier so ein Mexikaner.
Vor allen Dingen, er steht ja auch, war das jetzt so im Buch oder auch im Hörspiel. Er steht ja auch auf derselben Straße.
Ich sehe hier ein bisschen Gefahrpotenzial für deinen Plan.
Und hier kommt aber jetzt mal eine Frage mit dem Alter, weil nämlich Bianca angeblich nicht den Vertrag und das Probetraining machen konnte, weil sie zu jung ist. Mhm. Ja. Und dann ist die Frage, warum durfte Peter es machen?
Weil man in Amerika ja schon mit 16 so gut wie volljährig ist.
Und 16 aber der Typ wird ja jetzt, der Typ in diesem Fitnessstudio, so cringe der auch war, würde er jetzt nicht eine 15-Jährige angebaggert haben und nach ihrer Telefonnummer gefragt haben.
Na gut, es ist ja gespielt. Also, er hat es ja nicht gemacht, wie wir später erfahren, ne? Aber er sagt ja auch, die war süß und ich habe ihren Walkman bewundert. Und
ich glaube, er sollte ein bisschen auftragen, um die Sache realistischer, also glaubhafter zu gestalten. Wahrscheinlich so eine kleine Story da hinten ranhängen. Ich einfach, die kenne ich.
Also ich sag mal so, da die Story fake ist, kann er behaupten irgendwie, ich fand die süß und heiß.
Wie findet ihr denn bisher den Einstieg? Wir haben dieses Cover mit der Puppe, ja? Dann haben wir diesen Walkman, der da auf dem Boden liegt und diese Nachricht. Ich war da eigentlich voll...
Und die Computerspiel-Oma.
Ich war eigentlich voll gepackt. Ich fand das voll spannend.
Ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt war im Hörspiel alles super.
Es ist ganz alles selten, dass jemand so eine Spannung erzeugt bei mir, wirklich jetzt.
Aber das sind auch so geil fließend, die Übergänge. Sie gehen raus aus der Sache, die Straße ist realistisch, nicht jedes Mal labert es. Der Sprecher gefällt mir sowieso hier gut, weil er wirklich gute Bilder macht und nicht alles zulabert.
Ja.
Es geht wirklich, also alles über die Geschichte, also bisher knaller Einstieg, einer der besten, die ich kenne.
Ja, weil man jetzt ja auch denken könnte, eigentlich ist es ziemlich vollgepackt, kommt aber nicht so rüber. Das ist wirklich fließend, so wie du das sagst.
Da gebe ich dir auch recht. Und vielleicht haben sie es mit Absicht gemacht, weil wir haben es ja schon thematisiert, Thomas Fritsch klingt halt hier nicht mehr so, Achtung, Wortspiel, frisch. Und dass ihm vielleicht mit Absicht, ich finde, er hat nur 3 oder 4 Einsätze in dem Hörspiel, ne?
Fritsch. Achtung, Wortspiel. Ich versuche das auch gerade zu verdauen. Aber gut, das ist Thomas, also muss er sich drum kümmern.
Ja, genau.
Ich bin das.
Deswegen bin ich auch der Kopf der Zentrale.
Aber der rote Hering.
Ja. Der rote Hering.
Genau, du bist der rote Hering.
Der war gar nicht so schlecht. Ja. Auf jeden Fall, ich finde, Thomas Fritsch ist halt reduziert in der Folge. Deswegen, darauf wollte ich hinaus, eventuell wegen seiner Sprecherleistung, aber wenn, er kommt nur ganz selten vor und dann bringt das aber auch auf den Punkt. Da wollte ich dir jetzt recht geben.
Was ich an der Stelle noch auch interessant finde, auch hier über den Peter wieder. Peter sag ich jetzt auch.
Oh, noch Peter. Noch so, ja. Als Benjamin-Fan gehört sich sowas.
Ja. Jetzt sagt Peter das Richtige, nämlich fragt er den Michael Romper, hast du dir den ganzen Song angehört? Das ist eigentlich eine Frage, die ist wirklich einfach. Also er ist auf der richtigen Stelle, auf der richtigen Spur. Natürlich ist das die geplante Spur, aber hätte man Justus jetzt das Heft in die Hand gegeben, wäre hier schon Ende gewesen. Das heißt, Skinny Norris ist nicht nur so intelligent, das handelt von Justus hervorzuheben, sondern auch, dass das immer unter geschätzten Peter Shaw.
Laut André Meininger hätte er gar nicht das Stück zu Ende hören können, weil in unserem Interview hat er gesagt, das Stück haben sie nur noch halb. Sie haben es nicht mehr bis zum Ende. Also hätten sie es gar nicht ganz ausspielen können.
Merkwürdigerweise, ich kann mich noch erinnern, als wir ihn interviewt haben und wir gesagt haben, dieses Skinny Norris-Stück, also das passt ja zu Skinny Norris und so, hat er gesagt, das war gar nicht so geplant. Oder was hat er da gesagt? Das ist nicht so.
War so ein bisschen
erfunden, der hat sich da ein bisschen so über dieses Lied hat er so gesagt, das war nicht bewusst. Fand ich ganz merkwürdig.
Aber ja, das deswegen, ist doch bewusst. Manche Aussagen glaube ich ihm nicht so ganz. Warst du euch schon mal mit dem einen trinken? Hier so in der Hamburger Nachbarschaft?
Nee, ich kenne den gar nicht.
Noch nie kennengelernt? Nein. Okay. Gut, hätte er sein können.
Ja. Würde ich aber gerne mal.
Ja, macht, der ist wirklich interessant. Der ist wirklich spannend und interessant und witzig. Und
auch sympathisch, mega sympathisch, ja.
Ja.
So, also wir können ja ganz kurz mal auf den Anruf eingehen. Das erste verstehe ich gar nicht, als der Mann da rangeht. Denn ich habe nur geschrieben, ich höre Timmy, wie er hier was aufmacht.
Timmy, ja.
Das ist irgendwie das Erste, was ich da höre.
Ich habe Skinny verstanden, dass er mit diesem mexikanischen Akzent rangeht. Skinny!
Bob erkennt tatsächlich auch sofort, dass es Spanisch ist. Mit Händen und Füßen erfahren sie, dass er das Handy in Tijuana gefunden hat, als es geklingelt hat. Noch bevor sie sich zu einem Treffen einigen können, bricht die Verbindung ab, denn das Handy ist aus. Also schnell ins Auto und ab nach Tijuana. Das ist also, wie gesagt, da habe ich es auch wirklich extrem abgekürzt, wie sie noch darüber sprechen und sagen, also, ich hoffe, dein Auto ist voll und jetzt noch nach Mexiko, um Gottes Willen. In Mexiko angekommen, klingelt auch schon Biancas Handy. Der Mexikaner ist wieder dran. Aber er will, Aber er will sich nicht treffen, ist ihm zu gefährlich. Sonst Ärger mit, jetzt sehe ich gerade, was mein Problem ist. Ich habe es mir meine Unterlagen im Hotel ausdrucken lassen und hier fehlt immer das letzte Wort in der Zeile. Stimmt. Was ist denn hier los? Deswegen lese ich hier so einen Kauderwelsch. Ja, das ist witzig. Ich könnte jetzt so listig weitermachen oder jemand anders übernimmt. Ich kann aber diesen Absatz hier noch zu Ende machen. Angst vor der Polizei. Aber er hat wohl beobachtet, wie Bianca das Handy absichtlich hat fallen lassen, nachdem sie mit einem Lieferwagen und zwei Männern dort angekommen war. Justus redet ihm nochmal ins Gewissen, dass er doch bitte ein wichtiger Zeuge ist und doch hier bitte unterstützen soll. Es handelt sich natürlich um einen Entführungsfall, anstatt Justus einfach sagt, ich sollte vielleicht auch mal die Polizei entscheiden. Aber er will nicht, aber er möchte das Handy behalten. So.
Er ist ja arm, sagt er.
Genau, er ist ja arm. Auch auf Justus' Angebot, dass er ihm das Handy abkaufen würde, lässt er sich nicht ein.
So, ich möchte auf einen ganz wichtigen Kontinuitätsfehler eingehen.
Ja.
Weil Bob sagt irgendwie, weil Justus ist ja am Telefon so, wie redet denn der Mann? Er versteht ihn nicht. Und dann sagt Bob, das ist doch ganz klar Spanisch. Und Justus kann gutes Spanisch. Du erinnerst dich an unsere Besprechung zum Zauberspiegel?
Nee.
Gut, weil da übersetzt er einen spanischen Brief unter anderem. Deswegen ist es ein bisschen bescheuert, dass er nicht mal irgendwie Hola versteht.
Ich habe eine ganz große Fan-Diskussion im Internet gelesen, dass es mehrere spanische Sprachen gibt irgendwie. Dass André Marx... ich habe eine Fan-Diskussion. Hörst du mir zu, Herr Freitag?
Falk hat mir gerade seine Notizen gezeigt, was er zu dem sprach.
Mach dir deine eigenen.
Ja, nee. Er hat mir gerade gezeigt, dass auch ihm das aufgefallen
ist. Kannst du nicht zwei Sachen gleichzeitig?
Nein.
Okay,
dann aber jetzt, Lutz, hast du meine Aufmerksamkeit.
Pass auf, es gab eine Fan-Diskussion, habe ich gelesen.
Ja, mit dir
einmal,
selber.
Dass es mehrere spanische Versionen gibt in der Sprache, weiß ich nicht. Und dass Justus das vielleicht deswegen nicht kann. Mhm. Und dass André Marx ein paar Bücher vorher Justus das wieder weggenommen hat, dass er Spanisch sprechen kann.
Ja, das stimmt. Das ist bei Das leere Grab, da ist er nämlich in Südamerika und kann dann kann er nicht so gut Spanisch.
Ja, Fakten, Benjamin.
Aber da ist er auch in einer emotionalen Situation, weil er nämlich auf der Spur seiner toten Eltern ist, die eventuell noch leben. Und deswegen, glaube ich, hat er da geistige Aussetzer, dass er nicht so gut Spanisch
kann. Ja, aber auch. Er hat das Computerspiel scheiße gefunden.
Ach so. Ja. Stimmt, da ist man dann mal einfach mal
kann man aus
der Spur. Gib ich dir recht.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der irgendwie in Südkalifornien lebt, und die drei alle mit ziemlicher Sicherheit als erste Fremdsprache nicht Deutsch oder Portugiesisch haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass keiner dieser drei irgendwie in der Lage ist, nach einem Mädchen zu fragen, ob die ein Handy verloren hat, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein akademisches Gespräch, das die dafür müssen, oder so eine knallharte Geschäftsverhandlung. Ja. Das ist schon krass. Vor allen Dingen wäre auch hier wieder der Plan vorbeigegangen, würde nämlich einer von den beiden Spanisch sprechen, hätten die wahrscheinlich mit dem Typen Spanisch gesprochen und dann erkannt, dass der das gar nicht kann.
Weil er sowas, wieder Ende Gelände. Weil er sowas vom Radebrechen spricht. Ne?
Überlegt aber, wie schlau es genau ist.
Ja. Das ist wirklich sein Masterpiece hier.
So, nach diesem Gespräch, wo er geoutet wurde, dass er kein Spanisch kann, wieder der Anruf bei Skinny, flipp bitte nicht aus. Ja? Und dein Plan hat auch hier einige Lücken.
Es gibt ein Problem, aber Skinny weiß, kein Problem. Die Spur, die wir gelegt haben, spätestens das Funkloch wird ihnen das Genick brechen.
Das Telefon hätte ihnen auch schon vorher das Genick brechen können. Nämlich was Interessantes ist, dass wenn sie dann anrufen, mit dem Telefon, also Peter sagt, Peter, Peter sagt, ruf noch mal an, vielleicht war es nur ein Funkloch, dann rufen sie noch mal an und dann geht eine amerikanische, in diesem Fall deutsche Abwesenheitsnotiz rein und da ist auch ein richtig schöner Fehler drin, nämlich es sagt, die Abwesenheitsstimme sagt, der Anrufer ist momentan nicht zu erreichen. Der Anrufer. Schöner Fehler. Aber normalerweise würde man
Justus, guck mal, was ist denn, Kollege? Ich bin nicht erreichbar.
Ach so. Okay, aber der ist geschenkt, ist einfach nur ein Fehler. Aber interessant ist normalerweise, wenn das Handy sich wirklich in Mexiko befindet, dann würde ja, wenn das Handy nicht erreichbar ist, jetzt könnte man sagen, Tijuana ist so nah an der Grenze, dass es sich vielleicht noch irgendwie in den heimischen Funkmast.
Ja, das kann sein. Es könnte aber auch der erste Hinweis für den Hörer sein, dass man sagt, da könnte, aber witzig, ist mir gar nicht aufgefallen, der Anrufer ist nicht erreichbar.
Aber auch da wusste Skinny Norris, selbst wenn Justus das hört, dass Justus nicht auf die Idee kommt.
Dass er nicht erreichbar ist.
Ja, genau. Also nee, dass diese falsche Ansage Justus nicht auf die Idee bringt. Das wusste Skinny Norris.
Aber wie gesagt, Grenznähe kann tatsächlich auch, kann da so würde ich mich nicht wundern, wenn es tatsächlich so ist.
Aber habt ihr an dem Michael Romper gemerkt, dass er der Juan González ist?
Nein. Ich überhaupt nicht.
Nein, wirklich. Also da verstellt er schon ganz gut die Stimme. Wenn man es weiß,
gute Sprecherleistung.
Merkt man es. Ja. Auf jeden Fall, es geht jetzt nach Tijuana über die mexikanische Grenze.
Haben auch alle ihre Pässe dabei. Die
sind natürlich,
alle Kids in Amerika fahren, haben ständig ihre Reisepässe
dabei. Die drei Fahrzeichen gehören zur weißen Elite, was das angeht.
Interessant ist aber auch, dass er da sagt, hier, okay, ich habe den Peilsender dabei. Wir sind für eine Ermittlung ausgerüstet, was in diesem Fall heißt, ich habe den Peilsender und ein Feuerzeug eingesteckt.
Aber großartig, kein Handyladegerät.
Und auch keine Tasche.
Wir sind voll am Start. Keine Powerbank, nichts.
Und auch das sagt, hast du überhaupt in Erwägung gezogen, dass wir Inspektor Kotter informieren? Also ich habe den Peilsender, ich habe ein Feuerzeug, ich habe einen Reservekanister, das kann losgehen.
Wer braucht hier einen Kotter?
Ja, so ist es. Und dann geht's nach Tijuana und da wird halt auch ein bisschen die Umgebung und das Land und die Leute geschildert.
Hier habe ich nochmal Gag. Der Erzähler beschreibt wenig Verkehr, wenig Leute zu sehen, nur einige Wellbadhütten.
Wellbad?
Was? Douglas?
Ja, genau.
Super,
Dankeschön. Douglas Wellbad. Ist ja ein Begriff, oder Falk?
Nein.
Okay, dann habe ich mich bei dir voll blamiert, aber Thomas hat es verstanden.
Bei mir hast du.
Nur einige Wellbad hin. Du kennst ja Douglas Wellbad.
Nee.
Der hat. Okay. Also nur einige Wellbad hin. Ich stehe dazu, das Ding muss ich jetzt
zu Ende. Hast du das noch auf, den Witz?
Bitte was nochmal?
Ich habe den noch verstanden. Auf.
Ja, ich ja nicht. Douglas Wellbad ist ein Sprecher.
Ah.
Ja. Okay. Den hast du auch schon öfters gehört bei unseren Folgenbesprechungen.
Ah, das stimmt. Ja. Zum Beispiel bei Kreaturen der Nacht.
Larry Brand.
Das ist Larry Brand.
Nein, das ist
also
Larry Brand.
Hier. Das ist einer der. Lutz, wie geht's denn weiter?
Sie suchen jetzt die Das Wellblechhaus, oder wie wollen wir das nennen?
Sag du einmal Wellbadhaus, bitte. Ich
Wellbad.
So Freunhaus. Wir sind halt so nah aneinander.
Okay, also zeig mal, Olli, zeig mal deine Notiz. Ja, wo steht denn da
Wellbad? Nur einige Wellbadhütten, das ist ja gar mal Gag.
Nur einige Wellbadhütten.
Ja, das habe ich das gesagt. Jetzt sag deinen Satz, aber bau Wellbad statt Wellblech
ein. Also sie suchen die Wellbadhütte?
Ja, sehr gut, ja, genau.
Ja, das ist...
Jetzt kannst du in deinem
Sprechen. Ah, jetzt kann ich in meinem Sprechen. Genau. Okay, also sie suchen die Wellbadhütte und...
Oh Mann.
Ja, sie kommen, sie suchen die ja noch gar nicht. Die wissen ja noch gar nicht, dass sie eine Hütte suchen müssen, oder?
Die Adresse, die der Mexikaner
genau, die haben das gesagt
hat. Ja, haben wir das überhaupt richtig erzählt?
Ja. Der
weiß ich nicht.
Ja,
wirklich?
Haben wir von der Adresse eben erzählt?
Ja, jetzt haben wir es ja.
Genau.
Na, wir wollen ja heute
Mann, ein paar größere Schritte machen.
Der scheinbare Mexikaner hat am Telefon eine Adresse genannt.
Genau, das haben wir meines Erachtens nicht erzählt.
Nein, aber wir wollen
jetzt habe ich schon dreimal gesagt. Wie oft noch?
Also der scheinbare Mexikaner, ja, damit es jetzt auch sinnvoll ist, der hat eine Adresse genannt.
Richtig.
Und die suchen die jetzt ab.
Auf. So. Und es ist jetzt auch schon stockdunkel.
Es ist stockdunkel.
Genau.
Und sie merken dann auf einmal während der Fahrt, oh, da ist ja alles leer, da ist ja gar nichts mehr. Und da sehen sie nur eine Wellbad.
Nee, jetzt brauchst du es nicht mehr. Jetzt wird
jetzt ist es nicht mehr
aufgebraucht. Ja. Ja. Halt langweilen wir auch damit. Aber kennt ihr nicht?
Für
die Hörer ist es
jetzt in Ordnung. Jetzt wird Justus das erste Mal vernünftig und sagt, ich sollte mal die Polizei anrufen. Und dann ist aber dieses benannte Funkloch, was bestimmt von Skinny Norris eingeplant wurde.
Nee, zu diesem Zeitpunkt will der überhaupt noch nicht die Polizei anrufen. Das kommt erst viel später.
Also hier in den Wikipedia aus.
Nein. Ich bin auch der Meinung, das kommt später. Er
macht
das
jetzt überhaupt nicht. Jetzt wird es nämlich richtig arschig.
Ja, du hast recht.
Jetzt machen sie Peter richtig fertig.
Genau.
Erstmal macht sich Bob so richtig schön, erstmal unsympathisch, indem er sagt, so richtig angewidert, so von Mexiko, ich will so schnell wie möglich raus aus diesem Land. Ja? Dann fahren sie los. Da die Autofahrt zu dieser Adresse, da Canyon, ich weiß nicht mehr, 1271. Dann kommt sie an, es ist eine 20-minütige Autofahrt. Also jetzt nicht so super weit weg von Tijuana. Sie erreichen die Hütte, haben komischerweise einen Stadtplan dabei, auf dem sie auch noch eine eingezeichnete Mülldeponie sehen. Und dann wird's richtig fies. Dann verbünden sich nämlich Justus und Bob gegen Peter. Weil Bob sagt erst, boah, also wenn wir zu Hause wären, dann würden wir da jetzt eigentlich erstmal vielleicht machen, aber wollen wir das wirklich hier machen? Und dann sagt Peter, oh ja, lasst uns echt wieder zurückfahren.
Und auf einmal Justus.
Und dann kommt Justus,
genau.
Redet seine Rede und dann sagt Bob so voll fies und ja, Peter, bleibst jetzt im Auto und mach dir halt fertig. Und dann die ganze Folge jetzt über wird Bob versuchen, die Gunst des Justus Jonas zu gewinnen und sie werden auf Peter rumhacken, der die ganze Zeit Recht mit allem hat. Sie werden ihn fertig machen, dann erkennen, dass er Recht hat und sich nie bei ihm entschuldigen. Sie werden ihn ausschließen, sie werden ihn in andere Zimmer verbannen.
Pass auf, ganz kurz. Ja. Tauscht den Namen Peter gegen Thomas, den Namen Bob gegen Olli.
Jetzt will er sich in die Opferrolle bringen. Das ist süß.
Und dann hast du genau die Verhältnisse.
Ja, na klar.
Ja, weil Peter will eigentlich die ganze Zeit dieses Mädchen oder die Frau retten, ja? Also ja, die 15-Jährige.
So
und dann tut auf einmal Justus so.
Ich will sie. Ich rette sie. Ihr seid dabei.
Fahrt ja nicht weg. Genau. Wenn ich nicht alleine oder mit Bianca zurückkomme.
Das ist wirklich eklig, oder?
Also, es wird noch ekliger. Es wird so richtig schlimm. Peter tut mir richtig leid in der Folge. Aber jetzt gehen sie zur Hütte.
Aber ganz kurz, was du eben gesagt hast mit Mexiko, auch schon davor wird ja so gesagt, oh, alle Armen hier, die betteln und so. Also Mexiko wird so richtig schlecht dargestellt so die ganze Zeit. So richtig...
Aber Blasmusik im Hintergrund. Habt ihr es gehört? Es fehlt nur noch, dass einer so ei, ei, ei ruft.
Oh ja, stimmt, dieses Klischee, ne?
Ja.
Stimmt, und irgend so eine spanische Gitarre. So blum, 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 blum.
Para salud.
Para salud.
Tequila Sunrise. Genau, und jetzt gehen sie endlich in die Hütte und...
Naja, es passiert noch was Peinliches, was ich gerne erwähnen würde.
Ja.
Finde ich eine sehr merkwürdige Szene. Ist auch einer der wenigen Zeilen, die auf meinem Blatt komplett gedruckt sind. Justus horcht noch an der Tür, bevor sie reingehen.
Oh ja.
Und jetzt lehnt er sich wohl etwas zu arg dran. Man hört, der Hörer hört nur ein sehr merkwürdiges Geräusch, was aber auch wieder ein bisschen Spannung verursacht, weil ich denke, was ist denn jetzt los? Oh Gott, ich habe mich wohl zu nah an die Tür gelehnt.
Ja.
Ich bin auf einmal reingefallen.
Und das hätte man so lustig machen können.
Ja, es ist so vom Sound her fand ich es auch nicht gut. Vor allem, weil es ist so, pass auf, du hörst jetzt abends die Folge zum Einschlafen. Mhm. Die Folge geht jetzt ungefähr, weiß ich nicht, 25 Minuten wahrscheinlich. Ne? Und dann kommt dieses, wie er reinfällt und so. Ne? Und dann bist du wieder wach.
Ja, aber dieses Dings gibt es echt ein paar.
Ja, und ehrlich, Ja, sie haben nichts draus gemacht.
Ja, ist unrealistisch. Ich finde auch, er hätte so gegen die Tür und dann hört man so ein Rollen, ja, so 2 Minuten Rollen und dann wie er so die Wand hochrollt, ich weiß nicht, wie man das darstellt mit einem Soundeffekt und dann wie er aus dem Fenster
fällt. So ein Looping, nee, aus dem Fenster. Looping durchs Fenster. Nee, ich will durch den Raum, ich will, dass er nämlich aus dem Eingang wieder rauskommt auch. Damit seine Kollegen dann sehen, was hast du dann gerade gemacht?
Ja, bist so, du einfach durch die Wohnung
wirklich, komm. Du reißt halt da total raus, weil davor ist die
Kulisse. Ja, das reißt total raus, ja. Was hier gerade abgeht.
Die Soundkulisse, also das Sounddesign und die Geräuschemachereien, das ist wirklich gut bei dieser Folge. Und dann kommt plötzlich bei so einer Sache, die ganz easy zu machen ist, nämlich Mensch fällt auf Holzboden und Tür kracht ein, knarzend oder sowas. Ja, muss man nicht irgendwie so ein Ding machen, weil das kann man einfach gut darstellen. Den Schock später oder sowas, ja, das ist mega cool gemacht. Das hat mich echt auch fertig gemacht. Ja. Aber an dieser Stelle habe ich das Gefühl gehabt, dass sie gerade irgendwie jetzt keine Zeit mehr hatten und dann gesucht haben, wie können wir das jetzt irgendwie noch machen, weil uns das Foley nicht nicht zur Verfügung steht.
Ja, da gebe ich dir absolut recht, weil die Folge hat sonst nichts, was stört oder nervig ist oder sowas, so von den Soundeffekten, eigentlich fast perfekt, bis auf diese
Zeit. Hier fand ich alles auch fraglich, weil auch, dass Justus so lauscht, dass er ungeschickt in die Tür fällt, ist irgendwie für mich überhaupt nicht Justus-like, irgendwie ungünstig gelöst, finde ich, die Situation generell.
Und jetzt kommt es, dass sie, dass Peter darauf besteht, den Kotter anzurufen. Und als Justus sagt nein, sagt Peter, dann mach ich das. Und dann sagt Justus, nee, ich mach's.
Also richtig. Witzig, er sagt es auch so, ganz ruhig, Peter, ich erlebe das. Ja?
Also gibt's natürlich aber mal wieder ein Funkloch. Und da sagt er auch schon, der Akku ist fast leer.
Ganz kurz. Kleine Verschwörungstheorie. Meinst du, es ist wirklich ein Funkloch oder weil Justus den Fall lösen will, dass er so tut, so, aber hier ist ja ein Funkloch, ich kann ihn nicht anrufen.
Ach ja, das ist ja stimmt. Der Böse sehr gut, ich übernehme das. Es ist gar nicht von, das ist auch von Skinny einkalkuliert. Er lässt niemals zu, dass seine Kollegen jetzt hier Kotter dazu holen. Deswegen, Peter, pack weg, ich mach. Oh, Funkloch, verdammt. Genau.
Oh, so ein Pech. Dann müssen wir doch die Hütte untersuchen. Jetzt muss ich kurz fragen, das machen sie jetzt auch oder gehen sie erst jetzt zum Auto zurück? Ich weiß es nicht mehr.
In der Zwischenzeit müssen ja Romper und Skinny Norris das Auto manipulieren, weil später gehen sie dann zum Auto zurück. Stimmt.
Also
dann springt es erstmal nicht an und dann wird Bob wieder so richtig gemeint, weil Peter macht Vorschläge, was sie machen könnten, im Auto schlafen oder zurücklaufen und er so, ach ja, dann willst du, na dann viel Spaß beim Wandern durch die Dunkelheit in der langen Straße. Es ist wirklich, weil es gäbe ja viel mehr Möglichkeiten, als einfach in dieser Hütte zu schlafen. Ehrlich gesagt ist es nicht mal das Naheliegendste.
Aber ja, ich würde auch so hätte lieber im Auto gepennt, als in der Hütte.
Ja, vor allem, und es ist Mexiko, ich glaube nicht, dass da jetzt minus 10 Grad sind.
Oder ja, es so, ist tatsächlich in diesen heißen Gebieten tatsächlich so, dass es nachts echt extrem nach unten fällt, gerade in diesem Gebiet
Mexiko. Ja, okay,
Aber trotzdem, in der Hütte wird es ja nicht viel wärmer sein, als im Auto.
Aber selbst, dass Peter sagt, wir laufen erstmal weg, vielleicht geht ja dann das Handy wieder und man kann telefonieren oder so.
Stimmt.
Ja, weil da laufen, es ist immer noch die Adresse, wo jemand entführt wurde.
Aber wir haben herausgefunden, dass Justus so tut, als wäre sie im Funkloch.
Ja, aber was ist mit Bob los?
Ich glaube auch langsam, Justus hat die Zündkerzen rausgedreht.
Genau, aber er macht ja dann später auch Nee, jetzt ist Bob, der ist, glaube ich, kontrolliert. Ja. Oh, es wäre so richtig witzig
gewesen. Ja, okay.
Oh,
nice. Da muss ich das gleich loswerden. Und ich habe nämlich einen lustigen Kommentar im Internet gelesen, dass André Bindinger sich überhaupt nicht mit der Serie auskennt, weil in der Crimebusters-Ära hat Peter Autos repariert. Ja. Ja, da war er Automechaniker und hier ist so, und was ist es, Bob?
Geht keine Ahnung.
Ja. Allerdings ist es auch dunkel und er sagt, was soll man unter dem Auto sehen?
Ja, gut. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Ich habe es ja auch nur im Internet gelesen.
Ja, ich weiß.
Da ist alles wahr.
Ja, aber was Thomas sagt, ist schon ein interessanter Punkt, weil er ist mit Autos affin. Alles andere wäre besser zu sagen als, ja, gebe ich auf, keine Ahnung, müssen wir hier pennen.
Ja, okay. Ja. Aber das stimmt wirklich, muss ich jetzt sagen, in den Crimebusters-Ära hat Peter sogar auf dem Schrottplatz
wie nennt man das? Ich ihr gerade Getränke
Falls ihr euch über die Geräusche wundert. Falls ihr euch wundert, warum wir gerade nicht auf
den Punkt kommen. Übrigens, Falk, so professionell sind wir nicht. Du kannst ruhig sagen, soll ich euch noch was zu trinken holen? Ja, genau. Das ist total in Ordnung.
Jetzt wird ja soffen.
Und Thomas seine Monologe.
Die kann man ruhig unterbrechen.
Warum magst du mich nicht?
Ich mag dich.
Merkt man.
Wirklich jetzt.
Also ich wollte nur sagen, dass in der Crimebusters-Ära, da hat Peter sogar so eine Grube, wo er als Mechaniker spielen kann. Ein
Mechanikergraben.
Ja, genau. aber ich verstehe es immer noch nicht. Die Crimebusters-Serie.
Oder das ist ein Orchestergraben,
wo er auch
das repariert.
Genau. Nein, für mich
Freude.
Für mich auch die Ghostbusters-Serie in meiner Welt. Nee, jetzt im
Ernst. Zeig es wieder, wir müssen wieder normal reden.
Ja. Okay, ich gehe pullern.
Ernsthafte Frage. Jetzt geht er auf Toilette. Ich habe eine ernsthafte Frage
an dich. An mich?
Ja.
Okay.
Die Crimebusters-Serie.
Du magst mich wirklich nicht, du lässt mich nicht pullern gehen.
Nein, die Crimebusters-Serie. Ich, ja. Ich fange immer wieder mit dem so an. So lange bist du. Da wird ja gesagt, die wollten ja wieder davon wegkommen.
Ja.
So, wie viel haben sie denn in Prozent, muss ich mir jetzt genau sagen, wieder weggenommen?
18,7532%.
Okay, das ist alles wieder weggenommen worden. Ja, also, dass sie Judo und Karate können und so eine Sache.
Genau. Und dass Peter seine Mechaniker-Skills verlernt hat.
Na, siehst du, denn passt das ja, wenn er kein Mechaniker
mehr
ist.
Richtig. Okay, aber das ist ja so, man verlernt ja auch Sachen. Olli hat zum Beispiel verlernt, Fahrrad zu fahren.
Was?
Ja, Mann, geh doch mal mit ein auf den
Gag. Ja, aber nee, geh ich gerne, wenn der ein Witz einen Sinn macht irgendwie. Hast du irgendwas angespielt? Ich habe gerade
irgendwas ausgedacht.
Ja, aber
gut, du hast es verlernt, dünn zu sein. Ist das besser?
Olli konnte noch nie Fahrrad fahren, deswegen ergibt es keinen Sinn.
Jetzt bin ich ein bisschen traurig und verletzt. Jetzt darfst du auf Toilette gehen, Thomas.
Oder die Eigenschaft hast du verloren.
Mhm.
Okay.
Lass mich in Ruhe.
Jetzt müsstest du mich fragen, warum magst du mich nicht?
Warum magst du mich nicht?
Ich mag dich.
Also Falk, wir sind noch nicht weitergekommen.
Seid ihr noch nicht bei der kaputten Neonröhre?
Nein, sie sind immer noch nicht mal in dem Haus drin. Also
jetzt gehen sie aber wieder ins Haus.
Justus liegt immer noch auf der Tür.
Wir waren schon im Haus, wir sind doch schon wieder zurück zum Auto.
Aber
jetzt gehen sie wieder ins Auto. Neonröhre geht kaputt und dann bleibt nur das Feuerzeug und dann will Peter ja was trinken, geht dieses Ding. Und dann macht Bob sich wieder lustig über ihn.
Na, erstmal, ich habe Peter noch nie so schreien gehört. Also dieser Schrei war wirklich...
Aber erst macht sich Bob lustig.
Ja, vorher schon.
Ich mache mir Sorgen um unseren zweiten. Ihr weißt doch, dass er Angst in Dunkelheit hat. Er bondet richtig mit Justus, weil er jetzt Money aufs Maul bekommt, sondern Peter. Und er will jetzt Best Friend mit Justus sein.
Wir wissen doch, wie er sich in der Dunkelheit. Ja, genau, stimmt. Und jetzt mal wieder ein Lob an Jens Wawrzyk, der auch in meinen Augen immer noch, wenn es gerade um so eine schauspielerische Leistung geht, immer wieder... Geil. Beweist, er hat's drauf. Nichts gegen die anderen, um Gottes Willen. Ich mag die anderen beiden, das wisst ihr, bevor jetzt wieder kommt, Justus, Robert ist nicht so gut, ne? Aber ich finde, dass Jens Wawrzyk, wenn es um sowas geht, wirklich beispiellos an den anderen beiden vorbeizieht und sich jetzt die Seele aus dem Leib schreibt.
Aber so gut, wirklich.
Ja, man merkt immer, er ist ein guter Theaterschock. Ja.
Richtig, genau.
Und da ist auch der Sting geil, dieser Schockmoment. Ja. Das ist halt richtig.
Weil der auch sehr lang ist. Der Schrei ist lang und wirklich...
Auch mit der Musik, die einsetzt.
Die Musik, dann sprechen die beiden noch dazwischen. Also in dem Moment dachte ich, geil.
Da gibt das Sounddesign und die Musik auch wirklich alles. Der
absolute Horror, wir müssen hier raus, sie wird uns alle umbringen. Und stimmt, gleich machen sie schon wieder Peter fertig, obwohl sie noch gar nicht über die Situation...
Ja, pass auf, und mein Lieblingssatz von Bob jetzt, also, weil jetzt kommt raus, es ist eine Spinne. Mhm. Ich habe das Gefühl... André Mininger hatte Bock, eine Horrorfilmszene zu bringen. Man ist mitten in der Wüste, es ist heiß, es ist dunkel, hoppla. Und natürlich ist es ein Jugendhörspiel, eine Jugendkrimiserie. Da kann jetzt kein abgetrennter Kopf in dem Waschbecken liegen. Ja? Stattdessen kommt jetzt diese haarige, große Spinne. Ja? Es hat aber was aus dem Horrorfilm.
Absolut.
Ja?
So. Sagt Peter auch.
Genau, und dann gehen die beiden anderen ins Badezimmer und Bob wieder so...
Schon eine gewisse Grundarroganz.
Ja. Der schreit hier rum, als ob sonst was passiert wäre. Und wir fallen natürlich wieder drauf ein. Ne? Und dann sucht Justus das Feuerzeug, was Peter verloren hat. Ne? Wir erinnern uns, kein Strom auf dem Boden. Er muss irgendwo liegen. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Oh mein Gott! Ja. Und das ist so gut. Ja? Und ich oute mich jetzt schon mal. Das als Mini-Hörspiel. Alles jetzt mit der Spinne. Hat eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nichts oder gar nichts mit der Folge zu tun. Und das ist ja, was sich die beiden Herren hier gegenüber immer wünschen. Warum kommt bei drei Fahrzeugen nicht mal was vor, was nichts mit dem Fall zu tun hat? Ja. Und das haben wir hier.
Die Spinne ist wichtig, die macht die Puppe an.
Ja. Den Aspekt gebe ich dir.
Das wird hier kein Liebesspiel zwischen der Puppe
und der Spinne. Das hat die auch eingeplant.
Das hat Skinny eingeplant. Der hat die fette Spinne aus seinem Terrarium geholt und ins Waschbecken gesetzt. Ja. Und deswegen, das ist als Mini-Hörspiel, gebe ich dem Ganzen 10 von 10, die drei Fragezeichen und die Spinne.
Das wäre eigentlich auch so witzig. Die hätten die Puppe ja nie
gehört. Nein, ganz. Um das mal zu spoilern, hier hätte die ganze Sache auch von der Planung her schon eine Sackgasse.
Zum achten Mal schief gehen können.
Ich sag acht, du auch. Das ist unglaublich.
Aber sie wir finden jetzt halt diese Spinne und auch jetzt ist es wirklich so, jetzt könnte Bob sagen, okay, alles, Peter, du hast recht, das ist ein richtig krasses Monster, aber stattdessen nichts mehr und dann geht ja diese Jagd los und dann gibt es Sounddesign, die Musik, alles.
Das wir ist jetzt aber, Moment, ganz kurz zu der Stelle hier, das ist aber auch der erste Moment, wo Skinny sich nichts ausgedacht hat dazu, wie sie auf die Puppen stoßen.
Nein!
Also da wäre...
Sie gehen davon aus, das sagt ja Justus später, er konnte sich sicher sein, dass wir die Hütte durchsuchen können. Aber nein, konnte er sich nicht sicher sein, denn die Neonröhre fällt aus und es ist voll ätzend dort. Sie haben keine Taschenlampen dabei.
Aber hier wurde er angerufen wieder von unserem, ich frage Michael, Fitness-Junkie da. Du glaubst gar nicht, was ich beim Pinkeln am Kaktus und am Eimer gefunden habe.
Das war er nicht.
Das war er gar nicht.
Das kann er nicht. Warum sollte er da hingehen?
Wer war denn das?
Das war irgendjemand, der pissen wollte.
Genau, das ist irgendjemand. Aber da kommen wir ja gleich zu. Aber es wär witzig, wenn das wäre, um die Sache zu überwachen. Ja? Aber können wir noch mal kurz darauf eingehen? Wir haben jetzt ein Spinnenproblem. Ja. Mhm. Und auch, das geht auch wirklich minutenlang. Voll gut. Ja?
Es geht ewig. Die ganze Szene in der Hütte geht extrem lang.
Ja. Aber alles gut, alles kurzweilig, wirklich.
Olli.
Und es ist super unterhaltsam.
Ja. Olli, darf man das so sagen, dass du eine Spinnenphobie hast?
Ich bin ein bisschen Spinnenphobiker, ich finde es aber mega interessant. Ich bin zum Beispiel keiner, der jetzt wegrennt. Ich mag den... Warte mal ganz kurz.
Benjamin möchte eine Anekdote erzählen. Ich sehe sie, Mann.
Okay, warte mal ganz kurz. Ich mag es nicht, wenn man mich mit Spinnen ärgert. Ja, und weil du hier rumgluckst, Benjamin, wenn man bei mir vor der Tür steht. Ja, erzähl die Geschichte gleich. Ja. Ich finde es aber, wenn ich eine Spinne zum Beispiel aus Distanz sehe, gehe ich gerne mal ran, um mir selber so ein bisschen den Kick zu geben, um sie mir anzugucken. Aber ich mag nicht, wenn Spinnen mich erschrecken. Die sollen bitte... So da bleiben, wo sie sind. Erzähl mal deine Anekdote, ich bin gespannt.
Also, wir waren auf deinem Hof.
Ja.
Und bei dir hast du ja erzählt, ist ja fast ein
Wald. Ist Wald eigentlich, ja.
Ich wohne im Wald. Wald, genau. Ein Baum steht da.
Zwei. In der Ecke, den hinten vergisst
du immer. Und ich habe mich gebückt und habe so getan, oh, guck mal, Olli, ich habe eine Spinne in der Hand. Okay. Und habe so getan, als ob ich sie zu dir werfe. Du bist losgerannt.
Ja.
Ging eine geschlossene Tür mit dem Kopf und bist auf den Rücken gefallen.
Okay, Falk, ganz kurz mit der Information, die ich gerade gesagt habe, dass ich es nicht mag, wenn man mich mit Spinnen ärgert. Wie eklig ist es, was Benjamin hier gerade gemacht hat? Die haben so getan, als wenn sie eine Spinne in die Hand nehmen und mich damit bewerfen. Ich als Spinnenphobiker mit unkontrolliert eine Spinne zugeworfen bekommen, bin dann natürlich gegen die geschlossene Hoftür gerannt. Das war jetzt nicht meine klügste Flucht in meinem Leben, aber wer ist ja, also für wen ist, also Benjamin war doch ein Arschloch hier, oder?
Also als jemand, der auch Arachnophobie richtig
hat. Ach, du auch, hat, ja?
Bin ich voll wirklich? Auf deiner Seite,
danke,
Olli.
Danke, danke.
Ohne Scheiß. Aber du bist ja fast hier schon Justus und Bob-mäßig.
In einer Person.
Aber muss auch zugeben, wenn der andere fast ohnmächtig auf dem Boden liegt, weil er mit dem Kopf gegen die Tür gerannt ist, ist es auch ein bisschen lustig.
Definitiv. Als Dritter hätte ich mich da auch tierisch gefreut, aber ich war leider die Person, die auf dem Boden lag.
Ich muss aber auch sagen, es war lustig, weil das so witzig geschauspielert war, weil ich einfach gesagt habe, oh, da ist eine Spinne. Und ich heb sie jetzt auf, fast so wie im Hörspiel habe ich gesprochen.
Gut,
so.
Aber als Falk, selbst wenn es schlecht geschauspielert ist, wenn wir nehmen, oh, da ist eine Spinne, ich heb sie jetzt auf. Als Arachnophobiker können wir dieses Risiko einfach nicht eingehen, dass der mich jetzt mit einer Spinne bewirft. Es gibt
nichts Schlimmeres, als wenn jemand weiß, dass du Arachnophobiker bist und dann zu sagen so, boah, halt mal still.
Bam, oder ich bewerf dich jetzt mit einer Spinne, egal wie schlecht das geschauspielert ist. Ich weiß, dass bei mir auf dem Hof relativ viele Spinnen sind, deswegen findet man da auch immer wieder was. Ja?
Das verstehe ich überhaupt nicht, wie du das dann machen kannst. Mit einem Hof haben und Arachnophobiker.
Jetzt sage ich dir noch was.
Ich würde alles niederbrennen. Jetzt
sage ich dir noch was. Hingehen. Ich wohne auch noch parterre.
Ach du Gott.
Und trotzdem habe ich
ab und zu was. Davor. Da passen die Spinnen auch. Aber habt ihr schon mal nachgelesen, warum es diese Spinnenphobie, also warum das im Gehirn...
Ich glaube, weil man kann die 8 Beine denn nicht verarbeiten.
Genau, das habe ich nämlich auch nachgelesen, dass das Gehirn nicht verarbeiten kann, dass sich 8 Beine irgendwie gleichzeitig bewegen.
Das ist mega unnatürlich. Genau, weil die sich auch in verschiedenen Richtungen bewegen. Mein Gehirn kann es nicht verarbeiten.
Da weiß es sich maximal von unserer Physiognomie.
4, maximal 6, ja.
Deswegen Schlangen und Spinnen sind halt maximal weit weg von
Schlangen uns. Schlangen ist halt gar kein Problem. Benni kann mich mit Schlangen bewerfen, wie er Spaß hat.
Pass auf, ich habe, das ist irgendwie peinlich. Also das ist wirklich peinlich. Ich habe Angst vor schwarzen Motten. So große, hier so.
Gut, schön, auch. Toll finde ich
jetzt
auch. Toll finde ich
jetzt
auch
nicht. Also, die macht ja nun gar nichts.
Eine Spinne macht ja auch nichts.
Aber
darum
geht's ja nicht. Nichts ist ja alberner als die Phobie der anderen. Aber für die Leute, die sie haben, ist sie ja ernst.
Ja.
Deswegen hat man ja auch keine Tigerphobie. Das ist eine echte Furcht vor etwas, was dich töten kann.
Ja. Aber die möchten ja alle streicheln, aber komischerweise.
Schmetterling fliegt auf mich zu. Da denke ich so, boah.
Ist das schön?
Ist das. Ich werf mich hin. Ich leg mich auf den Boden und hoffe, dass er auf mich
fliegt. Jetzt versuche nicht so poetisch zu werden.
Aber bei einer Motte. Welle, ja, die auf mich zufliegt. Ja. Da renne ich ins Bad fast.
Aber es ist witzig, weil das sind ja eigentlich nur diese Nachtfalter, ne? Das sind ja eigentlich auch Schmetterlinge, aber in hässlich, ne? Mhm. Oder beziehungsweise, die sind ja nicht mehr hässlich, aber sie haben nicht diese schöne, bunte Farbe eines Schmetterlings, sondern sie sind eher so dieser dunkle Bruder. Und ich mag die auch nicht. Ich erschrecke mich jedes Mal im Sommer, wenn ich so einen fetten Nachtfalter bei mir in der Wohnung entdecke.
Oh, weil ich noch eklig finde. Ja. Raupen.
Nö, Raupen. So eine Raupe. Raupen und Schnecken finde ich total bedauerliche Lebewesen, muss ich sagen, weil die haben es nicht leicht im Leben.
Ja. Das weißt du nicht,
ob die
das auch so fühlen.
Ja, wenn ich über meinen Hof laufe und zur Schneckenwanderungszeit da die ganzen totgelatschten Schnecken sehe, glaube ich, fühlen die auch so.
Oh, nachdem er wohnt in Berlin.
Ja, tun wir ja, auch. Es ist, ja,
Berlin ist aber sehr grün, muss man sagen.
Ja, da wo ich wohne. Mit Raupen in der Wohnung?
Nee. Ich habe gerade über Schnecken. Ich habe gerade über Schnecken
gesprochen. Nein, Bärmin ist so, der geht oft
durch. Die Schnecken in der Wohnung ist auch nicht besser.
Bärmin hat, er wohnt ja sehr am Rande von Berlin und er ist, glaube ich, relativ schnell im Grün bzw. im Wald. Und deswegen, glaube ich, ist er schnell in Berührung mit allerlei Getier. Und du hast gerade gesagt, Nacktschnecken, ich finde Nacktschnecken so widerlich.
Nee, ich finde, also auch.
Schnecken habe ich auch nichts.
Ich fasse sie nicht gerne an, weil sie wirklich ein bisschen widerlich anfassen, aber ich schmeiße sie wirklich immer an den Rand, damit die nicht totgetreten werden, weil die haben es schon nicht leicht. Oder vielleicht wollen die totgetreten werden, vielleicht tue ich den gar keinen
Gefallen damit. Suizidschnecken?
Ja, ich glaube auch, weil so wie die auf dem Weg rauchen, kann ich mir das eigentlich nur so.
Bitte erklären. Töte mich! Ja,
wenn die würde ich einen Chor draus hören. Ja. Bitte, bitte!
Was hat mein Leben für einen Sinn? Guck an, ich bin langsam.
Oh Gott, wie beim Alien-Film. Das ist. Töte mich.
Oh, bei welchem nochmal?
Zweiten, oder?
Ist es beim Zweiten?
Dritte? Zweite?
Weiß ich nicht mehr.
Ja.
Nur der erste und zweite ist gut.
Gut, können wir weitermachen.
Auf jeden Fall die Spinnenszene. Es gelingt den drei Fragezeichen unter sehr viel, ja fast schon Slapstick-Momenten, die Spinne aus dem Haus zu schaffen. Justus verbrennt sich die Finger an dem Feuerzeug, was er auch sehr schön kommentiert. Irgendwie, oh, das wird eine Brandblase.
Das erinnert mich so ein bisschen an Thomas wirklich jetzt. Weil wenn du ein Feuerzeug benutzt, erstmal wie du das anmachst.
Erst mal
das
Auge die Flamme.
Du hast wirklich ein bisschen Probleme, also gibst du ja auch zu, so ein Feuerzeug manchmal anzumachen, dass es dir schwerfällt so ein bisschen.
Ja, und deswegen.
Und ich glaube auch, du würdest auch ganz schnell eine Brandblase kriegen. Dass,
aber da habe ich auch gedacht, was macht Justus falsch? Weil man muss doch nur, man macht den Schleifstein, den rollt man und dann muss man doch nur die Taste gedrückt halten. Oder ist das Feuerzeug komplett aus Metall, dass es heiß wird?
Es wird schon heiß.
Ich werde auch schon verbrannt an so einem
Feuerzeug. Ja, ich habe mich auch schon verbrannt.
Aber bei ihm ist es ja so, Achtung, es wird langsam immer heißer. Nee, normalerweise hältst du es in der Hand bis zu dem Moment, an dem es nicht mehr geht.
Auch das
aber der kommt ganz plötzlich.
Auch das hat Skinny Norris einkalkuliert.
Er kann auch kurz ausmachen, so eine Sekunde das in die andere Hand nehmen. Also,
ja, aber sie haben ja Schiss.
Es gibt Lösungen.
Sie haben ja Schiss, dass wenn kurz mal das Feuerzeug aus ist, dann sitzt die Spinne plötzlich auf Bobs Schuh, dann ist das Licht wieder weg, dann ist es in Justus Gesicht und so, ne?
Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt als Außenstehender diese komplette Szene beobachten würde, würde ich nicht wissen, ob ich diese drei jemals als Detektive engagieren würde.
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
Der kommt so rein,
ja, schnell gesehen,
das geht alles auch so mit dem Pullover, wenn das
Feuerzeug. Bob wird es ja am Schluss auch sagen, dass sie sich wohl nicht mit Ruhm bekleckert haben.
Witzig, da kommt einer rein, was macht ihr denn?
Dürfen wir unsere Karte geben?
Nein, dürft ihr nicht.
Jetzt kommt ein Auto, Freunde, jetzt kommt ein Auto.
Genau, weil sie wollen ja jetzt sie haben schon die Spinne rausgebracht. Ja, Peter sagt auch noch so, ganz weit weg, ich habe gelesen, die Tiere haben einen so guten Orientierungssinn, die können wiederkommen.
Hat er wieder mal recht
übrigens? Er hat auch recht sogar wieder, genau. Und dann beobachten sie, wie ein Auto von Weitem kommt und dann verstecken sich weiter in der Tür. Und dann kommt auch eine Person, wir haben schon gesagt, die nichts mit dem Fall zu tun hat, nämlich ein Mann, der urinieren muss.
Das ist dann aber wirklich, das habe ich nicht wahrgenommen. Ich habe den tatsächlich ein bisschen fallen lassen. Ich habe einfach am Ende gedacht, es wäre einer von denen. Aber wenn der auch nichts mit dem Fall, dann ist es wirklich eine Folge, die wirklich für mich was ganz Besonderes ist.
Ja. Das ist hier auf jeden Fall, ja.
Stimmt. Warum sollte denn jemand von denen kommen? Warum sollte Michael Romper oder Skinny Norris zur Hütte gehen? Hm. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, weil sofort würden sie ja erkannt werden.
Na, vor allem das Letzte, was die jetzt tun, sich unnötig über die Grenze hin und her zu bewegen, ja.
Die sind schon da.
Genau.
Haben das Auto gemacht, aber sie kommen nicht, die kommen nicht mit dem Auto dorthin.
Ja.
Und es ist nur dafür da, damit halt erstmal ist es witzig, weil Justus ja sagt, wir haben noch niemanden beim Pissen gesehen,
ja, im
Schatten. Und dann sagt er auch so, und dann sagt er wieder etwas, was mir häufiger auffällt bei den drei Fragezeichen, weil das nur wirklich, also ich behaupte mal, 12-jährige Fans nicht verstanden, eine öffentliche Bedürfnisanstalt. Das ist nur wirklich ein Wort, das ist so alt
für öffentliche Toilette. Tatsächlich höre ich öfters, also ja? Jetzt nicht
den Wortlaut.
Wenn ich mich mit mir unterhalte, aber so tatsächlich in Büchern, ich lese ja keine Bücher.
Wollte ich gerade sagen, ich manchmal
so Filme gucke oder so in Comics, da lese ich das tatsächlich manchmal, wenn jemand so, hier brauchen wir jetzt eine geschwollene Aussprache.
Stimmt, weil bei Donald Duck wurde auch sehr viel gepinkelt. Ne?
Mhm. Aber bei Justus ist es okay, geschwollene Aussprache. Es gibt Fragezeichen Weihnachtsfall 21 ist das, glaube ich. Da sind sie in diesem Hotel. Ah, und dann kommt dann, können sie, glaube ich, wieder nicht telefonieren. Und dann kommt Bob an und sagt, aber unten gibt es einen Münzfernsprecher. Also Leute, ja, also in Zeiten, in denen schon das Wort Telefonzelle von vielen nicht verstanden wird, ist Münzfernsprecher.
Aber pass auf, wir haben... jetzt
ich habe einen Amtston.
Pass auf, in unserem Hotel, in dem wir gerade...
Ich habe kein Amt.
In dem Hotel, wo wir gerade residieren, da sind so... Wir haben so über aussterbende Begriffe jetzt die letzten Tage philosophiert. Zum Beispiel über das Wort Stube. Ja. So, der Alte sitzt oben in der Stube, ja, und weiß ich nicht, bereit.
Die Diele knarrt.
Die Diele knarrt, genauso. Diele ist so ein aussterbendes Wort. Oder halt
Korridor.
Die Korridor, Wohnstube. Das sind so Worte, die verschwinden einfach.
Tornister.
Oh, aber auch ein Begriff, den man zu meiner Schulzeit schon nicht mehr benutzt hat eigentlich. Ranzen kenne ich noch, aber Tornister nicht.
Ja gut, Ranzen ist, finde ich, immer so ein abfälliges Wort. So, guck dir mal deinen Ranzen an.
Aber das wurde von unseren Lehrern tatsächlich noch benutzt.
Kennt ihr das deutsche Wort für Computermaus?
Nein.
Rollkugelsteuerung. Deutscher geht's
das
nicht,
das ist oder? Amtsdeutsch, genau. Rollkugelsteuerung.
Oh Gott,
das
gefällt mir.
Es gibt auch jetzt für Sackkarre so ein ganz tolles Wort. Und so müsst ihr mal Amtsdeutsch, da gibt ein Amtsdeutsch-Wörterbuch. Sehr interessant.
Das gefällt mir sehr.
Ja, mein Bruder arbeitet bei der Deutschen Bahn, die haben nur solche Sachen. So, die Kelle, die rote Kelle heißt irgendwie... signalfarbene Zugbegleiterscheibe oder so.
Wisst ihr, wie ein Zollstock eigentlich heißt?
Gliedermaßstab.
Sehr gut.
Geil. Oder zum Beispiel, es gibt auch so Begriffe, die kannst du nicht in andere Sprachen übersetzen. Zum Beispiel, jetzt habe ich vergessen, Verkehrswald, nee, wie heißt es? Straßenwald? Oh Gott, jetzt habe ich es vergessen, sorry.
Schilderwald?
Schilderwald. Das kannst du nicht übersetzen in eine andere Sprache. Sag es mal.
Sign Forest.
Ja, genau. Du bist jetzt in Amerika, sagst du so, oh, it's like a sign forest here. Und dann sagen die, was?
Ganz ehrlich, wo wir gerade bei diesen Begrifflichkeiten sind, ist mir schon mal aufgefallen, wie cool deutsche Städte im Englischen klingen würden. Zum Beispiel Wolfsburg. Wolfcastle.
Oh.
Krass, oder? Das gibt so einige Sachen. Ist mir neulich aufgefallen, wo ich mal durch die Gegend gefahren bin.
Stuttgart, hast du da auch die...
Ja, Stuttgart. Stuttgart. Ist schon wieder sehr britisch.
Oder Hamburger, ne?
Ja, Hamburg. Okay, jetzt ist aber ganz kurz eine Sache noch. Gibt es noch witzige Sachen wie Kindergarten, ist zum Beispiel gleich wieder.
Ja, Kindergarten oder die Sache in Amerika Gesundheit.
Ja, ach tatsächlich, ja. Wenn jemand niest, auch so tatsächlich gleicher Gebrauch. Und dann müsste sich ja Engländer hier komisch fühlen, wenn die zum Beispiel unseren Bezirk Wedding sehen. Hochzeit, wir haben einen Bezirk, der heißt Hochzeit.
Es gibt ein Lied von Pet Shop Boys, das heißt irgendwie Wedding in Berlin. Und im Video wird, glaube ich, in Wedding in Berlin geheiratet. Geil, oder?
Weitermachen.
Wir weitermachen, genau. Ja. Sie debattieren jetzt, also das Geile ist ja, dieser Urinierer, der haut ja auch noch mit seinem Fuß den Eimer um. Und
das mit den Wörtern hört nicht auf. Urinierer, ja, wir machen das wieder unbewusst.
Der hätte auch sagen können, der kleine Pisser.
Ja, danke.
Das wäre dein Niveau. Und was macht Bob danach, die Spinne, also die Gefahr, Peter hat da gewarnt, dass das passieren kann. Und was sagt Bob? Naja, Justus und ich pennen hier, du gehst in das Zimmer. Ja?
Das untermauert auch wieder.
Und er wird es später nochmal wiederholen.
Nee, das untermauert nämlich deine Theorie, dass er richtig Best Buddy mit. Er will mit Justus in einem Zimmer schlafen und später. Wenn Peter sagt, so, jetzt ist Schluss, ich schlafe auch, hier ist er
dann bleiben sie da.
Ist er richtig pisst, so, oh Mann, jetzt macht er mir hier die traute Zweisamkeit mit Justus kaputt. Ja?
Kommen wir noch zu, aber es ist auf jeden Fall, es hört nicht auf und es kann kein Zufall sein.
Ja, also Peter darf jedenfalls im Schlafzimmer schlafen, der darf das Bett haben.
Ja. Ist nur im Hörspiel so, da ist er hier nicht mit Schnick, Schnack, Schnuck, oder?
Nee,
die sagen nämlich nicht, dass er da schlafen soll, sondern die machen Schnick, Schnack, Schnuck, weil die sich nämlich streiten, wer da schläft.
Okay. Also schon wieder, das finde ich, hätten sie ruhig, obwohl, wahrscheinlich
jetzt,
ist auch
und jetzt Justus wieder, passt auf, Justus ist dagegen, dass Peter da schläft, ja?
Im Buch jetzt.
Nee, Justus, im Buch, genau, ist dagegen so, weil jeder Buch will da schlafen, Justus. Nee, weil das Bett ja weicher ist und sowas, ja? Und dann machen die das, ja? Bob gewinnt gegen Justus, Justus verliert gegen Peter, ja? Und dann sagt Justus, ja, weil er ja so nett sein will, Peter, du hattest so eine tolle Fahrt hier und so, schlaf du mal im Bett. So. Justus ist eigentlich die ganze Zeit eklig.
Auch das.
Ja, das, ja, das
der will hat nicht, dass Skinny er Norris da mit eingeplant.
Ja, ja, aber wie
steckt mit ist einer Decke.
Justus will da schlafen, verliert und dann, Peter, du hast es hier verdient, dass du da.
Das ist ja fast so ekelhaft wie du.
Ja.
Der was verliert und dann so gönnerhaft tut.
Also ich sag ja, das ist positiv
ekelhaft. Aber eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich wirklich, dass ich will wieder ein bisschen vorgreifen. Machen wir heute einfach mal eine besondere Folge. Justus steckt wirklich mit Skinny unter einer Decke, weil er ist nämlich auch der, die Drogen über die Grenze schafft. Und dann auf einer Tankstellentoilette in einem Spülkasten für Skinny deponiert. Und damit hat er den Auftrag eigentlich ausgeführt.
Wie so ein Profi, ne?
Wie ein Profi, wirklich.
Deswegen erzählt er das auch zuerst.
Ja, genau.
Damit er
ja nur
das Geheimnis
und hat. Kommt hier mit Sandwiches und Keksen. Ja.
So, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem Punkt, den Skinny Norris in seinem Masterpiece sowas von eingeplant hat.
Die Spinne kommt zurück. Die
Sie kommt zurück und Peter liegt da mit weit geöffneten Augen auf dem Metallbett. Der kann nicht schlafen, starrt in die Dunkelheit. Justus und Bob sind am Ratzen nebenan und plötzlich hört man so rascheln Atemgeräusche und dann hört man so, ja, so eine Kinderstimme, kann man ja sagen, ne? Oder so eine weibliche Stimme und so ein bisschen Gekrabbel und Peter erkennt, die Spinne, sie ist zurück. Und dann hört man eine Stimme sagen, ich habe Angst. So, Benjamin, du als Horrorfilmfan. Ja. Das ist ja schon so ein Horrorelement.
Ich habe schon ganz oft gesagt, dass André Mininger
ja
Horrorfan sein muss und auch Spielefan. So Computerspielefan. Weil der baut ganz oft sowas ein. Und das ist hier eigentlich eine richtige Horrorfolge.
Ja.
Alleine schon angefangen mit diesem Walkman, der da rumliegt, mit dem halben Entführungsfall da. Denn hier mit den Puppen und so, das ist wirklich für mich eine Horrorfolge.
Mhm.
Und was war deine Frage eigentlich?
Nein, aber wie findest du das? Weil du sagst ja immer wieder zum Beispiel, für dich ist ja immer noch aus unerfindlichen Gründen deine Lieblingsfolge die Legende der Gaukler.
Ja.
Ja, weil du Angst vor Masken hast, beziehungsweise weil du Masken beängstigend findest. Na, sind
ja, ich finde diese starren Gesichter eigentlich auch haben was.
Und ich finde persönlich Puppen unheimlich. Vor allem, wenn dann jetzt so eine creepy Stimme kommt, so, ich habe Angst. Das ist ein super Horrorelement. Ich finde das gut.
Ja, weil da findet eine Entführung statt. Ja, die Entführte ist nicht da, aber Puppen, die sprechen. Und man weiß eigentlich hier auch noch nicht, was passiert denn da? Was ist das alles?
Zudem ist auch wieder nicht zu überspitzt gesprochen oder zu overacted ist. Ich finde das schön gesprochen auch. Wirklich, die ganzen Puppen-Sprechsätze sind, finde ich, sehr, sehr schön eingesprochen.
Dennoch, dass die Puppe Musik von sich gibt.
Auch gut gesungen,
Keine Ahnung, was heißt das? Nein, da ist doch so eine Melodie, oder?
Ach so, der hat so eine Spieluhr, wenn die durchkommt.
Der hat aber nichts mit der Puppe zu tun, das ist eingespielt, um die Atmosphäre zu unterstreichen.
Ja, trotzdem, aber da wird die Melodie eingespielt und ich finde das alles unheimlich.
Ich fand das irre für ihn, weil ich dachte, wenn du es gerade sagst, die Puppe macht jetzt Musik.
Aber dachte ich aber auch.
Es ist aber Dramaturgie.
Aber was sagt ihr zu der Stimme von der Puppe? Generell alle Sätze, die sie spricht, wie sich das anhört, wie man sich das zu einer Puppe eigentlich vorstellen kann und den Gruselfaktor ein bisschen dahinter.
Ich fand es super gruselig.
Ich fand es auch mega. Und ihr beide, Kollegen?
Habe ich ja schon gesagt, dass ich es großartig finde.
Okay. Ja, ich finde, man könnte jetzt so vielleicht hinterfragen, warum sie wirklich wie so eine Puppe redet. Es kommt ja später raus, das ist ja auch fingiert und so alles. Mhm. Ne? Aber dann ist mir klar geworden, naja klar, um den Anschein
zu erwecken, dass es nicht
genau, deswegen redet sie auch wie eine Puppe.
Hilfe, ich bin ja entführt worden.
Hätte sie machen können, um diese Botschaft zu überbringen. Aber sie redet ja wirklich wie, als wäre es ein Sprachchip. Ne?
Was ich dieser Folge
habe Angst und ich finde das creepy. Ich finde es unheimlich.
Was ich dieser Folge auch wieder absolut eingestehen muss, ist, sie hat mich ganz oft beim Hören aufs Glatteis geführt. Weil hier dachte ich auch schon wieder, also beziehungsweise als nachher die Leute, die drei Detektive rausfinden, dass es Hinweise sind und ein Rätsel oder sowas, eben dachte ich so, wie bescheuert ist das schon wieder. Wenn sie die Möglichkeit hat, eine Sprachnachricht über diese Puppen zu hinterlassen, dann mache ich doch kein Rätsel daraus. Dann sage ich, Leute, holt mich aus dem Hotel, bla bla bla. Ja. Sprech vielleicht, wenn sie schlau ist, sagt sie vorher doch Mama, Mama und so eine Sachen, damit die Entführer nicht direkt drauf kommen. Aber da bin ich ja auch wirklich komplett, also der ganzen Folge auf den Leim gegangen.
Und das erklären sie ja auch, warum das irgendwie schlau von ihr war.
Ja, definitiv, ja.
Aber das ist schon auch cool. Und da ist ja nur Skinny Norris, das kann er wissen. Dass bei einem Rätsel ist auf jeden Fall Justus Jonas am Start. Genau. Und je härter das Rätsel ist, desto mehr ist der drin und schaut nicht nach links und nach rechts.
Aber das ist ja schon fast ein Rätsel, wo man sagen kann, das ist schon so konstruiert, dass man sagen kann, das ist ein Dreifahrzeugen-Rätsel.
Ja,
also volle Kanne. Wirklich, also das ist schon, eigentlich ist es schon unrealistisch, aber es passt voll auf die Serie. So wie die Faust aufs Auge.
Ich finde es super.
Ich frage mich immer noch so ein bisschen, wo die anderen Puppen, das wird ja nicht richtig gesagt, wo die anderen Puppen waren.
Ja, im Fahrradkorb.
Ja, im Fahrradkorb wird es gesagt. Im Hörspiel wird es gesagt.
Ja? Okay. Da haben sie ja schlecht das Haus durchsucht, oder? Wenn sie die Puppe
nicht. Ja, sie finden sie erst am nächsten Morgen, finden sie ja die zwei weiteren Puppen.
Man darf ja nicht vergessen, als sie da angekommen sind, dämmerte es schon. Und die hatten so mit Licht und Blablabla zu kämpfen und mit anderen Sachen, dass sie sich das darauf nicht so konzentriert haben.
Justus hatte noch Sterne im Kopf, weil er so.
Jetzt ist es ja erstmal so, sie finden diese eine Puppe. Und dann sagt er, also sie gucken dann unter dem Bett, dann findet Bob die Puppe, findet Cody raus und dann sagt halt. Peter wieder, die hat gesprochen. Und Bob wieder, ja, die hat gesprochen. Was hat sie denn so gesagt?
Ich wollte gerade sagen.
Also, ja. Und dann kommt, dann spricht die Puppe wirklich und wieder sagt niemand, oh, sorry, Peter, Alter, die hat echt gesprochen. So, nee, wird wieder drüber hinweggegangen. Dann beschließen sie, schlafen zu gehen. Dann sagt Peter zu denen, ja, aber ey, mach die Tür zu und ich will auf jeden Fall bei euch schlafen.
Genau.
Und dann Bob wieder, ach so, sollen wir jetzt hier zu dritt schlafen? Keiner von den beiden kommt auf die Idee, ach, dann gehe ich in das Zimmer.
Stimmt.
Nein, alle sagen so, dann können wir auch hier zu dritt
pennen. Weil die beiden anderen selber Schiss vor dieser fetten Spinne haben. Aber jetzt zu so tun wie, ja, dann schläfst du halt hier. Aber so, natürlich könnte Bob sagen, ich gehe jetzt rüber.
Bevor sie Peter in dieses Zimmer zurückschicken wollen, sagt er, glaube ich, Bob noch, na, was da unten geraschelt hat, können wir ja morgen gucken. Jetzt gehen wir erstmal wieder schlafen. Geh mal wieder zurück in dein Zimmer. Scheiß drauf, was da war.
Und eigentlich ist jetzt folgende Situation, das wird mir jetzt gerade so ein bisschen bewusst, richtig lustig. Peter, der immer mega Schiss vor allem hat, der eigentlich gar nicht hier sein will, ja? Pass auf, der auch jetzt geweckt wurde durch diese Puppe und mega Angst davor hat, der wacht jetzt nächsten Tag auf und das erste, was er sieht, ist nicht mehr eine Puppe, es sind drei. Da würde ich auch denken, so, wollt ihr mich verarschen?
Deswegen, was er vor allen Dingen aber auch sieht, ist, dass die beiden schon mal angefangen haben, den Fall zu lösen und die schön pennen lassen. Also schon mal weiter schön aus.
Das ist auch scheiße, oder?
Richtig
scheiße. Dass sie da so sitzen und so ganz ernst, dann kommt da so, was soll denn das? Und so, guten Morgen, was willst du? Also wie so ein Störfaktor.
Und sie erklären ihm auch nicht, was er machen soll, weil es sind drei Puppen, drei Detektive. So,
nee, wie teilen wir das jetzt auf?
Das schön so da sitzen und lassen ihn erstmal schön fragen, aber was habt ihr denn da jetzt so gemacht? Erzählt mir das doch mal. Und die die ganze Zeit schön ignorieren. Halt der Verwalter.
Justus. Ich habe nicht genügend Arme, um die andere Puppe zu bedienen. Was machen wir denn? Keine Ahnung, Bob.
Oh, das stimmt. Bob schleimt sich die ganze Zeit
an. Ja, die ganze Zeit.
Und aber später denkt sich dann Justus, Bob, geh mal weg. Und dann ist Justus noch allein. Der wirft ihn ja auch irgendwann weg.
Witzig ist, dass Bob hier auch Justus ist es, hört sich die Stimme an und sagt so, je mehr ich diese Stimme höre, bin ich davon überzeugt, dass es die gleiche Stimme ist wie auf dem Walkman.
Das ist krass. Dass eine nur, die Frau ist nur am Schreien, mehr macht sie
nicht. Das habe ich auch gedacht. Jetzt geht's ja los, ja.
Das ist das absolute Gehör. Mhm. Ja, vor allem über so.
Genau, das absolute. Gibt ja einen Jungen, der hat das absolute Gehör, der schon Klavier spielen konnte mit vier oder
ich so. Ich möchte nochmal sagen, auch das konnte Skinny vorher.
Stimmt, du hast recht. Er wusste, dass Justus anhand des Schreies auf der Kassette erkennt, das ist dieselbe Stimme im Puppenmodul.
Aber Skinny war mit ihrem ersten Schrei da auch nicht zufrieden. Er meinte, das musst du anders schreien. Wie soll denn Justus diesen Schrei erkennen? Und auf diesen Schrei haben sie sich letztendlich geeinigt, wo er sagte, dann erkennt Justus das mit den Puppen. Es war so, hat ein bisschen gedauert.
Wenn sie so geschrien hätte, Hilfe, ihr habt mich nicht lieb, dann
ja, genau. Entführ mich nicht, du hast mich nicht lieb.
Ja, genau. Hilfe.
Auch mit dem Paul.
Aber wirklich mit dem Schrei und dann die Stimme erkennen, also das ist ja. Das ist ja.
Na gut, deswegen bist du aber auch kein Justus.
Stimmt. Ja, wir
vergessen das immer.
Das ist ja fast blasphemisch, dass wir uns immer mit Justus vergleichen, dass wir das nicht rausfinden würden. Ja, das war natürlich nicht aus den Augen fallen. Danke, Benjamin.
Bitte. Genau. Vielleicht nochmal erwähnenswert, die Spinne ist wirklich zurückgekehrt und sie hat den Bewegungsmelder dieser Puppe aktiviert. Und jetzt sind sie auch so wirklich, bei Tageslicht stört sie nicht, ne? Peter rastet wieder aus und ich glaube irgendwie, Bob sagt, ich mach mal die Tür zu. Ja. Und Justus sagt, sehr gut, Bob.
Ja. Und dann reden sie und es dauert auch wieder ewig, ne? Dann machen sie dann diesen Puppen rum. Das ist auch wieder so ein krasser roter Hering, weil halt es einfach überhaupt nichts bringt, so für die ganze Geschichte eigentlich.
Ja, das geht mir auch zu lang, wenn ich ehrlich bin. Rätsel
ewig, ne? Das würde ich auch komplett überspringen, weil das Rätsel ja tatsächlich überhaupt keine Rolle spielt, eigentlich für dieses Hörspiel. Kann man nur sagen, die experimentieren natürlich mit den einzelnen Puppen und deren einzelnen Wortfetzen ein bisschen rum, bis es denn zusammengesetzt, als sie dann alle etwas versetzt abspielen, weil die Sprecherin der Puppen macht immer eine große Pause bei den einzelnen Puppen, ist ihnen aufgefallen. Wenn sie es aber versetzt abspielen, ergibt das alles einen Satz. Und dieser Satz ergibt natürlich gar keinen Sinn. Das ist ja eigentlich bloß außer Santa Monica
Hotel wird erwähnt.
Ist ja großer Sinn. Natürlich der Sinn, sie wieder über die Grenze zurückzulocken. Und hier finde ich eigentlich, ich weiß, ihr beide seht das anders, da haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen drüber. Der dümmste Satz von Bob jederzeit, die ich je von ihm gehört habe, na, nehmen wir die Puppen denn jetzt mit? Natürlich nehmen wir die Puppen mit. Da sind die Sprachnachrichten der Entführten drauf. Nee, wir lassen die hier. Und wenn wir dann sagen, ach Mensch, ich glaube, da will ich nochmal was hören, dann fahre ich nochmal zurück und hole eine. Also natürlich nehmen sie die Puppen mit. Das fand ich, da musste Skinny auch nicht ganz so viel spekulieren, glaube ich.
Aber es war trotzdem auch wieder ein kleines Risiko, dass er
da aber wirklich ein sehr kleines, dass sie die da lassen, ist, glaube ich, nun nicht. Also
ist die Frage so dumm.
Die Frage von Bob ist wirklich so dumm. Also ein guter Detektiv fragt das nicht. Obwohl, ich halte ihn ja eigentlich für einen guten Detektiv. Also offensichtlich fragt das doch ein guter Detektiv, keine Ahnung.
Was ich bemerkenswert finde, dass die titelgebenden Puppen, ich meine, ich glaube, bei Spotify bist du jetzt bei Track 22 von 40 und jetzt kommen erst diese Puppen ins Spiel.
Im Buch war das so 3/4.
Ja, das ist sehr spät, wie ich finde.
Im Buch ist es auch noch witzig, im Hörspiel war es, glaube ich, auch nicht, oder? Da sagt der Peter, die Puppe, Justus, hast du ja jetzt erst angeschaltet. Wie konnte die denn Geräusche machen, wenn die unterm Bett aus war? Und dann erzählt Justus, ja, beim Rausziehen, der Schalter, der ist so locker, dass das beim Rausziehen angegangen ist und aus und so. Wo ich mir so dachte, was für Details. Ja. Also, gut, dass das im Hörspiel fehlt. Ja, ja, klar.
Weil dann wird es noch mal 12 Minuten länger gehen. Ne?
Aber wir sind uns doch einig, dass dieses Kammerspiel, das eigentlich völlig sinnlos war, insgesamt mit der Spinne, mit dieser ultralangen Rätsellei, mit dem Beef, die untereinander haben, mit dem Licht, das ausgeht und mit dem Feuerzeug und dem Typen, der zum Pissen kommt und all diese Sachen. Ja, sie gehen wieder raus, das Auto springt nicht an, sie gehen wieder rein, sie streiten, wer wie wo pennt. Dass es einfach echt trotzdem unterhaltsam war und es ist echt so eine geile Kammerspielphase.
Es ist unterhaltsam, das kann man nicht leugnen. Ja. Ich möchte ganz kurz, Falk, ein bisschen off-topic. Du hast ja die Folge gewünscht und ich sagte kurz, wie die erste Reaktion von Olli war. Ich habe den Link von Spotify in unsere Gruppe gestellt und die erste Reaktion von Olli war 78 Minuten, ich raste aus.
Allerdings auch meine Reaktion.
Aber 78 gute Minuten.
Aber trotzdem die kürzesten Notizen, die ich gemacht habe. Ich habe gerade mal 4,5 Seiten. Ja, das ist wirklich die kürzesten Notizen, die ich seit langem Zeit hatte.
Nein, aber es ist wirklich so, der Fall ist sehr übersichtlich. Er geht extrem lang, aber es passiert ja gar nicht so viel.
Wenn du das mit der Hütte, ich glaube, das sind wirklich 30 Minuten oder 28.
Allein 15 Minuten mit der Spinne. Wenn man ehrlich ist,
ne? So gefühlt. Wenn du das kürzen würdest, wärst du auch bei 55 Minuten.
Oder aber auf der anderen Seite, wenn die Spinne nicht drin wäre, dann hätten wir auch viel Spaß versäumt.
Wirklich, also ich habe mich wirklich amüsiert. Also bis hierhin hatte mich das Hörspiel noch komplett bei sich.
Außerdem muss ich immer noch sagen, also 3/4 des Buches, ich war immer noch gespannt, was ist denn da jetzt mit der Entführten?
Ja.
Also ich hatte wirklich immer noch so ein bisschen Spannung
in mir. Als Hörer weiß man es ja auch noch nicht.
Ja, aber das kann man jetzt auch wieder abkürzen. Sie probieren jetzt ewig mit diesen drei Puppen rum und so ganz habe ich es auch nicht verstanden, dass sie immer abwechselnd auf die Module drücken, dass immer die Sprachnachricht kommt. Und das Rätsel ergibt am Ende folgenden Satz. Die Lage hat sich plötzlich geändert. Etwas ist schiefgelaufen. Bitte folgt mir. Santa Monica Motel, Zimmer 10. Bianca. Das ist die Botschaft, die auf alle drei Puppen in der richtigen Reihenfolge verteilt wurde. Dann wird ja auch noch so ein bisschen überlegt, sie hat eine Botschaft hinterlassen. Und es sind ja auch so Füllsätze drauf, wie zum Beispiel, du hast mich gar nicht mehr lieb, ne? Dass wenn einer der Gangster sagt, gib mal die Puppe her, du fummelst mir ein bisschen zu auffällig dran rum. Und dann kommt, du hast mich nicht mehr lieb, alles gut. Oder, Olli?
Ja, genau. Und das fand ich auch noch eigentlich so für mich als Hörer interessante Aspekte, so wo ich auch gedacht habe, ja okay, das macht schon wieder Sinn. Nur wie gesagt, wo mich das Hörspiel wirklich aus Glatteis gefühlt hat, ich mich echt geärgert habe, wo ich dachte, wie unlogisch, warum sollte die da entführt hat, so ein Rätsel draus machen und nicht einfach nach den Füllsätzen, nach den Alibi-Sätzen einfach sagen, Leute, ich bin entführt, holt mich da und rettet mich. Ja.
Also ja, weil, aber
vor allem gesagt, mit drei Puppen.
Aber wie gesagt, das wird ja gesagt, weil das sonst zu einfach gewesen wäre.
Ja, aber mit drei Puppen,
Benjamin. Schade, dass es nicht fünf war. Ne?
Na, wer ist denn hier gut in Mathe? Sagen wir mal, die Puppe sagt fünf Sätze.
Dreimal fünf. Ach so, du meinst, weil man kann nicht so viele Botschaften aufnehmen pro Puppe.
Nee, sagen wir mal fünf Sätze und in jedem Satz sind drei Wörter. Wie viele Möglichkeiten gibt es?
Oh, das ist...
Oh Gott,
das ist... Und dann noch zeitversetzt abspielen.
Das will ich jetzt nicht ausrechnen.
Nee. Falk, du bist
da sind, Mathe, ach, da sind 78
Minuten. Wenn ich gut in Mathe wäre, hätte ich ja was Richtiges gelernt.
Nein, das stimmt, ja.
Ja, und es geht jetzt, also man hat jetzt eine Message bekommen, beziehungsweise eine Spur, ab ins Santa Monica Motel. Und sie begeben sich jetzt zum Wagen, zum MG von Peter.
Es ruft auch immer noch keiner die Polizei,
nein, muss man nochmal dazu sagen. Aber Inspektor Kotter wird jetzt zumindest in Erwägung gezogen, ihn mal zu benachrichtigen.
Ja? Das wird er ja dauernd.
Ja, aber sie müssen aus dem Funkloch raus. Ja? Aber wir haben immer noch
das Problem. Justus erfunden hat.
Eigentlich ist das Auto ja kaputt, ne? Ja. Eigentlich ja, geht das Auto nicht.
Aber richtig. Und jetzt nach Motto, diese Mechaniker-Skills, die Peter in den Crimebusters hatte, hat er ja komplett verlernt. Und Bob setzt sich einfach nach Steuer, macht einen Zündschlüssel und geht wieder.
Ich fand, da waren die mir ein bisschen zu wenig so überrascht. So.
Also aber sie machen erwähnt zweimal. Also Peter sagt auch so, schon komisch, dass ich meinen Wagen über Nacht selbst repariert habe.
Ja,
und aber Bob ist an der Kühlerhaube, ja, und sagt, ey, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Und
ja, aber das ist zu wenig, finde ich.
Nee, ich hatte schon merkwürdige Autos gehabt, also wo das wirklich auch schon passiert ist, dass Sachen Fehler waren, die dann sich einfach selber wieder erledigt haben. Oder halt...
man hat ein Pflaster
rübergeklebt. Wollte ich gerade sagen, wenn man ein Pflaster über die Tankkontrollleuchte klebt, dann hat es sich von selber erledigt.
Aber sowas ist jetzt nicht so selten und wie Falk schon sagt, ein bisschen verwundert waren sie ja schon.
Wie ist es eigentlich, Olli? Hast du auch das Pflaster so ab und zu mal auf die Tankanzeige geklebt? Nach dem Motto, wenn ich es nicht sehe, ist der Tank für immer voll?
Ja, immer da, wo das Pflaster gebraucht wurde, da war es da.
Das war so witzig. Ja. Okay, wir erzählen es nicht.
Ja, hört aber, euch die Rotz- und Wasserfolge Fehlkäufe an. Ich glaube, da wird es erzählt. Ja. Auf jeden Fall, ich gebe dir recht, Benjamin, weil so das so überhaupt nicht thematisiert wird. Das Auto geht wieder. Bei Justus, Zitat, na, Wunder gibt es immer wieder.
Vor allen Dingen Justus
würde normalerweise sagen,
gar nicht. Das meine ich ja.
So. Justus müsste normalerweise sagen, so, wenn das etwas Unwahrscheinliches passiert, ist es immer davon auszugehen, dass, oder, keine Ahnung, der hat auf jeden Fall, aber es gab hier schon, Justus taumelt durch diese Folgen, aber dafür kriegt er in der nächsten Szene ja dann die göttliche Eingebung. Ja,
aber ganz kurz, da ist noch der Mann, der da gepinkelt hat oder so, ja, dass Justus nicht sagt, war das der Mann, hat der da im Auto gefunden, so nichts.
Oh, Wunder. Ja, vielleicht hat der Justus ein bisschen zu viel an der Puppe genascht. Also, ja, wir erfahren ja gleich, was da drin war.
Ach ja, stimmt. Sehr guter Gedanke.
Ja, also, sie steigen jetzt wieder ins Auto. Und wo geht's denn hin?
Na, zur Grenze.
Zur Grenze.
Na gut, sie haben jetzt die Spur. Sie müssen wieder nach Kalifornien. Ja,
genau,
sie müssen jetzt wieder nach Los Angeles, Santa Monica Motel. Und das ist ja schon merkwürdig. Das wird ja auch später thematisiert. Warum wurden sie eigentlich über die Grenze geschickt und jetzt geht's wieder zurück? Und ja, wir wissen, sie haben die Puppen im Gepäck, ja.
Sie wollen jetzt auch tatsächlich Kotter anrufen. Sie suchen jetzt bloß noch einen Münzfernsprecher, um ihn zu erreichen.
Es fällt auf in dem mexikanischen Dorf oder Stadt, ist ja Tijuana, dass da sprechende Puppen anscheinend der aktuelle Verkaufsschlager seien. Ja, weil man sieht so ganz viele Straßenhändler, die diese Puppen verkaufen.
Das ist auch gruselig,
wenn wenn ich bedenke, was da drin ist, kann ich verstehen, dass es der Verkaufsschlager ist.
Das machen die halt im großen Stil. Wird man dann später rausfinden. Ja. Jetzt sieht aber Justus, dass, und das ist auch wieder so geil, vier Wagen, hinter ihm kommt ein blauer Van. In dem Moment trifft ihn irgendwie die göttliche Weisheit. Er weiß sofort, was Phase ist. Er sagt ganz sofort, wir brauchen frische Batterien. Halt mal dort.
Okay, das ist krass, ja.
Dann geht er auf die Toilette. Dann kommt er wieder, bringt den Peilsender an dem Auto an und setzt sich wieder hin. Hat noch was zu essen mitgebracht. Ich wollte
gerade sagen, er hat sogar an leibliche Kost gedacht.
Aber das, was Falk hier gerade sagt an der Stelle, ist wirklich selten krass. Also ist ja schon oft so, dass Bob, dass Justus am Ende alles auflöst und die göttliche Eingebung hat. Aber von wirklich komplett ahnungslos bis jetzt, wir müssen die Batterien austauschen. Ich weiß jetzt, dass das einfach, also was wir später erfahren, er weiß ja ab diesem Punkt wirklich schon alles.
Weil er jemanden in den blauen Van erkennt. Und
ja,
in
aber dem so Moment schnell
fügt sich alles zusammen. Also der Plan.
Ja.
Ihr habt generell dieser Plan, den Skinny Norris hat, oder warum die drei Fragezeichen werden ja benutzt. Das ist in dem Moment so, er erkennt den Typen, ah, jetzt wird mir alles klar. Wie du schon sagst, wir brauchen Batterien, ich verstecke jetzt die Drogen, dass er auch weiß, in den Puppen muss was sein.
Ja, aber warum durchsucht er sofort die Batterien? Immerhin funktioniert das Gerät, ja. Und die Zusatzbatterie
genau,
hat er
zu dieser Zeit noch nicht entdeckt. Gerade als Detektiv würde ich da sagen, würde ich die Batterien erstmal ausschließen. Der Kopf weil ich sag, man kann so viele, so viele Stellen, wo du in der Puppe Drogen verstecken kannst, und er kommt gleich auf die Batterien. Und weil er halt den Trainer da hinten sieht. Also, so, okay.
Weißt du? Stimmt, das habe ich jetzt so das sagt. Das ist richtig krass.
Das, ja, also, was ist das? Eine Puppe und er kommt auf die Batterien. Obwohl es unlogisch ist, weil sie funktioniert ja.
Ach, das ist ein Drogendealer.
Es wird ja noch witziger im Buch, weil er sagt zu Peter oder Bob, weiß ich nicht, irgendjemand hat eine Dose mit Trinken drin, dass er die Batteriepackung in die Dose drücken soll, damit es keiner sieht. So, und dann sagt Justus, mach schneller, und dann drückt er die Papierpackung in die Dose und dann sollen sie ja die Ausweise gleich vorzeigen, die Pässe. Und dann so, ja, ich kann ja nicht alles gleichzeitig die Packung in die Dose drücken und die Pässe zeigen. Fand ich super slapstick.
Vor allem, stell dir mal vor, der Grenzbeamte steht schon an der Scheibe und sieht so wieder rum, ich kann doch nicht in meine Pässe und irgendwas in die Dose drücken.
Es muss schon wieder Peter gewesen sein, der das reindrückt, weil Justus schon wieder so meckert.
Aber ganz ehrlich, Olli, du kennst ja mich, wie ich manchmal ganz leicht gereizt bin. Das könnte ich sein, oder?
Wirklich, man sagt so was, ja, Thomas, du musst doch deinen Ausweis. Wie soll ich denn die Batteriepackung in die Dose drücken und jetzt noch meinen Ausweis? Das ist das Original, Thomas.
Wollte gerade sagen, es ist nicht unmöglich.
Nee, das ist wirklich nicht unmöglich.
Hier belehrt Justus dann auch noch Peter, dass er die Batterien auch ja richtig rum reinlegt.
Ja, das ist ein Punkt. Ja, genau.
Ist richtig. Okay, also noch ein Punkt auf der Strichliste, dass Peter wirklich richtig der letzte Idiot ist.
Ja. Und kein Automisch.
Das war wirklich die letzte Folge mit Peter Shaw.
Ja.
Und man muss hier auch sagen, dass das jetzt anfängt, dass Justus gar nichts mehr erzählt.
Nein.
Also er erzählt wirklich nichts
mehr. Okay, das ist aber nicht neu.
Also ja, doch, er macht weiter Rätsel, weil er sagt so Sachen wie, naja, die größte Gefahr haben wir noch vor und so eine Sache, sagt er. Ja.
Unter Druck macht Angst, ja. Also, dass sie gleich sterben und so eine Sache.
Stimmt, ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Da müsste eigentlich Peter auch sagen, so Justus, was hast du getan?
Ja. Aber jetzt fressen sie erstmal, das mögt ihr auch so gerne.
Das war super,
diese Szene. Ich war weniger, der Herr hier da drüben. Ja.
Boah, ich hasse es auch.
Beim 40-Stunden-Podcast, da wärst du auch zu Gast, oder?
Ich war einige der Stunden zu
Gast. Ich meine auch so, dass wir dich so einladen können, so, dass du mal so 2 Stunden auch was erzählst und so.
Und wir gehen dann aber.
Ja, genau. Ja, wir gehen dann schlafen.
Achso, ich war bei den 24 Stunden.
Ja, aber wir machen ja bald die 40 Stunden.
Ja, er macht das gerade ganz geschickt, dass er jetzt durch die Hintertür hier den nächsten noch längeren Podcast ankündigt.
Das Schlimme ist,
das ist gerade eine Masche.
Die Hörer gehen auch voll doch ab. Die werden jetzt schreien, der 40-Stunden-Podcast, der 40-Stunden-Podcast, wo bleibt der 40-Stunden-Podcast? Weil so fing es eigentlich nur damals mit einem Witz an, wo Benjamin irgendwann mal in einem Podcast einfach mal die Zahl 17 ins Spiel gebracht hat. Und seitdem haben uns die Hörer genervt, wo bleibt der 17-Stunden-Podcast?
Wo geht's um die Toten?
Achso, das ist ja eine deiner Lieblingsfolgen. Ne? Es gibt so viele Leute, die sich diese Folge wünschen und ich mag die nicht. Aber, Falk, du bist ja in diesem Haifischbecken der Werbebranche unterwegs, ja? Und da muss man ja auch so ein bisschen manipulativ sein, ne? Du musst jetzt nichts dazu sagen, ne? Hast du vielleicht einen Job für Benjamin Kasper? Weil der ist ja auch sehr manipulativ, ne? Der könnte doch gut in die Werbung passen, oder? Also hast du vielleicht so einen passenden Job für ihn?
Ehrlich gesagt ist die manipulative Kraft der Werbung tatsächlich völlig überschätzt.
Ach so.
Wir kochen so hart mit Wasser und wissen überhaupt nicht, was wir da tun, aber wir belegen es danach mit Zahlen, dass wir es voll erfolgreich getan haben. Das ist original Benjamin.
Bist du auf das mit den Zahlen, war das ist original Benjamin. Pass auf,
das ist original Benjamin, der auch mit weniger als Wasser kocht, ja? Erzähl mal bitte kurz, die Zeit haben wir jetzt, erzähl mal die Geschichte, wo du eine Ente an Weihnachten für deine Familie gemacht hast. Das musst du jetzt erzählen. Bitte. Olli ist sehr müde, der hat keinen Bock, aber erzähl mal bitte.
Also, dass ich so angegeben habe, dass ich die beste Ente der Welt
mache. Ja, das erzählst du jetzt bitte.
Oh, das war wirklich peinlich, weil meine Familie wurde dann schon so wirklich sauer, weil ich so angegeben habe und so. Weil die wollten keine Ente mehr machen. Und da habe ich gesagt, ja, dann mache ich die und ich lade euch ein und ich mache die beste Ente der Welt.
Du sagst es aber anders, irgendwie so, Mutter.
Ja.
Du kannst ja nicht kochen. Ja. Also, ich esse sehr gerne Ente zu Weihnachten und ich esse auch deine Ente, aber ich wette, ich könnte eine bessere.
Ja, das war dann auch so und dann war die Familie da und es war der größte Reinfall meines Lebens, weil die Ente, die habe ich falsch rum.
Das ist was hast du?
Ich habe die falsch rum reingelegt. Die Ente. Also die Brust, die war nicht oben, sondern unten.
Aber schlimm ist, ich bin mir sicher, Benjamin ist trotzdem davon überzeugt, das war die beste Ente, die sie hier gegessen haben.
Es war richtig peinlich, pass auf, da habe ich die schnell umgedreht.
Ja.
Also die saßen da alle und ich habe das gesehen und noch angegeben, dass es trotzem die beste wird.
Mhm. Immer so aus der Küche, werdet ihr das beste Essen der Welt haben.
Umgedreht, die Grillfunktion, volle Pulle angemacht und dann war die nach 5 Minuten total verbrannt. Also die war verbrannt und... Das war.
Und trotzdem hat er noch gesagt, ihr werdet jetzt das beste Mahlzeit der Welt kommen. Ja? Ich bin hier der Meister. Ja? Weil, hast du damals bei Rotz und Wasser nämlich gesagt, ich hatte nur 2 Möglichkeiten. Entweder die Schande eingestehen oder weiter angeben.
Ja, aber das wiederum ist in der Werbebranche gut gefahren.
Genau, das ist original, Benjamin. Ja.
Ich habe auch mal gekocht und dann und gebacken vor allen Dingen. Und dann hatte ich so einen Marmorkuchen gebacken. Mhm. Wirklich das Einfachste vom Einfachen. Habe es auch verbrannt. Dann habe ich einfach die ganze Kruste da abgeschnitten, habe Vanillesoße drüber geguckt und habe gesagt, das sind Rührkuchenfilets auf Vanillesoßenspiegel.
Und du wurdest bestimmt auf Händen getragen, klar, für die Idee.
Das habe ich doch neulich im Frank-Rosin-Kochbuch gelesen. Das ist dir geklaut worden.
Gut, Baby. Aber wenn wir jetzt gerade von Werbung reden, ganz kurz. Wie oft ist Werbung auch ein Glücksspiel?
Immer.
Ist da immer, würdest du sagen?
Ja, immer. Du kannst also du kannst es natürlich befeuern mit Geld, also sagen zum Beispiel, wenn ich einen Werbespot zum Beispiel im Fernsehen so und so oft schalte, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass mehr Menschen ihn sehen. Das auf jeden Fall. Das ist jetzt kein Glücksspiel. Aber die Frage immer, wie erfolgreich ist Werbung? Also bringe ich die Leute tatsächlich dazu, das zu machen, was ich will?
Weil man den Erfolg auch schwer messen kann von der Werbekampagne.
Völlig, der wird hingebogen. Mhm. Also die Marktforschung, die überhaupt in der Kommunikationsforschung, aber auch vor allen Dingen in der Werbewirkungsforschung gemacht wird, das ist tatsächlich eigentlich nur Humbug. Mhm. Das ist eine Lüge, auf die sich alle Teilnehmenden verabredet haben.
Das ist interessant. Wir haben nämlich schon mal überlegt, dass wir so ein kleines Kino nehmen, ja, und da läuft ein Werbespot von uns. ungefähr 20 Jahre. Und wir haben das ist wirklich eine Überlegung. So ein richtig billiger Werbespot, wo die Leute aber lachen, ja, so ein ganz billiger Sketch. Und der läuft 20 Jahre in diesem Kino. Und wir haben überlegt, wird das irgendwann Kult?
Also du kannst jetzt so durch Dauerpenetration nicht einen Kultstatus erzwingen.
Meinst
also,
du nicht, dass irgendwann sich eine Zeitung irgendjemand melden würde? Was ist das?
Ja, nee, doch, kann man. Du weißt, zum Beispiel, wenn man jetzt, man macht einen Gag. Und also ein Running Gag und alle lachen. Und man macht den Running Gag weiter. Und irgendwann ist es nicht mehr lustig. Dann lachen die Leute nicht mehr. Dann wird es sogar irgendwann unangenehm. Und wenn man dann über diesen Punkt hinaus ist, dann wird es wieder lustig. Und ich glaube, bei diesem Werbespot wäre das auch so, ne? Dass alle immer wieder sagen, oh, schon wieder dieser billige Werbespot.
Aber, was Falk, glaube ich, meint, ist, für ein erfolgreiches nicht grundsätzlich einfach nur Penetration. Wie du ja sagst, am Anfang haben sie gelacht, das heißt, die Produktion muss ja schon gut gewesen sein, die man da gezeigt hat. Das heißt, am Anfang haben sie gelacht. Das heißt, wenn das gut ist und man penetriert die damit, dann wird es vielleicht auch irgendwann...
Okay, aber Grottigkeit wird nicht belohnt. Aber
doch. Zum Beispiel eins der berühmtesten Autos ist das hässlichste Auto. Ich wette, jeder weiß, was es ist. Jeder weiß hier am Tisch, welches ich meine.
Na, AMC Pacer.
Nein. Okay.
Der Multipler.
Danke. Hier, Werbefachmann, der weiß es. Hässlichste Auto der Welt und ich glaube, fast jeder, also hier 50% am Tisch zumindest
erstmal. Ist das der Fiat?
Der Fiat Multipla.
Ach, der, ja, der ist wirklich hässlich.
Der ist wirklich,
Nee, dieses eine, ist das ein Audi so, was so doppelt so Lichter hat? Was
nee,
so
Audi, ja, den hat Schumacher Werbung gemacht.
Ja.
Ist das Auto in Rot?
Stimmt, das ist doch das hässlichste Auto.
Ja.
Gut. Ja, das war ja so eine Zeit, da gab es noch dann den Kangoo. Da gab es auch eine schöne, interessante Werbung, wo ich glaube, es ist ein Nashorn, von hinten diesen Kangoo vögelt. Ist wirklich eine offizielle Werbung.
Ich erinnere mich, ja.
Gibt es eine Werbung, wo du sagst, die ist perfekt, die gefällt dir, Falk? So für dich. So.
Ich kenne zwei, aber erstmal der Fachmann.
Ah ja, ja, es gibt schon wirklich richtig gute Werbung. Also jetzt gerade das, was Penny gemacht hat mit The Wish, also über die, das ist eine Geschichte, da fragt der Sohn, der, also keine Ahnung, im Teenageralter ist, er fortgeschritten im Teenageralter schon, so seine Mutter, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten oder zum Geburtstag? Oder zu Weihnachten, glaube ich.
Die ist schon älter,
und dann sagt, nee, letztes Jahr kam die. Und dann sagt sie halt so wirklich so, ey, ich will, dass du einfach dein Leben lebst. Ich will, dass du irgendwie rausgehst und wir nicht wissen, wo du bist und uns Sorgen machen und du nicht anrufst, obwohl du es versprochen hast und sowas, ja. Weil die halt ja dann da in der Corona-Zeit halt einfach auch tatsächlich wichtige Teile ihre wichtigsten Jahre, wie man ja manchmal so sagt, ob das jetzt die wichtigsten Jahre sind, sei mal hingestellt, irgendwie sind ja alle Jahre wichtig. Aber das hat schon wirklich den Zeitgeist getroffen, es hat wirklich bewegt, weil es ein guter Film war, gute Regie, gutes Buch, wahnsinnig gut gespielt. Das hat schon bewegt. Oh, es gibt schon über die ganze Zeit, über die ganzen Jahrzehnte, in der ich auch Werbung jetzt verfolge, nicht unbedingt als selber Werbetreibender, sondern auch als ganz normaler Rezipient, gibt es echt immer wieder coole Sachen. Ich mag es, wenn gute Geschichten erzählt werden, die traurig sind, die lustig sind, die interessant sind, die ungewöhnlich sind. Das passiert in Deutschland leider noch viel zu wenig. Da sind andere Länder uns weit voraus. Also wenn du Frankreich die Werbung anschaust, in den USA, vor allen Dingen aber auch im Vereinigten Königreich, das sind teilweise so bolde Spots, Geschichten, die einfach richtig Spaß machen, wo du ganz genau weißt, das würde hier nie jemand machen.
Aber ist das nicht... Nimm mir mal Handywerbung, so im Kino und so, wo man jetzt so denkt, der Film fängt gleich an und dann kommt eine Handywerbung, wo man so weiß, oh, immer der gleiche Scheiß.
Ja,
wäre das denn nicht witzig, sag ich mal jetzt, das neue Google-Phone, ja, da ist ja jetzt so viel Werbung, so man hat jetzt das neue Google-Phone und dann ist da einer, ich kann mit meinem Handy telefonieren, wirft es so weg, Google. Das wäre doch lustig.
Ja, kann lustig sein.
Why not? Aber ich verstehe, was du meinst. Deutsche Werbung ist meistens immer sehr trocken oder
zu ernst.
Probiert was zu
ängstlich.
Zu
ängstlich.
Transformieren, nicht transformieren, sondern zu übermitteln. Alles so an Informationen und immer schöne Bilder. Und ich habe es ja auch gemerkt, als ich jetzt in den USA war, habe ich ja auch ein bisschen Fernsehwerbung gesehen. Und wirklich jeder Werbespot, den ich gesehen habe, hat immer auf einer Pointe geendet oder war lustig. Die waren immer so ein bisschen leichter, ein bisschen lustiger. Und das fand ich gut. Also, dass halt diese Werbung so, ich habe mich dann nicht gestört gefühlt, schon wieder Werbung oder so, weil es waren halt einfach unterhaltsame Filmchen.
Also für mich muss Werbung nicht immer lustig sein. Ich finde zum Beispiel eine Werbung, die hat sich bei mir ausgeprägt, ich bin auch schon 20 Jahre alt oder so, eine Autoreifenwerbung. Da fährt ein Auto an die Box, da werden nicht die Reifen getauscht, da wird das Auto getauscht. Das finde ich, also...
Das ist aber auch lustig, oder? Also, fandst du es traurig?
Ja. Ich meine, Falco, schön, dass es dir auch gefällt. Einer, der mag, wenn Werbung Geschichten erzählt. Ja. Ist jetzt hier, kommt ein bisschen zu kurz, aber fand ich sehr einprägsam. Und die beste Printwerbung, die ich gesehen habe, war ein Bild in einer Zeitung, ganze Seite gefüllt. Also erstens, bevor ich das sage, ganz kurz, die, ich glaube, E.ON war das damals, die Kampagne, wo sie einfach in ihren Tageszeitungen nur rote Seiten gedruckt haben, falls ihr euch erinnert, und nichts dazu geschrieben haben, hat auch gut funktioniert.
Sowas hatte ich immer gut.
Sowas hatte ich auch, weil das hat nur, weiß, alle haben drüber geredet, was soll das mit der Runde, irgendwann haben sie dann E.ON reingeschrieben, da wussten alle Bescheid. Man hat nur diesen Scheißmund im Fernseher gesehen, dachte so, was, warum redet der Fernseher jetzt mit mir, ja?
Das stimmt, das war sehr gute Werbung.
Aber die beste Printwerbung, die ich gesehen habe, war so, wirklich ganz sauber gegenüber Garagen auf einem Parkplatz, ja, wirklich millimetergenau aufgereiht und alles, und zwei Mercedese, die beide rückwärts rausgefahren sind und die sind hinten, genau in der Mitte der Straße, sind die hinten aneinander gestoßen, also beide gleichzeitig parallel komplett rausgefahren und haben sich genau in der Mitte der Straße hinten gegeneinander gefahren und uns steht gut versichert, also für eine gute Versicherung, man wirklich nicht weiß, wer wäre jetzt hier schuld, weil beide haben exakt das gleiche falsch gemacht, ist auf dem Bild auch ganz deutlich zu sehen, kann man blöd erklären, darum ist es ja ein Printwerbespot und kein Radiowerbespot, und dann, der war halt für eine Auto Versicherung oder stand gut versichert. Den habe ich bis heute nicht vergessen und fand ich immer gut.
Meine Lieblingswerbung, ja.
Ja, ich weiß, die fliegenden Chocolate Chips.
Nein, die war auch gut. Nein, meine Lieblingswerbung ist wirklich die, wo das Kind, ja, da ist so ein Kind, wartet auf seinen Vater und der kommt nicht und es wird immer später und das Kind ist ganz
McDonald's.
Traurig. Ja, und dann kommt der Vater mit einer McDonald's-Tüte und dann einfach gut bei McDonald's.
Alter.
Ja, aber die ist emotional.
Die war gut, ja.
Die ist emotional. Guck dir heute McDonald's-Werbung an, merkst du... einfach immer das Gleiche. Und diese Werbung, die war so traurig, wie das Kind wartet und fast weint und der Vater kommt an. Hat was.
Deep. Ist ganz deep.
Nein, aber ich verstehe, was Baby meint.
Mit der Musik.
Ein Werbespot muss eine Emotion und ein Gefühl und eine Botschaft verkaufen und nicht einfach nur so, das neue Google Phone, jetzt 580 Milliarden Megapixel, 3,86 Zoom pro Sekunde, wo ich denke, ich kann mit diesen scheiß Daten nichts anfangen, so als Casual Nutzer davon, weißt du, und so. Das ist einfach immer nur Fakten, Fakten und es ist langweilig. Aber das, was Bayman sagt. Das
ist ja auch was, was ich eher als Reklame bezeichnen würde, wo es wirklich nur denkt, guck dir das an, das gibt es jetzt zu diesem Preis. Aber auch das, was du eben sagst, in Amerika hast du was anderes erlebt. In Deutschland ist es alles immer wahnsinnig ängstlich. Niemandem wehtun, ja, keine negativen Gefühle wecken. Und dann wird es halt immer langweilig und beliebig. Hm.
Vergleichbare Werbung auch fast nicht in Deutschland.
Fast nicht, obwohl es möglich wäre.
Ja, ich dachte immer, das ist nicht erlaubt. Das ist ja erlaubt in Deutschland. Absolut.
Es war mal nicht erlaubt. Und jetzt müsst ihr mir mal helfen, ob ich das wieder zusammengesponnen habe oder ob das wirklich gab. Es gab doch mal Hilo. Hilo waren doch Leiter, ne?
Ja, ja, diese Leiterwerbung mit diesen, die immer, ich erinnere mich an den Werbespot, den du vielleicht meinst, wo über eine Gletscherspalte diese Leiter gelegt war und ein Mutiger klettert bis zur Mitte und sagt dann so, Hilo! Und alle im Hintergrund so, Hilo, jetzt können wir rüberklettern.
Ja, man weiß, es ist Qualität und so. Ja. Und jetzt müsst ihr mir wirklich helfen, gab es diesen Werbespot wirklich oder hat meine Schwester mich damals verarscht? Man sieht eine Hilo-Leiter und da steht einer drauf und hat so eine Schlinge um den Hals, also einen Galgen. Mhm. Und einer tritt gegen die Leiter und die Hilo-Leiter geht aber nicht kaputt. Und dann sagt der Typ so, Hilo! War die echt, also oder?
Ich kenne die nicht.
Wenn wir
es. Aber sie wäre mega.
Ist deine Schwester in der Werbebranche?
Nein, meine Schwester. Das ist 25 Jahre her, dass sie mir erzählt hat, so, ja, dieser Hilo-Werbespot mit dem Typ, der erhängt werden soll. Vielleicht hat sie sich das wirklich
ausgedacht. Ist auch so ein scheiß Nagel.
Genau. Also, wenn das wirklich ein Werbespot war, fände ich den super. Weil der so makaber ist.
Jetzt steht da oben. Ich weiß, ich werde trotzdem sterben, weil die werden sich was anderes einfallen lassen. Aber trotzdem, jetzt lache ich dir so aus. Ja, Hilo.
Und die Hook-Werbung ist witzig mit den Augen hier, das Tier.
Ja. Und die Hook-Werbung mit den Augen.
Ist so, merkt man das jetzt langsam so, die langweilige Auflösung von dem Hörspiel?
Ja, keiner will weitermachen.
Aber Falk, es ist doch deine Folge hier. Willst du die Auflösung so langsam einleiten? Genau,
und damit gibt Bami gerade die Verantwortung komplett ab.
Natürlich, weil die Auflösung mag keiner von uns.
Ja. Na gut, dann bringe ich sie.
Ja.
Also jetzt sind sie über die Grenze. Justus ist immer noch irgendwie, hält sich im Ungefähren.
Muss auch erstmal wieder reinkommen, ne?
Sie wollen, das Handy ist tot. Jetzt ist der Akku tatsächlich leer.
Oh, das ist so dann witzig. Aber auch da habe ich so gedacht, so, wie konstruiert kann es sein? So, endlich sind wir aus dem Funkloch raus. Blub, oh, mein Handy soll.
Ja, und dann fahren sie rechts ran zu diesem Parkplatz, zu diesem Münzfernsprecher.
Ja, stimmt.
Ja, und der ist dann auch noch kaputt. Ich zerre jetzt auch irgendwie so ein bisschen, ne?
Übrigens, da merkt man jetzt auch, warum ich immer nicht denke, so 2016 und so eine Sachen, weil ja davor auch in dem Haus gesagt wurde, Justus, leuchte doch mit deinem Display-Bildschirm. Also nicht die Handytaschenlampe, sondern mit deinem Bildschirm vom Handy.
Ja, das Wort Smartphones fällt sowieso nie bei drei Fahrzeichen, das ist immer ein Handy.
Das ist eine dieser Sachen, die sie, glaube ich, einfach mit Absicht machen.
Es hat auch, glaube ich, nie einen Laptop dabei, oder?
Nein, oder ein Tablet oder so, das haben die nicht. Gerade Bob, der für Recherchen und Archiv verantwortlich ist, warum hat der kein Tablet dabei? So, wo er so alles so, ja, hier habe ich runtergeladen und blablabla.
Weil
so.
Er lieber zur Bücherei fährt.
Finde ich auch gut.
Ja. Und Mikrofilme und Mikrofisch. Das habe ich auch so ein Wort, Mikrofisch, dachte ich immer, die verarschen mich.
Aber Mikrofisch. Ich muss es an dieser Stelle erwähnen, bevor jetzt wirklich die Hardcore-Fans sagen, man möchte ja diesen Esprit der Serie erhalten.
Ja, ich finde das sehr gut, ich finde das nicht schlecht.
Und es haben auch schon viele bemängelt, irgendwie Bob, der früher immer in die Bibliothek gegangen ist, dann immer hier der Bibliothekarin geholfen hat und dann recherchieren konnte, der kann heute einfach nur sagen, PC an, Wikipedia, ich hab's, PC aus, weißt du? Und das ist halt schade, das ist so ein Grundelement der Serie, was verloren gegangen ist. Und dadurch wollen die sich ein bisschen bewahren, indem man sagt so, mein Handy-Akku ist alle, ich geh mal schnell in die Bibliothek.
Obwohl ich es auch witzig fände, wenn Justus den Bob mal anrufen würde und sagen würde, Bob, ich brauche mal dringend ein paar Informationen von dir und ich brauche sie vor 2 Wochen. Bob, es gibt dieses Internet. Das wäre total toll.
Justus könnte doch selber googeln. Ja, die Bibliothek hat schon zu.
Ja, genau. Dann kann ich erst morgen. Nein, Bob, du kannst nicht erst morgen. Du könntest an deinen Computer gehen und diese Information heute noch beschaffen.
Wegen Krankheit geschlossen.
Ja, aber die sind halt einfach auch ein bisschen oldschool. Fast gemütsalt. Die mögen es gerne so wie früher, was die Recherchen angeht. Ihr Musikgeschmack ist jetzt auch nicht der
krasseste. Die haben auch keine Freunde, habe ich das Gefühl. Die kennen nur sich. Weißt du? So andere Leute, nein, wollen wir nicht. Aber du wolltest jetzt sagen, wie es weitergeht.
Ich wollte sagen, wie es weitergeht. Nämlich jetzt kommt das Auto, 2 Maskierte steigen aus, dann kommt auch wieder der Juan González, das mit seinem Fake-Spanisch, bedroht sie, nimmt ihnen die Puppen weg. Danach weiß Justus völlig Bescheid, dass das eine und dieselbe Person ist, weil Juan González nämlich wie Michael Romper, heißt er Michael?
Mhm. Ja? Ja.
Das Wort schließlich. Das oftmals
ich,
benutzt.
Das habe ich nicht verstanden.
Benutzt halt das Wort schließlich.
Ja, aber es würde kein Mexikaner sagen. Wird so gesagt, so, hä?
Na, wahrscheinlich nur einfache Wörter und schließlich ist ja schon so ein bisschen...
Ist zu anspruchsvoll.
Würde er auf jeden Fall nicht
tun. Für einer, der die Sprache nicht beherrscht, vielleicht schon.
Und dann fahren sie weiter und dann brechen sie... Also, nee, erstmal sagen wirklich jetzt an dieser Stelle Bob und Peter... Digga, wir halten es nicht mehr aus, dass du uns jedes Mal irgendwie im Dunkeln hältst.
Gerade Bob finde ich gut, weil der ist jetzt wirklich verärgert und ihm fällt jetzt auch endlich auf, dass die meisten drei Fragezeichen Folgen mit einem Aufklärungsmonolog richtig, von Justus enden und sagt, die stehen immer da
wie Idioten. Aber jetzt ist er wieder plötzlich Big Friend mit Peter.
Ja, 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 genau. Die.
Und Justus war ja auch extrem cool, ihm wurde ja hier eine Waffe an den Kopf gehalten, oder? Ist doch hier die Szene.
Ja. Naja, ja, weiß nicht, ob er eine Waffe in den Kopf kriegt, aber sie werden bedroht auf alle Fälle.
Waffe in den Kopf kriegt, also geworfen haben sie die nicht.
Ja, er hat auf jeden Fall eine Pistole, das sagt doch ja, oder so, ne?
Und das ist ja eigentlich schon ernst. Sehr meta, dass jetzt die anderen beiden sagen, Justus, seit 120 Folgen ja, bist du so ein selbstdarstellerisches Arschloch, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Ja, das ist eigentlich nett, dass das hier so ein bisschen... aufgelöst wird.
Ich glaube, diese ganze Folge ist so ein bisschen selbstironisch. Das nimmt sich irgendwie viel auf die Schippe hier. Diese ganze Beef am Anfang, jetzt das, dass Justus eigentlich auch so am Anfang so tollpatschig ist, aber wirklich von einer Sekunde auf die andere von Trottel auf, ich habe alles geklärt, wechselt. Es ist irgendwie so ein bisschen, als wenn sich einer einen Spaß erlaubt hat.
Finde ich auch interessant, aber witzigerweise fahren sie dann los und dann hält Justus seinen Monolog. Und lässt sich aber auch alles wieder durch die Nase ziehen, ist hier vielleicht das richtige Wort, denn er erzählt dann auch von den Drogen. Er ist sich zwar nicht sicher, ob es jetzt Kokain oder Heroin ist.
Verstanden.
Ja? Er ist sich zwar nicht sicher, ob es sich dabei um Kokain oder Heroin handelt, weiß aber den Marktwert. Und der ist jetzt nun tatsächlich völlig unterschiedlich, weil ich habe es mal dann eben gegoogelt. Der Straßenpreis, ich habe jetzt nur die Preise für 2020 gefunden,
ja.
Aber das wird sich jetzt vom Verhältnis wahrscheinlich wenig geändert haben. Auf jeden Fall ist der Straßenpreis von Kokain 1 Gramm 73 Euro und von Heroin 46 Euro. Das heißt, diese absolute Aussage, dass er hätte zwar keine Ahnung, was es dabei ist, aber es müsste sich um 50.000 Euro handeln. Also ist auf jeden Fall bold vorgetragen, aber man muss auch mal einfach raten, um seinen Chefstatus zu bewahren. Weil niemand zweifelt es an.
Naja, das muss auch sein, wie du schon sagst. Irgendwie, weil sonst, wenn die einem nur den kleinsten Riss in der Fassade sehen, dann wird er ganz schnell degradiert.
Und dann sagt er aber auch, wir müssen weiterfahren. Und ich glaube, er erzählt sogar schon beim Weiterfahren, weil sonst sind wir tot. Und jetzt frage ich euch, sind sie wirklich in Lebensgefahr? Ist es eine Wahrscheinlichkeit, dass jemand wegen 50.000 Euro vorbeikommt, die drei kalt macht, obwohl man relativ schnell auf die Idee kommen könnte, die sind mit der Polizei ganz gut. Also wegen 50.000 Euro kommt kein Mafiosi vorbei und legt drei Leute um, die eigentlich überhaupt nichts mit dem organisierten Verbrechen zu tun haben.
Das ist in Filmen aber schon weniger passiert, wo so eine Mafiosi zurückgekommen sind und Leute umgebracht haben.
Aber das waren immer Leute, die in dem Milieu waren.
Ja, aber so Leuten geht es auch eigentlich nicht um die 50.000, sondern um das Verletztsein. Da hat mir einer Geld geklaut. Und die müssen nach außen hin, das ist denen mal das Wichtigste, nach außen hin immer zeigen, das kann man mit mir nicht machen. Und deswegen werden diese Leute immer umgebracht, egal um welchen Betrag es sich handelt. Das ist tatsächlich auch so eine Art Mafia-Regel, dass man sagt, wenn ich beschissen werde, muss ich handeln und ich muss auch medienwirksam handeln, sage ich mal, damit nach außen hin deutlich wird, mit mich kann man nicht verarschen, dann ist man ein toter Mann. Deswegen ist Drogen und Mafia-Geschäfte...
Ich glaube nicht, doch. Bei Insidern ja, Skinny Norris umlegen, auf jeden Fall, weil der hat mich ja beschissen.
Mit der Stimme
sowieso. Aber vor allen Dingen nicht medienwirksam, sondern innerhalb der...
Ja, also mit Medienbeweis ist das falsche Wort.
Aber jetzt losgehen und drei Teenager abknallen, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, wäre jetzt eigentlich nicht das, was das organisierte Verbrechen so gerne möchte, weil dann wird sich ja die Polizei einschalten müssen und zwar richtig groß. Da sind drei Teenager umgelegt worden,
ja, vor
die
allem
nichts mit dem Milieu zu tun haben.
Weiße, etablierte Teenager, wo Fragen bestimmt gestellt werden, als jetzt zum Beispiel, wo wir den lachenden Schatten hatten, da wurden ja aus irgendeinem mexikanischen Dorf Jungen entführt, wo dann auch der Bösewicht am Ende sagt,
interessiert kein Schwein.
Es ist mir scheißegal, ob die sterben oder nicht, die wird niemand suchen. Klar, bei den drei Detektiven, da werden wahrscheinlich gerade die auch Kontakte zur Polizei haben, da würden Kotter schon sagen, was, Justus Jonas ist tot, Erstmal zündet er eine Rakete vor Freude und dann würde er aber dem Ganzen nachgehen. Ja?
Aber egal, wie wahrscheinlich wir es finden, da sind wir ein bisschen differenzierter Meinung, glaube ich, dürfen sie schon Angst haben, als gerade als Jugendliche.
Obwohl ich die Aussage auch ein bisschen zu krass finde, so mit dem Tod.
Wenn wir hier sind, ist es unser sicherer Tod.
Das ist jetzt auch ein bisschen...
Und er weiß ja auch, er hat eine Plastikpistole gerade in den Kopf
bekommen. Und wir reden von...
Nicht im Hörspiel?
Nee, ach,
da weiß man das gar nicht? Nee,
im Hörspiel denkt man
das. Ach so, da wird es gesagt eigentlich, dass er weiß, dass das keine echte Pistole war.
Aber wir reden von Justus Jonas, der muss in Superlativen sprechen, wir sind gleich tot. Ja. Ist vielleicht am Ende gar nicht so.
Dieses haben wir schon mal gesagt, wo wir einfach nur eine Straße überquert haben, haben wir auch schon mal gesagt.
Das machen wir immer noch.
Thomas war fast am Schinken, wo er den Schinken verschluckt hat, hat er auch gesagt, ich dachte, ich muss sterben.
Ja, mit 14. Das hältst du mir heute auch vor. Nee, danke. Auf jeden Fall... sagt er jetzt auch, Justus, pass mal auf, es gibt auch gar keine Entführung. Was? Sagt Bob. Ja, es gibt auch kein Mädchen namens Bianca. Peter, die Entführung sollte uns nur mit Hilfe der Tonaufnahme auf dem Walkman suggeriert werden. Also eine getürkte Aufnahme. Man kann so sagen, ja, die drei Detektive wurden benutzt. Man hat ihnen quasi einen falschen Fall vorgeführt.
Das danke. Fast wie die Puppe.
Puppe.
Ja,
Michael Romper, der Fitness-Guy, hat uns gezielt von Bianca erzählt und uns ihre angebliche Handynummer gegeben. Wir sollten anrufen. Michael Romper alias Juan González hat sich mit akzentverstärkter Stimme ausgegeben und uns nach Mexiko gelockt. Warum denn, Olli? Warum wurden denn die drei Detektive überhaupt nach Prost?
Prost.
Du wolltest wieder nichts.
Ja?
Naja, sie wurden nach Mexiko gelockt. Sie mussten ja die Puppen von da abholen mit den Drogen und über die Grenze schmuggeln.
Das war eigentlich
der einzige Sinn.
Unfassbar, dass es geklappt hat.
Drogenschmuggel. Wahrscheinlich Skinny Norris auch. Das hat wirklich geklappt.
Das wäre so witzig, wenn der Arm so grinst im Bett liegt. Es hat wirklich funktioniert. Gott.
Kann man sich nicht ausdenken. Ja.
Hat schön Zelt gebaut vor Erregung.
Ich glaube, das Skinny hier ein ganz anderes Ziel verfolgt. Werde ich euch nachher nochmal.
Oh, da bin ich gespannt. Du hast ja da nochmal was Besonderes, glaube ich, in deinen Notizen. Hat das
mit der letzten Szene zu tun? Oder was?
Ach ja, die allerletzte Szene.
Er wollte sich die Freundschaft von Justus verdienen.
Ja. Aber jetzt sind wir hier an dieser Stelle, wo es ja wirklich wieder, jetzt wird es ja ein klassischer Fall. Jetzt ist Justus wieder vorne.
Ja.
Er spielt jetzt von vorne, das ganze Ding.
Genau, ganz kurz. Jetzt wird für mich diese Folge leider langweilig.
Alles überflüssig,
jetzt was ist in schon wieder so, passiert. Weil man weiß jetzt keine Entführung, Puppen, Schmuggel, irgendwelche echten Verbrecher, langweilig. Für mich. Ihr schüttelt alle mit dem Kopf.
Entführer sind für dich keine echten Verbrecher?
Nee.
Wollte ich nur mal geklärt haben.
Danke. Ja, das ist diese harten Drogendealer, da sind keine echten Verbrecher. Das
sind keine Verbrecher.
Dass er einen Taser hat, mit dem er Skinny Norris foltert, ist kein Verbrecher. Ist langweilig. Oder was?
Nicht so richtig, nee.
No. Okay. Ja, es liegt ein bisschen an dem Verbrecher, aber nicht an der Geschichte.
Die Stimmleistung des Verbrechers ist ein Verbrechen.
Ja, wollen wir da mal hingehen? Nämlich, dass jetzt der Peilsender anspringt, sie nicht zum Santa Monica Hotel fahren, sondern überrascht sind, dass es sich um Skinny Norris Haus handelt. Dann erkennen sie auch, Skinny Norris steckt dahinter. Hatte ja, glaube ich, schon drüber gesprochen, als ich Bier holen war. Und jetzt... geht ja Peter los und holt offensichtlich die Polizei. Also er kommt dann wieder und sagt, da bin ich wieder. Aber wir wissen dann später, er hat in diesem Moment dann endlich die Polizei geholt. Und dann belauschen sie erstmal die Szene. Da drin sitzt dann Skinny mit diesem Michael Romper und der, wie hast du sie genannt? Analia?
After.
Aber nein, wie heißt sie wirklich?
Efton heißt sie.
Und wird bedroht von dem Chef und einem weiteren wird da irgendwie, die werden gefoltert.
Aber das ist wirklich schon, also für drei Fragezeichen-Verhältnisse, so mit dem
Taser. Können wir ganz kurz auf was eingehen? Weil es fällt jetzt, bevor sie bei Skinny Norris jetzt, also sie fahren jetzt zu Skinny Norris, Justus hat den Peilsender installiert, sie kommen immer näher, sie hören dieses charakteristische Piep, 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 Piep und dann sagt Justus, ja Mensch, jetzt sind wir doch da, wo wir von Anfang an hätten draufkommen können. Das lag doch auf der Hand. Unser alter Erzfeind Skinny Norris. Was überhaupt nicht in Relation stand.
Es sei denn, sagen wir so, der einzige Hinweis auf Skinny Norris war halt sein Lieblingslied in the Middle of the Night, ja? Ja. Aber dann da gleich drauf zu schießen, ja, dann ist er doch, also hätte man doch von Anfang an, eigentlich hätte Justus den Fall schon im Fitnesscenter klären können. Ja.
Wir hören in the Middle of the Night, komm, wir fahren zu, Skinny Norris.
Lieblingslied, er muss damit zu tun
haben. Aber trotzdem, Skinny Norris ist einer, der hat die jetzt mal so im Raum eingesperrt oder so, ja? Mhm. Jetzt ist da so ein riesen Drogenskandal mit Puppen und weiß
der nicht. Sagt,
auch Justus Jonas sagt, Skinny Norris.
Es geht um Drogen und es sind Schwerverbrecher, man muss es sagen. Und man weiß, die werden da, glaube ich, nicht heil rauskommen.
Bis jetzt hat sich Skinny Norris in den alten Folgen eigentlich auch nie rechtlich groß was zu Schulden kommen lassen. Ne? Er hat zwar immer ein bisschen gestört, ja, und die ein bisschen geärgert. Alles. Und hier ist auf einmal ein Drogenschmuggler, ein Drogenkurier.
Ja, man könnte es als Vergehen abstempeln, dass sie sich auf die eingelassen haben. Und dann merken sie auch, die Nummer war eine Spur zu groß. Skinny Norris ist ein Kleinganove. Aber er ist jetzt auch kein... Er kommt, wie du schon sagst, immer wieder davon, dass man, dass Cotter oder Reynolds immer ein Auge zudrücken können, so, naja, du hast dich ja so am Rande der Legalität bewegt, geh mal nach Hause spielen.
Jedes Dorf braucht seinen Rebell so ein bisschen.
Ja, der ist so, genau, der ist so
hier. Ein Dorfrebell.
Der ist so James Dean, so, weißt du, mit seinem Motorrad. James Dean.
Okay. Also ist er tot, ist er ja auch.
Oh, das ist schon hart.
Ja, aber ich gebe mir recht, es ist schon ziemlich krass. Hat man so bei 3 Fahrzeuge nicht, dass da mit dem Elektroschocker die Leute gefoltert werden.
Ja, aber ich finde, es tut dem Fall gut.
Ja. Eine lustige Sache ist noch, die sind ja in dem Haus, da sind ja jetzt alle versammelt. Ist jetzt auch so eine typische Miss Marple and Krimi-Geschichte, kann man sagen. Und witzig finde ich so ein bisschen so... Wie Justus so fragt, wie war das eigentlich? Wie konnten eigentlich die Puppen jetzt ohne die Batterien weiterhin funktionieren und die Sachen sprechen? Und dann sagt er so, sag du mir lieber, wo du die Drogen versteckt hast. Sie brauchen mir die Frage gar nicht zu beantworten, denn ich kann Ihnen das sagen. Und zwar war unter den normalen Monozellen noch Knopfzellen. Nur ich finde witzig, wie er so sagt, so wie Justus diese Ärger denkt, so, der geht gar nicht darauf ein, auf meine Frage. Nein, klugscheiße ich halt weiter und erkläre ihm das halt. Ja. Es waren unter den Batterien noch Knopfzellen. Aber wie wir vorhin schon erwähnt hatten, es gibt kein Bezug dazu, wie Justus zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, ich habe alles raus, ist doch klar, ich tausche die Batterien aus, da schon drauf hätte kommen können, finde ich.
Das stimmt, aber diese Sache, die du eben gesagt hast, warum wird es nochmal erzählt, das wird für uns erzählt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die auf der Suche nach den Drogen die großen Monozellen rausgenommen haben und er dann noch immer diese Aufnahmen mit denen macht, um diese Sache, das wird damit abgesichert, dass das ja immer noch funktioniert wegen dieser dieser kleinen Mikrozellen oder was auch immer das sind. Also es ist noch ein geheimes Batteriefach oder sowas ja, da drin. Aber das ist schon cool, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass sie erstmal alle Batterien rausgerissen haben, geguckt haben, so, scheiße, sind ja echte Batterien. Und dann hätten sie es ja wieder einlegen müssen, damit Justus dann seinen letzten Move da machen muss, der wirklich cool ist.
Ja, aber das mit der Puppe, dass da unter den Batterien sind, fand ich dafür, dass sie ja die Puppen haargenau untersucht haben, ein bisschen doof. Die haben ja die Puppe ausgezogen und komplett durchsucht.
Echt? Haben sie das?
Haben wir es nur im Buch schon?
Nein, sag mal, im Hörspiel tatsächlich nicht. Da gehen sie mehr auf die Sprachgeschichten als die Puppen wirklich zu untersuchen.
Im Buch ist es so, dass sie die Kleidung ausziehen und die Puppe komplett durchsuchen.
Also geht meiner Meinung nach im Hörspiel nicht so krass, ne?
Nee, das
ist okay, dann, ihr seht, ich kann das gut trennen, Buch und Hörspiel.
Ja. Aber also es waren auch besondere Bedingungen diesmal.
Genau, während wir heute im Hamburg Dungeon waren, hat Bermin mit einem halben Auge das Buch gelesen.
Das stimmt sogar fast wirklich.
Während wir im Freifall Tower zu Tode gestürzt sind.
Aber in diesem Fall hätte im Buch meine Liste von Skinnys Plan, die wir noch einmal durchgehen, eine Sache mehr.
Genau, Skinny wusste, dass sie falsch, nicht richtig
Das ist der Hammer. Ne? Aber vielleicht, das wird ja noch im letzten Kapitel gleich wichtig, diese After, oder Aften, oder wie die heißt, die ist ja, die sagt ja auch so, was habe ich denn hier zu tun? Ich kenne die Guys gar nicht, ich sollte doch nur die Puppen besprechen und so alles. Ja, aber nach Motto mitgehangen, mitgefangen. Und die sagt ja dann zu Skinny, Mann, jetzt sag endlich den Namen von diesen Scheißdetektiven, damit die uns hier in Ruhe lassen. Und Skinny sagt es so ein bisschen, also er sagt jetzt nicht ganz sowas wie, nein, ich will nicht, dass denen was passiert, sondern irgendwie, ja, du kennst den Dicken nicht, da beißen die auf Granit und die Typen, so wie die drauf sind, Justus wird niemals was verraten, also der Dicke wird nie was verraten, die bringen den um.
Feiner Move, oder?
Genau, also er sagt nicht den Namen. Und da würde ich fast schon eine Diskussion starten. Ist das wirklich Skinny?
Ich glaube, zwischen den beiden herrscht ein gewisser Rivalinnenrespekt. So, und ich glaube, so ein bisschen Ehrenkodex auch.
Ich glaube, dass Skinny Justus richtig verachtet.
Ich glaube aber auch, er hat es nicht gesagt.
Weil mit dem letzten Anruf, zumindest in der Folge. Schade, dass sie nie was draus machen, weil so eine Tiefe hat Skinny Norris nicht.
Richtig, aber leider diesmal auch mit dem falschen Sprecher. Das ist
macht. Er ist nun mal tot.
Ja, aber ich meine, man hätte vielleicht einen anderen casten können.
Ja, hätte man. Guck mal, André Mininger hätte ja auch mal ins Studio gehen können und hätte aus allen Baywatch-Folgen die richtigen Wörter zusammenschneiden müssen von Andreas von der Meden.
Ja, wirklich.
Gesagt wird, oder aus allen Kermit der Frosch-Folgen.
Oder so, genau. Oder aus allen Knight Rider-Folgen.
Okay, das wäre der beste Witz, ne? Ja, Andreas von der Meden ist tot. Wir nehmen jetzt hier ein paar alte Songs damit. Was sagst du, Skinny? Applaus, Applaus, Applaus! Ja.
Nein, aber da sind wir uns einig, der Andreas von der Meden war schon wirklich ein krasser Sprecher, der den unfassbar gut gespielt hat. Ich finde den neuen Sprecher, der ist da echt reingewachsen.
Der jetzt auch schon wieder tot ist. Michael Hart, der ihn hier spricht. Nein,
jetzt ist es ja der...
Achso, Tim Knauer oder Knäuer. Genau.
Ja. Guter Typ, mit dem, der ist ja auch in meinem TKKG-Fall dabei. Und der sprach den Skinny Norris bei den drei Fragezeichen Junior oder wie das heißt? Kids. Ja. Und jetzt spricht er auch, das hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gemacht, aber es ist ein richtig guter Sprecher.
Warum sitzt der heute hier nicht?
Ja.
Wie findet ihr denn den Bösewicht?
Also profillos, langweilig, klassisch.
Hart geixt, ne?
Ja, das kann sein. Das safe. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber er ist so, er ist generisch.
Das einzige Witzige an der Sache ist, dass er Skinny immer Skeletor nennt. Aber
das fand ich, da musste ich lachen. Da musste ich auch zurückspulen und dachte, was hat er denn wirklich Skeletor genannt?
Aber so insgesamt ist er halt so hart geixt und das ist halt wirklich ein Bruch dann auch in der Tonalität der Folge. Weil bis auf das Gespräch mit Michael Romper am Anfang in dem Fitnessstudio sind die drei danach den gesamten Fall unter sich. Und haben dann natürlich diese beste Dynamik, die sie haben können. Ja. Weil die sind einfach wahnsinnig gut aufeinander eingespielt. Mhm. Und dann kommen sie halt in das Haus von Skinny Norris Eltern. Und dort merkt man halt einfach, dass nicht alle Sprecherinnen, wahrscheinlich niemand von denen wirklich da war. Weder Skinny Norris, noch die Efton, noch der Michael Romper. Aber vor allen Dingen hört man es halt bei Chef.
Ich kann aber sagen, ich weiß, wer da war. Goodwin alias André Mininger.
Er war da.
Die Goodwin alias die Spezialeinheit von Cotta Mininger.
Das ist so witzig. Man kann es ja jetzt mal sagen. Also es kommt zur Konfrontation. Justus möchte halt jetzt nicht preisgeben, wo die Drogen sind. Und dann sagt hier der eine Böse zum anderen, los, verpass ihn ein mit deinem Taser, ne? Und der muss so wie ein Phaser bei Star Trek auf Töten eingestellt sein, weil dann geht auch so die Musik, weil die ganze Zeit Skinny Norris, der kann mit einem Taser bearbeitet werden, ist nicht so schlimm. Aber wenn jetzt Justus mit einem Taser bearbeitet wird, da geht die Musik hoch. Und Peter sagt, nein, die Drogen sind. Da geht die Tür auf und Bob sagt, Inspektor Cotta mit einer Spezialeinheit. Und dann sagt Cotta, Gott will ihn abfüllen. Verstanden, Inspektor.
Ja, aber ich finde, diesmal hat Goodwin sogar überdurchschnittlich viel Text, weil er sagt, verstanden, Inspektor, kommen Sie.
Los, kommen Sie.
Los, sagt er, glaube ich, gar nicht.
Wenn jetzt Mininger das schreibt, ich frage mich jetzt wirklich so, das ist doch, also,
da baue ich mich rein. Was mache ich denn mit mir?
Kommt Goodwin auch im Buch vor? Steht da wirklich in verstanden?
Ich glaube nicht. Also jetzt, was ich traurig finde, jetzt, wo ich Mininger ja persönlich kenne, er kann mehr als das. Warum understatement er sich hier so, ich weiß nicht, ob
man das sagt. Mag
underrated so, er sich hier
Running
so.
Gag.
Ja, aber er macht, er kann auch besser spielen, als das hier
Olli, macht. Olli, tust du mir mal einen Gefallen? Ja? Hör dir mal wirklich bitte TKKG Folge 30, die Mafia kommt zur Geisterstunde an. Und dann reden wir nochmal darüber, was André Mininger kann. Also,
hat er da eine große Rolle?
Er hat da eine Kultrolle, mit der er heute nochmal in Verbindung gesetzt wird.
Okay, ganz kurz, willst du mich schon spoilern, ob ich positiv oder negativ gestimmt bin?
Du wirst positiv sein.
Wirklich? Ja. Also er kann wirklich, also da liege ich richtig damit, dass er doch eigentlich mehr kann als, kommen Sie. Auch wie er es hier sagt, verstanden, Inspektor, kommen Sie.
Ja, aber es ist trotzdem cool, dass es eben nicht macht. Weißt du, Star Trek Deep Space Nine, Morn, der einfach nie was sagt, selbst in der Folge, in der es um ihn geht. Es wäre so witzig, eine Folge zu haben, in der Goodwin die Hauptfigur spielt.
Und er sagt nichts.
Er sagt nichts. Oder außer diesen einen Satz. Und dieser Satz muss auch unbedingt ganz wichtig für die Handlung sein. Daran erkennen sie, das ist nicht gut gewesen.
Also er meint dieses Reduzierte ist halt dieser Kultfaktor in dieser Person.
Ja, voll, das ist ja Running Gag.
Das ist so witzig, eine Folge wirklich über ihn. So, man hört nur so Bettknarzen, wie er aufsteht, wie er sich eine Stulle schmiert, wie er sich was eingießt, wie er trinkt, wie er sich anzieht und so. Dann wird er angerufen, er geht aber nur so ran. Und dann hört man so, du musst zur Stelle kommen. Nein, du musst zur Stelle kommen, da wo es passiert ist. Dann hört man
das.
Er fährt mit einem Auto, mit einem Bus, holt sich eine Fahrkarte und so. Kommt dann an und dann kommt, verstanden, Inspektor.
Howard! Darf ich zusammenfassen, dass wir durch sind mit der Folge eigentlich, aber ich glaube, Falk hat noch was ganz Besonderes zu Skinnys Plan, oder?
Ja, wir müssen schon noch die Auflösung machen.
Wollte ich gerade sagen, dass man sagen kann, Justus überführt jetzt mit dem ältesten Trick der Welt die Gangster, weil er hat heimlich eine der Puppen den Sprachmodulsknopf auf Rec gedrückt und hat dabei mitgeschnitten, wie der eine sagt, ja, ich bin böse, ihr habt mich.
Hier finde ich aber auch gut, wie sehr er der Technik vertraut, weil er hört die Puppe ganz selbstbewusst raus und sagt so, ja, aber du hast dich damit gerichtet, dann spielt er den Text aus. Wie peinlich wäre es, wenn jetzt käme, Mama,
das wäre bei mir so. Weil ich bin, pass auf, nee, ich bin ja so ein Glückspilz. Ich würde drücken, jetzt hören Sie mal zu, Herr Kommissar, Herr Inspektor, ne? Und dann, ja, aber Sie sind ja einer der Bösen, ne? Oder, ja, du hast ganz richtig erraten, du Bengel. Ich bin weg.
Du wärst gar nicht auf die Idee gekommen.
Das stimmt.
Ja.
Du aber auch nicht.
Hier ist es natürlich noch bezeichnend, dass dann dieser Bösewicht, der ja nur Chef heißt, irgendwie sich rausreden will. Ich weiß überhaupt nicht, was die wollen. Da kommen plötzlich alle hierher und reden von Drogen. Dabei ist er im Haus von Skinny Norris. Ja. Ja. Und dann passiert natürlich das finde ich auch witzig, ist auch wieder Meta, werde ich auch drüber gleich nochmal was sagen, ist, sie haben vergessen, die Visitenkarte zu zeigen. Geben sie dann dem Typen. Dann liest er es, glaube ich, weiß nicht, der Gehilfe liest es, glaube ich, vor. Und da habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil sie haben das mit diesem Fake-Akzent so cool gemacht und mit in die Geschichte eingebunden. Aber der Gehilfe von dem Chef, der hat wieder so einen beschissenen Fake-Akzent. Das verstehe ich nicht, warum die das auch noch im Jahr 2016 gemacht haben.
Ja, das stimmt.
Komm, jetzt mal wieder Rock Bottom.
Jetzt sind wir aber offiziell mit dem offiziellen Part der Folge durch,
oder? Sagt der Chef eigentlich im Hörspiel, warum die sich da streiten? Also was sagt er dem Inspektor?
Na, er sagt, sie können mir nichts nachweisen, Drogen, als ob wir was mit Drogen zu tun hätten.
Ja, aber nennt er einen Grund? Weil im Buch ist es so, dass er sagt, dass ja die Freundin ausgespannt wurde und deswegen wirklich
aber,
gesagt.
Aber witzig ist wirklich die Sache, wir stehen hier zwar mit dem Laserschocker und die sind gefesselt, aber wir haben nichts mit denen, mit Drogen nichts zu tun, also, alles in Ordnung hier.
Also im
hier.
Buch ist es so, dass die dann lachen so, ja, die denken sich diese Drogengeschichte aus, dabei ist es nur ein Beziehungsstreit und dann wird gesagt, ja, warum machen Sie das da mit dem Schocker?
Genau, das ist ja die Frage.
Ja, das war ein bisschen hart, aber Sie wissen ja, wenn Männer und Beziehung.
Ah.
Ja, das ist im Buch.
Okay, das gibt es da nicht. Was es hier auf jeden Fall gibt, ist erstmal, dass Justus Skinny und den anderen beiden ein Alibi verschafft. Niemand versteht, also das ist natürlich auch erstmal noch interessant.
Genau, das ist sehr, fand ich auch ein sehr großer Stolperstein in dem Moment.
Stimmt, er könnte ja sagen, na hier,
aber Skinny er verhält sich mehr, weil genau. Er ja sich, das kommt ja dann, es gibt ja noch einen Nachklapper,
genau.
Auch das Ende ist ungewöhnlich, ohne genau. Abschlussklapper, ja. Ohne was auch
immer. Das müssen wir, davor kommt noch Skinnys Plan, den darfst du gerne gleich nochmal erörtern, aber warum er diesen überhaupt sagt, mit dem, ja hier das Skinny, der hätte ihn ja verpfeifen können, ne? Indem er sagt, ja, der hat mit Drogendealern zu tun, aber er sagt dieses irgendwie, ja, durch Zufall haben die jetzt hier irgendwie mit denen zu tun und wir kamen ihm zur Hilfe, er hat uns eine Botschaft zukommen lassen.
Ja.
Genau. Er sagt nicht sowas wie, ja, hier unser Erzfeind, den müssen sie jetzt mal mitnehmen. Ich möchte jetzt gerne Skinnys Plan hören.
Ja, ich hätte zunächst erstmal, gibt es ja dann am Schluss diesen Anruf.
Ja, ja der ist auch.
Genau, und da ist es
wegen dem Alibi.
Und da ist es dann wirklich
du musst
so,
dass. Näher beim Mikro bleiben und du bist
richtig mal, ja. Dass Justus ihn fragt, ja, das hast du natürlich wirklich nur aus purer Freundschaft gemacht. Und da sagt Skinny, ja, das habe ich aus purer Freundschaft gemacht. Und Justus geht schon drüber. Und jetzt ist die Frage: Wäre Skinny Norris gerne mit Justus Jonas befreundet und ist der zu arrogant, um das zu erkennen? Und wäre das eine mögliche, viel interessantere Figurenentwicklung
von Skinny Norris? Kann tatsächlich sein. Also Thomas meinte, er verachtet ihn, aber vielleicht ist er auch einfach nur neidisch auf seine Fähigkeiten, auf sein Detektivunternehmen. Und zum Beispiel diese Rivalität zwischen Eugene und Justus ist ja auch schon wieder eine ganz andere eigentlich als zwischen Skinny.
Das ist keine Rivalität. Also Eugene zumindest sieht die drei Detektive nicht als Rivalen an, sondern schon als sehr erpichte Jugendliche, die ihm auf die Schliche kommen wollen, aber er sieht ja sich fast auf Augenhöhe mit Justus, weil das ein cleverer Junge ist und er will ihn ja auf die dunkle Seite ziehen. Mhm. Haben wir damals bei Feuermond mehr als erörtert, ja. Bei Skinny ist es so, zumindest auch in den alten Folgen, er verachtet die drei Detektive wirklich und er ist auch neidisch, ne, also der kann ihn einfach nicht leiden, ne? Die These nach dem Motto, möchte er mit ihm befreundet sein. Wenn man das jetzt so aufrollt, ja klar, Skinny Norris wird immer nur falsch verstanden. Er kommt im Gespensterschloss wirklich auf den Schrottplatz, um ihm eine tote Ratte zu schenken.
Ja, weil er, und hatte er mein Geschenk gar nicht gewünscht.
Genau, weil er hat kein Geld. Ja.
Und witzig, wenn man das jetzt alles mal, da müssen wir eine Sonderfolge machen. Wir gehen alle Skinny Norris Streiche durch und sagen so, wollte er damit eigentlich nur ein Friedensangebot an Justus machen?
Er wollte eigentlich im lachenden Schatten, er wollte nicht Peter und Bob einsperren, er wollte sie vor Mr. Harris schützen.
Ja, genau.
Ja. So eine Sache, ja. Du meinst also, er möchte mit Justus Jonas befreundet sein. Wenn dann eher jetzt mit Bob, weil nach der namenlose Gegner, da hat er schon so ein bisschen Connection zu Bob aufgebaut. Also mit dem kann er eher bonden, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, dass das so insgesamt einfach eine mögliche Entwicklungsmöglichkeit gewesen wäre. Aber da hat man natürlich nichts draus gemacht. Aber interessant, eigentlich bietet die Figur von Skinny Norris als etwas älterer, aber fast gleichaltriger Gegenspieler eine Menge mehr Potenzial, als sie in den vergangenen 2000 Folgen gemacht haben. Mhm. Ich glaube, das wäre interessanter gewesen, dass die auch noch mehr kooperiert hätten, immer dann so so Zweckbündnisse geschlossen, wo man dann denkt, okay, jetzt könnte es auch wieder anders gehen. Also ein bisschen eine ambivalentere Figur, die er hier tatsächlich trotz einem anderen Sprecher irgendwie bietet.
Der letzte Satz im Buch ist so ungefähr, dass Justus ihm nicht glaubt. Und dann steht er so, weil er sich den Tag nicht versauen will. Das fand ich noch ganz interessant.
Okay, das ist nicht im Hörspiel.
Nee, ist es nicht, aber ich fand es gut so. Er will sich den Tag nicht versauen und er glaubt ihm sowieso nicht, was er sagt.
Das ist schon arschig.
Ein bisschen schon.
Ja, ja, klar.
Und die Abspannmusik ist eine ganz andere.
Na, das ist so eine gepfiffene Version von dem Die drei Fragezeichen.
Ja.
Ah, okay.
Aber es gibt keinen Abschlusslacher und nichts.
Nein.
Nee. Ja, das ist schon eine andere Sache. Und es ist auch wirklich interessant. Skinny Norris ruft ihn an. Und will wissen, warum hast du mich warum hast du mich nicht irgendwie ans Messer geliefert? Und dann erklärt er ihm das.
Es ist eine starke Szene.
Und es ist eigentlich, das Ende ist mega cool. Und ich hätte mir gewünscht, dass man da irgendwie mehr draus gemacht hätte für die Zukunft. Die hätten ja weiter Rivalen bleiben können.
Aber sind wir doch mal ganz ehrlich. Meinst du, die Hardcore-Fans fänden es super, wenn Skinny Norris jetzt plötzlich jeden Sonntag so mit einer Tüte Brötchen in die Zentrale kommt?
Und jede, aber so wie bei Sherlock Holmes und Moriarty heißt er, ja. Da ist ja auch dieses Verhältnis cool. So Rivalen, trotzdem respektieren die sich und ist doch auch.
Selbst Kater Carlo respektiert Mickey Mouse. Ja, ihr lacht.
Nein, aber sowas hat immer eine besondere Spannung, denn es ist so, das hat irgendwie was.
Ja, ich sag mal so, da ist so der Wunschvater des Gedanken, so dass man so sagen könnte, ach, wäre das schön, wenn Skinny Norris Justus eigentlich wirklich mögen würde, wird aber nie passieren. Ich glaube, unter dem Aspekt kann man das so im Hinterkopf behalten. Eigentlich mag er die Detektive, aber er würde sich nie die Blöße geben.
Na, nicht und nicht mögen, sondern und respektieren.
Er würde schon, glaube ich, dann auch in so einer richtig Kacksituation, wenn da wirklich einer auch mit einer Waffe kommt, da würde er schon was machen. Und so, okay, gut, in wie heißt die Folge hier? Gefährliche Erbschaft. Da lässt er ja das Hausboot frei, ne, wo die fast dann den Wasserfall runterkippen.
Ach ja.
Aber da kann man wieder sagen, ich glaube, es war nicht seine Absicht, dass sie den Wasserfall runterfallen. Er wollte nur, dass sie wegtreiben erstmal und beschäftigt sind, indem sie nicht von dem Boot runterkommen.
Also so wie El Bundy, der seine Familie verachtet, aber wenn es hart auf hart kommt,
dann halten die alle zusammen.
Das ist der beste Vergleich. Skinny Norris gleich El Bundy. Neulich kam ein fetter Detektiv in den Laden.
Ja. Wollen wir langsam zu den Punkten kommen?
Nee, er wollte immer noch den Plan.
Ach so.
Skinny Norris Plan, weil Skinny ist natürlich Justus Jonas bei weitem überlegen.
Oh. In dieser Folge,
wie dieser Plan sagt. Also,
ist auch nicht sehr schwer.
Was hätte schief gehen können? Aber er hat sich das ausgerechnet. Aber ich will mal sagen, was alles so die Sollbruchstellen in diesem Plan waren. Die drei Fragezeichen müssen den Flyer vom Fitnessstudio erhalten. Tante Mathilda hätte ihn ja auch wegwerfen können, sie ja immer diejenige Person ist, die sagt, für euch ist ein Brief gekommen.
Du machst mir auch gerade erst bewusst, das Ganze beginnt ja wirklich mit diesem verfickten Flyer, ja?
Genau, und dann wird auch gesagt, den hat Skinny in unseren Briefkasten geworfen, weil er wusste, Peter kann dem nicht entgehen. Oh, ich bin der Sportlichste, ich muss es nutzen.
Ganz genau. Das heißt, Peter muss sich auch entscheiden, an dem Probetraining überhaupt erst teilzunehmen. Dann muss Peter den Walkman finden und sich entscheiden, ihn mitzunehmen. Er hätte ihn ja auch beim Fundbüro oder im Studio abgeben können.
Oder liegen lassen.
Dann muss Peter sich überhaupt erstmal entscheiden, die Musik anzuhören. Die Gangster haben übrigens auch das Glück, dass darauf auch gleich sein neues Lieblingsstück enthalten ist, das sein Interesse weckt, nachdem er verzweifelt gesucht hat. Dann muss Peter den Walkman seinen Freunden zeigen, damit er noch einmal untersucht wird, weil es hätte ja nicht gereicht. Und es war schon sein Lieblingsstück drauf. Eigentlich war sein Ziel ja schon erreicht.
Und vor allem, er muss auch noch die Kassette umdrehen,
dass
er
sagt,
ich höre da mal rein.
Peter muss auf die Idee kommen, die Kassette umzudrehen, trotz der Tatsache, dass Bob den Song nicht mag und merkt, dass es Skinnys Lieblingssong ist, aber so lange weiterhören, bis dann endlich auch die Entführung zu hören
ist. Stimmt, das Schreien ist ja auf der B-Seite drauf. Genau. Das wird ja mal bescheuert da.
Dann müssen die drei Fragezeichen sich entscheiden, zurück ins Fitnessstudio zu gehen, statt die Polizei einzuschalten.
Und auch die wichtige Frage zu stellen im Fitnessstudio, das darf man auch nicht vergessen.
Vor allem, es wird doch gesagt, vielleicht ist es ein Hörspiel. Kennt ihr das zum Beispiel, wenn ihr früher, ihr hattet eine Aufnehmkassette, ja? Und da war, weiß ich nicht, da war ein Musikstück drauf und ihr habt das gehört und dann seid ihr aus Versehen auf die Taste gekommen und habt so ein kleines Stückchen überspielt.
Katastrophe.
Ja, und das kann ja sein, dass vielleicht war es ja wirklich ein Radiohörspiel oder so, weißt du? Und dann, dass die sagen, nee, das ist echt. Ja.
Es geht weiter. Dann müssen sich die drei nach dem Anruf sofort Stantepede dafür entscheiden, nach Mexiko zu reisen. Und praktischerweise haben sie auch alle ihre Reisepässe dabei. Und zum Glück spricht keiner von ihnen Spanisch. Ja.
Und ich muss auch ganz kurz eingreifen, dass der Michael Romper oder wie der heißt, der müsste ja jetzt 24/7 Dienst schieben, weil er nicht weiß, wann Peter kommt.
Ja,
weil Peter kann ja auch erst morgen die Kassette hören oder erst in einem Monat, ne?
Aber das Witzige ist, er kam ja auch 2 Minuten vor seinem Feierabend.
Ja, das ist auch die Sache war sehr knapp. Zum Glück hat auch draußen kein Auto gehupt oder ein Krankenwagen ist lang gefahren, weil wenn sie mit ihm telefonieren,
eine Krankenwagen. Witzig in Mexiko oder so. Und die genau, die alle hören den Moment mal, jetzt los. Ja,
also ich finde es bis jetzt realistisch.
Ja, es geht weiter. Dann müssen sie sich irgendwann, also entscheiden, trotz alle Sachen, die dagegen sprechen, in der Dunkelheit in die völlig entlegene Gegend zu fahren, diesen Canyon zu fahren, müssen sich entscheiden, dann wirklich zu sagen, so, wir gehen in die Hütte. Es darf niemand eine Ahnung von Autos haben. Weil sie so krass konnte das Auto jetzt nicht zerstört worden sein.
Die haben die Zündkerzen rausgedreht.
Ja, die Crimebusters sind anscheinend nicht mehr Kanon. Ne? Also Peter hat alles vergessen.
Ja, aber trotzdem hätte man ja irgendwie nochmal, keine Ahnung, vielleicht irgendwas gucken können. Aber zum Glück, sie hätten auch jemanden anrufen können. Aber Skinny hat Glück, dass sie sich in einem Funkloch befinden. Nee,
ich glaube, Skinny hat wirklich die Masten abgesägt, damit sie keinen Handyempfang haben.
Ja, dann müssen sie tatsächlich auch sich entscheiden, in der Hütte zu schlafen, statt an eine andere Hütte zu klopfen, um dort um Hilfe zu fragen, im Auto zu pennen, nach Tijuana zu wandern. Es sind nämlich nur 20 Minuten mit dem Auto. Das würde man in einer Nachtwanderung schon hinbekommen. Oder zumindest so weit zu laufen, bis das Funkloch endet. Aber nein, sie gehen in die Hütte.
Dann schlafen der Entführungshütte.
Die Hütte durchsuchen, die Puppen unter dem Bett finden und die Sprachnachrichten finden, diese dann entschlüsseln.
Und dennoch, Skinnys Komplizin, die Spinne.
Ja, weil die Spinne war ja auch noch.
Weil die konnten ja nur die Puppen finden, weil die Spinne die aus. Spinny Norris.
Ja. Oh. Dann müssen sie sich immerhin noch entscheiden, die Puppen mitzunehmen. Okay, alles klar. Gehen wir mal davon aus, dass sie das alles gemacht haben.
Haben sie.
Dann ist ja der Plan. Stell mal vor, das geht gut. Dann hätten sie ja hätten Skinny und Michael in den Masken. Danach, nach dem Grenzübertritt, als sie wieder in die USA eingereist sind, hätten sie die angehalten, sie mit der Waffe bedroht, hätten gesagt, nehmen wir euch jetzt die Puppen weg. hätten dann das Rauschgift, hätten es abwickeln können. Aber sie hätten doch nicht sicher gehen können, dass die für die drei Fragezeichen dann der Fall vorbei ist.
Ich wollte gerade sagen,
die gehen ja immer noch davon
aus. Ich wollte gerade sagen, er plant Justus komplett richtig ein, dass er sagt, er gibt das nicht an Kotta ab. Er bleibt natürlich dran an der Sache. Er möchte die Puppen lösen. Aber er glaubt, wenn die sagen, es sind so die Puppen von zwei maskierten Männern geklaut. Und für mich ist der Fall hier erledigt. Ja, da ist Justus auf einmal wieder so, ja.
Vor allen Dingen ist es im Buch so, wenn sie das zweite Mal über die Grenze fahren, da wird ein Auto hops genommen, weil da Drogen drin sind, vom Spürhund und sowas. Ja. Auch dieses Denken, dass das nicht passiert bei denen.
Ja, das Denken, also, wenn morgens um 10 drei amerikanische weiße Jungen über die Grenze fahren, das ist total unauffällig, ja. Ich habe mal gelernt, dass früher, so wenn wir abends mit dem Auto unterwegs waren, junge Leute in einem Auto sind für die Polizei immer verdächtig. So, die ziehen dich gerne mal raus oder so, ne? Sie hätten ja rausgezogen werden können nach dem Motto, wir nehmen euch jetzt die Puppen
ab. Deswegen haben sie es ja gemacht. Damit sie selbst nicht mit Drogen an der Grenze erwischt werden, machen sie ja diesen ganzen Kram, damit sie nur hinterherfahren müssen. Und also das
Prinzip
der unfreiwilligen Drogenkuriere gibt es ja.
Wäre dann aber nicht erfüllt gewesen, weil wenn sie die Drogen, wenn sie natürlich erwischt werden, wären die Drogen natürlich weg gewesen. Aber also deren Plan wird dann auch nicht
aufgegeben. Und Skinny geht dann zu den Verbrechern und erklärt das denn alles.
Also an mir lag es nicht, ich habe alles gut geplant.
Ich stelle mir gerade folgende Situation vor. Die drei Detektive werden an der Grenze rausgezogen und wir kontrollieren mal euer Auto. So, was ist das denn hier? So komische Puppen? Seid ihr Mädchen oder was? So machen sie lustig so. Und dann guckt da einer, hier in dem Batteriefach sind Drogen und so. Die sind nicht von uns. Wo habt ihr denn die Puppen her? Die haben wir in einer Hütte unter Bett gefunden.
Jetzt erzählt Justus die ganze Geschichte
nochmal. Und wir wären da nie drauf gekommen, Herr Grenzbeamter. Die dicke Spinne, wenn die da nicht langgelaufen wäre, hätten wir die nie gefunden.
Vor allem sind ja nun Puppen auch kein sicheres Drogenversteck bei Grenzbeamten, weil das ist ja nun eins der ersten Sachen, die sie untersuchen. Ja. Die Sachen, die sie da drinnen haben, die ein bisschen merkwürdig aussehen.
Besonders die lösen dann die Puppe aus und die Puppe sagt dann, Mama.
Schiefgelaufen. Ja, aber die Planänderung.
Geht doch mal trotzdem nochmal zurück. Was wäre passiert, wenn der Plan von Skinny Norris aufgegangen wäre? Dann würden da die drei Fragezeichen an dieser Raststätte stehen, nachdem sie gerade um die Puppen erleichtert worden wären, würden den Kotter anrufen und sagen, ey, da ist ein junges Mädchen, eine Minderjährige entführt worden. Und dann würden sie anfangen bei dem Fitnessstudio. Das wäre einfach so eine krasse Sache, das wäre die 50.000 auch nicht wert, weil da würden sie schon irgendwann an die kommen.
Weil ein Skinny würde dann merken, verdammt, hat alles super geklappt, aber jetzt lassen mich die drei Scheißer einfach nicht in Ruhe. Ja?
In the middle of the night.
Also vielleicht doch nicht ganz so ein guter Plan.
Ja. Aber er hat seine Schwächen.
Das ist so, wo ich sage, wie ist Minina darauf gekommen? Da hat er so gesagt, das klappt. Ja. Das funktioniert.
Es ist halt einfach ein schön durchgeplottetes Ding mit so ein paar Nebelkerzen. Es ist wahnsinnig sehr formal irgendwie gehalten. Das macht richtig Spaß. Und da muss man dann tatsächlich sich auch drauf einlassen und sagen, okay, alles klar.
Genau. Also ich muss sagen, es hat Spaß gemacht zu hören. Und es hat jetzt auch eigentlich die jetzt mittlerweile 3 Stunden auch echt Spaß gemacht, darüber zu reden. Ja, tatsächlich auch.
Ja, genau. Das hätten wir auch nicht gedacht, dass die Folge so viel hergibt. Ja. Wie gesagt, einfach immer so nebenbei, in jeder freien Minute mal kurz ins Hörspiel gehört hier in Hamburg. Wir haben es wunderbar zusammengefasst, fehlt nur noch die Bewertung. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen im Uhrzeigersinn, wir fangen bei Olli an.
Na, ich würde fast sagen, wir fangen bei dir an, weil ich habe mal Bewertung von dir gelesen.
Ah, okay.
Da wird gesagt, Mininger kann nicht so gut Bücher schreiben.
Darf ich noch mal kurz den Punkt, Spiel bringen, den ich vorhin gesagt habe?
Wenn.
Mininger gleich Schriftsteller, nachdem wir das jetzt gerade hier alles gehört haben mit dem Plan.
Ja, ist für mich immer noch ein Schriftsteller.
Okay.
Ja.
Gut, auf jeden Fall.
André Mininger ist ein deutscher Schriftsteller.
Ja. Wenn man jetzt wirklich mal all die Schwächen rausnimmt, die ja wirklich krass sind, ja, also man darf nicht drüber nachdenken. Man darf nicht drüber nachdenken, weil dann findest du so viele Plotholes, du hast sie gerade schon vorgetragen. Ich muss aber auch sagen, ich habe die Folge, glaube ich, bevor wir hier drüber gesprochen haben, oder bevor wir sie vorbereitet haben, zweimal gehört. Oder einmal, ich weiß es nicht mehr. Ich muss sagen, sie hat mir gefallen. Sie ist wirklich kurzweilig. Sie hat mich gut unterhalten. Ich finde, dass die Detektive trotzdem eine schöne Chemie miteinander haben. Und dass halt, man muss sich nicht groß anstrengen. Man kann die auch so mal so nebenbei plätschern lassen und alles. Wie gesagt, ich finde die Szene mit der Spinne finde ich großartig. Das ist ein eigenes Hörspiel im Hörspiel. ich muss sagen, sie hat mich unterhalten. Es ist jetzt keine Folge, so wie Benjamin immer sagt, will ich nie wieder hören und so. Mhm. Ich würde sie wieder hören und ich lasse mich wirklich zu 7,5 Punkten hinreißen.
Oh, ich will mal mit dem Satz beginnen. Es ist kein Goethe, ja, aber alles, was du eigentlich auch schon angesprochen hast, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt beim Hören. Die Schwäche ist in meinen Augen in dieser Folge, dass mir Justus wirklich ein bisschen zu blöd wegkommt in manchen Sachen. Diesen Beef auf Peter finde ich sehr realistisch, weil so eine Tage haben wir auch, wo wir uns einfach mal auf einen von uns dreien ausschießen und jetzt ist einfach mal am Arsch. Ja. Und ansonsten auch, wie Justus halt so diesen Geistesblitz bekommt und unlogischerweise auf alles gleich kommt. Das sind tatsächlich die beiden, das andere war ja eine Stärke, die beiden einzelnen Schwächen, die ich an dieser Folge habe. Und 7,5 nicht. Dafür hat mir Skinny Norris am Ende, wäre Skinny Norris jetzt noch geil gewesen am Ende, denn wäre es hier auf eine Save 8 geworden. So ist es aber eine sehr, sehr sichere 7. Eine 7 Punkte.
Also ich muss auch sagen, umso mehr Mininger-Folgen ich höre, gibt er sich irgendwie Mühe, immer was Besonderes zu machen und was einzubauen. Außerdem gefällt mir seine Horror-Aspekte, die er da so reinbaut und auch seine Computerspiel, also wie er sich dafür interessiert und das in den Bücher einbaut, das finde ich einfach gut. Und das hat er hier auch gemacht. Ich fand, dass die Folge einen sehr hohen Spannungsbogen hatte die ganze Zeit, weil ich immer wissen wollte, was ist es mit der Entführung?
Das auch noch.
Ich fand auch gut, dass die Puppen eigentlich erst so ziemlich zum Schluss kommen, im Buch ja noch später, weil auch da hat man die Spannung, wieso heißt es flüsternde Puppen und so. Also es hat die ganze Zeit Spannung. Wo es leider ein bisschen kaputt gemacht wird, ist für mich der Schluss, nachdem dann klar wird, es geht so um Drohungen und in den Puppen rüberschmuggeln, fällt es für mich so ganz schön stark, weil es dann so eine 0815-Folge wird, so ein bisschen. Was aber nochmal rausgerissen wird mit Skinny Norris, mit seinem Anruf zum Schluss, das ist doch wieder was Besonderes und irgendwie was Tiefes, was es sonst so nicht gibt. Und ja, für mich ganz schwer, ich schwanke so zwischen 7 und 8 und ich gebe dann wahrscheinlich, wenn ich so schwanke, auch eine 7,5. Eher Tendenz zu 8 sogar.
Falk.
Ja gut, ich habe es mir nur ausgesucht. nicht
in die Folge ausgedacht.
Nicht da hat er auch schon den Skinnys Plan, also das waren die ersten Produktionsnotizen.
Nein, das hat der André Mininger gemacht, das hat er auch gut gemacht, wie ich finde. Ich finde es total cool, dass es hier so eine Metaebene gibt, dass das Thema mit dem Monolog am Schluss irgendwie aufgegriffen wird, dass dieses Radebrechen eigentlich irgendwie von den, diese Fake-Akzente irgendwie aufgelöst wird. Blöd ist natürlich, dass sie es dann am Schluss doch machen. Ich finde es dann auch sogar witzig, dass sie die Visitenkarte vergessen. Das macht das Ganze auch nochmal irgendwie interessant. Ich finde sie schön gut durchgeplottet. Also es ist schon irgendwie so ein formales Ding, was ich schon eben sagte. Ich finde es gut, dass nicht alles irgendwie auf die Geschichte einzahlt, sondern dass wir wirklich so ein bisschen so dieses Nebenabenteuer dieser Hütte haben. und es ist eine dieser Folgen, in der nicht das passiert, was leider viel zu häufig passiert, nämlich dass irgendwie was super krasses aufgebaut wird. Am Schluss ist alles anders, aber die Luft geht so raus und es ist ätzend. Natürlich kann das Ende nicht mithalten mit der Hütte. Das ist einfach nicht dieselbe Spannung, obwohl es daher nur wirklich um was geht, mit Foltern, Elektro und Waffen, Drogen und so. Das hätte man vielleicht anders machen können. Das wäre vielleicht auch eine Umsetzungssache. Ich finde, insgesamt sind die Dialoge gut, ich finde die Effekte gut, die Atmosphäre ist wahnsinnig dicht, trägt einen echt über diese 78 Minuten oder wie viel es sind. Ich überlege die ganze Zeit, ob diese göttliche Eingebung, die Justus da hat, auf dem, als sie das Auto sehen, irgendwie bei dem Grenzübertritt, ob das nicht vielleicht sogar wieder so eine Sache ist, die man auch auf diese Metaebene schieben kann, dass man das mit Absicht eingebaut hat. Das, oder ob es einfach wieder da der Rückfall in alte Gewohnheiten ist. Ich finde die Geschichte auch nach ein paar Mal jetzt hören ziemlich gut und ich gebe eine 8,5.
Wow.
Oh. Na.
Das ist krass.
Also Mininger-Folgen sind immer ein Knaller bei uns, ist euch aufgefallen. Kriegen immer mit die meisten Punkte.
Ja, müsste ich mal nochmal alles hören, aber ich glaube, weiß nicht.
Stimme aus dem Nichts.
Na gut, die hat von mir 10 bekommen. Also
ist ja, 10.
Ja. Nee, also das ist jetzt immer schwer, so aus der Nummer rauszukommen, weil man könnte sagen, so, ja, damit haben wir's, tschüss, ne?
Na, ich würde jetzt ganz einfach mal sagen, ein besonderer Gast, eine besondere Folge, ein besonderer Podcast. Möchte mich bei Falk auch tatsächlich für die Wahl der Folge nochmal bedanken. Also erst habe ich dich gehasst in knapp 80 Minuten, ja. Aber ich habe mich im Bus auf der Fahrt hier wirklich nochmal schön amüsiert über die Folge. Bin auch recht schnell mit meinen Notizen vorangekommen und würde sagen, war ein gelungener Abend, auch für deine Gastfreundschaft möchte ich mich bedanken. Wir wurden hier wunderbar versorgt. Man fühlt sich hier auch wirklich sehr wohl. Ich hatte ganz kurz den Gedanken, dass, Mensch, frag ihn doch mal, ob wir den Raum hier öfter nutzen müssen können.
Weil ist
ich,
eingefallen,
da habe ich vergessen, wir wohnen in Berlin. Ja. Also das hat sich dann auch erledigt. Ja. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken und für mich hat sich das dann für heute ja auch erledigt.
Ja, ich bedanke mich natürlich auch und habe noch die Frage, wie war das denn jetzt so, dabei zu sein? So, ist es so, wie du es jetzt, so wie du dir das vorgestellt hast, ich kann nicht mehr sprechen, oder ist das so, war ja doch langweilig, oder wie war das jetzt?
So cool sind sie doch nicht.
Ja, ich habe jetzt schon überlegt, ich habe mehrfach jetzt in diesen paar Stunden gedacht, so, wie komme ich aus der Nummer wieder raus?
Ja, sehr gut. Du hast ja was ausgedacht.
Und ja, keine Ahnung, ich weiß es immer noch. Ich habe noch immer keine Lösung.
Begeisterung hört sich an.
Ja. Nein. Ich fand's super cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Es hat auch wirklich Spaß gemacht, auf so eine Drei-Fragezeichen-Folge nochmal ganz anders zu gucken. Mhm. Mit diesem analytischen Blick. Es hat mir jetzt hier mit euch richtig Spaß gemacht. Und ihr könnt jederzeit gerne wiederkommen, müsst mich dann aber wahrscheinlich auch mit ertragen.
Also da ist der Haken, okay.
Das wäre dann auch ein bisschen die Bedingung. Nein. Ja. Aber es war richtig cool, mit euch diese Folge zu besprechen. Ich wusste ja, dass das vielleicht eine Folge ist, die ihr auf den ersten Blick vielleicht nicht so geil finden würde, die Wahl. Aber ich wusste, dass einiges drin ist und ich glaube, ein bisschen habe ich recht gehabt. Aber ich danke euch vielmals, dass ihr mich zum Gast hattet in dem Podcast und es macht mir einfach richtig Spaß, euch zu hören. Es macht mir aber noch mehr Spaß, mit zu labern.
Das war wirklich eine Freude. Auch danke für diese schönen, warmen Worte. Bleibt mir noch die Möglichkeit zu geben, wie können die Leute dich erreichen oder wie können die Leute mehr über dich erfahren? Du darfst jetzt gerne nochmal kurz Werbung für dich machen.
Möchtest du mit Leuten überhaupt was zu tun haben?
Ja, genau.
Das ist ja so eine Sache, würde ich zum Beispiel nicht.
Ja, dass man sagen kann, wenn es jetzt wirklich da Leute draußen Leute gibt, sagen, der Falk ist eine coole Socke, wie können wir mehr von dem erfahren? Teil es der Welt mit, hier sind deine 50 Minutes of Fame.
50 Minuten.
50 Minuten?
Noch 50
was
Minuten?
Erzählt der
da? Ist dein Ernst?
Ich bin auch müde. Entschuldigung, ich will einfach nur, dass er jetzt sagt, Mensch, ihr erreicht mich bei Instagram, Punkt, tschüss.
Okay. Hier sind deine 30 Seconds of Fame.
Ja, also man erreicht mich auf jeden Fall über unsere Webseite, unsere Agentur und Produktionsfirma manticorefilm.com. Und über Instagram, ich weiß nicht genau, wie da jetzt wirklich die Adresse ist, aber über manticorefilm findet man da auf jeden Fall was. Ansonsten, nicht.
Na gut, schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch zurück ins Hotel und ich glaube, jeder von uns nimmt sich da jetzt noch so einen Preis mit, wa?
Ja, genau. Wenn man ehrlich ist, auch wir sind ein bisschen damit verantwortlich, dass hier dieses Osterspecial und TKKG so viele Preise eingeheimt
hat. Ich nehme sogar zwei. Bis zum nächsten Mal.
Du nicht, wenn dann nehme ich zwei, weil ich habe die Ohren um die Nacht um die Ohren dafür geschlagen. Tschüss.
Ciao alle.
Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0178 1345 227. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat, zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich.